This system make of us slaves, without dignity, without debt, no? With a devil in our pocket, this incredible money, this shit, this nothing, this paper who have nothing inside. Movies have heart, boom, 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 have mind, have power, have ambition. I wanted to do something like that. Why not?
Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast mit Patrick Wilinski.
Hallo.
Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und einer psychomagischen Reise ins Zentrum des Universums zum magischen Wesen Ohr und auf den Heiligen Berg in uns selbst, denn wir sprechen über das Kino von Alejandro Jodorowsky. Ich bin Christian Eichler. Hi. Lukas, welches Jodo-Ritual würdest du gerne mal machen?
Wirklich einladend ist, glaube ich, nichts davon. Aber ich will ehrlich sein, wenn meine Scheiße in Gold verwandelt werden können, das wäre für meine Finanzmittel schon ganz praktisch. Man schwitzt vielleicht ein bisschen, aber hey, wieso nicht?
Ja, was denkst du, Patrick?
Ja, also Geld aus nichts zu machen, ist natürlich so der große Alchemistentraum. Warum nicht? Also wobei, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob man mich in den inneren, als großer Zweifler, ob man mich überhaupt in den inneren Zirkel vorlassen würde, ob ich durch die Tür passen würde, das kommt noch dazu. Mhm. Und ob man mich nicht mit einem Arschtritt eher aus der Welt des Okkultistischen verbannen würde.
Ich hätte, glaube ich, gern so viel Geld, um das dann alles mit dieser großzügigen Bewegung in dieses Loch da reinzuschieben. Das ist, glaube ich, sehr befreiend. Aber so ein bisschen was muss vielleicht dann doch noch auf dem Konto zurückbleiben. Aber Gott sei Dank unterstützt ihr Katz ja finanziell, sodass wir hier solche Special-Folgen machen können. Unter anderem mit Patrick Wilinski. Schön, dass du mal in einem Special hier bist. Gleich zum einfachsten Thema, was man sich so aussuchen kann, oder?
Ja, aber wobei, die Menge der Filme ist ja übersichtlich, ne? Also da hättet ihr viel gemeiner, fieser sein können, aber keine Ahnung, Ingmar Bergmann oder was weiß ich, also das geht ja, aber es stimmt schon, dass die Lücken zwischen den Filmen, die da aufgerissen werden, man füllen kann mit ganz vielen Sachen, die auch selber einen nochmal anders auffüllen, aber ich hab's genossen, weil für mich ist Jodorowsky jemand, oder Jodorowsky, den ich nur so peripher immer wahrgenommen habe, eher so als Kuriosität der Filmgeschichte, weniger als etwas Zentrales oder so ein Zentralgestirn, auch wenn er das ungern hören würde. So war das für mich auch nochmal eine ganz andere Reise, mich mit ihm und seinen Bildern zu beschäftigen.
Ja, und man kommt dann immer wieder auf noch ein Detail und noch eine Sache, und allein wenn man diesen Wikipedia-Artikel liest und was ihm da alles zugeschrieben wird zu sein, das sind ja irgendwie, weiß ich nicht, so 50 verschiedene Berufe oder sowas oder Professionen, die man ausführen kann. Ich finde auch, dass das so eine Art Rabbit-Hole-Qualität hat und man am Anfang weiß, ah ja, Dune war da mal, Holy Mountain war da mal, El Topo war da mal, ach ja, die Comics, ach ja, The Incal, was hat der alles gemacht, was hat der noch geschrieben? Und irgendwie so saß ich dann irgendwie davor und es wurde einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann vergisst man schon wieder eigentlich, worum es in diesen Film geht. Ging dir das auch so, Lukas, dass man wie so immer eine Szene sich wieder merkt und eine wieder vergisst eigentlich? So wie so eine Reise auch zum Zentrum von sich selbst oder so.
Ja, du meinst so palimpsestartig, dass immer ein Bild das nächste sofort wieder überschreibt. So ein bisschen. Also ich finde diese Beschreibung als Kaninchenloch in Personalunion eigentlich ganz praktisch. Das ist sicher ein Mann, der wahnsinnig viel getan hat, der auch auf ganz spannende Weise immer da ist, wo gerade Geschichte passiert, der irgendwie immer so an diesen Schnittstellen, der sicher kein Zentralgestirn ist, aber der zumindest immer da ist, wenn irgendwas passiert und der vielleicht so ein bisschen schmecken oder riechen kann, was gerade in der Luft liegt. Aber ich muss sagen, dass diese Vorbereitung, ich fand das ja ganz spannend, Patrick hat, glaube ich, alle Filme an einem Tag nochmal geschaut, das habe ich mir dann nicht zumuten wollen, aber auch so über ein paar Tage verteilt, war das immer so ein Auf und Ab aus Euphorie und totaler Enervierung. Mhm. Also ich finde das schon ein Regisseur mit ganz hohen Höhen und ganz tiefen Tiefen, mit viel Licht und Schatten, und das macht ihn dann natürlich gerade spannend, so diese totalen extremen Widersprüche, die sich da für mich auftun, und ich bin sehr gespannt, was ihr da drin gefunden habt, weil das ja auch sicher so Rorschach-Tests sind in ihrer sagen wir mal, in diesem übermäßigen Symbolismus, der so transparent ist manchmal, dass er wieder so ins Opake kippt.
Ja, das ist, man freut sich ja, dass es den Zirkus gibt, irgendwie, ja, dass Leute das machen, aber man möchte halt nicht jeden Tag in den Zirkus gehen. Und so ist das, finde ich, ein bisschen in dieser Chodorowski-Welt, gerade wenn dann am Ende nochmal das eigene Leben verfilmt wird und dann nochmal wieder in die Schausteller und so weiter und so fort und immer wieder das Ritual aufgefahren wird und irgendwann. Also ich muss auch sagen, das sind für mich mit die verstörendsten Filme, die ich je gesehen habe, gerade weil es keine, also vielleicht bis auf Santa Sangre, so also offensichtlichen Horrorfilme oder sowas sind, aber was da einfach alles mir aufgetischt wird und womit ich mich hier alles auseinandersetzen soll und in welche Zirkel ich mich hier reinbegeben soll, das ist einfach super anstrengend, finde ich. Wie deep es tatsächlich immer ist, da müssen wir dann wahrscheinlich ein bisschen drüber reden. Diesmal ist es, glaube ich, so, dass ich sagen kann, dass ich 2014 das erste Mal von Chodorowski gehört habe, beziehungsweise ihn so richtig dann auf der Landkarte hatte, und zwar, weil da ja diese Doku rausgekommen ist, Chodorowskis Dune, wo es um dieses Projekt The Greatest Movie That Was Never Made geht, jetzt natürlich nochmal so eine aktuelle Relevanz bekommen, weil dann ja doch nochmal, für manche erfolgreich, für andere nicht, Dune verfilmt worden ist. Übrigens die neueste Nachricht, da kommst du bestimmt eh gleich drauf, Lukas, ne, ist ja, dass Taika Waititi The Inkel verfilmen wird von Chodorowski, was so witzig ist, weil The Inkel ja entstanden ist, weil Dune, also das ist alles so ein, mittlerweile so ein Clusterfuck, diese ganze Geschichte, aber ich weiß noch, dass ich ihn auch eher als diesen Kasper, der in dieser Doku da sitzt und erzählt hat, wie er seine Warriors zusammengeführt hat und so erkannt habe und ich wusste, oder entdeckt habe und ich wusste schon, es gibt The Holy Mountain, es gibt El Topo, ich hatte von Midnight Movies und so weiter gehört, aber das war so der erste Kontaktpunkt, den ich mit ihm hatte. Patrick, weißt du noch, wann du das erste Mal von dem Typ gehört hast?
Ja, ich glaube, ich habe ihn mitbekommen, gerade über die El Topo-Filme und dann, ach ja, Montaña Sangre eher nicht. Ich glaube, es war eher El Topo, als ich dann, ich glaube, 2006, 2007, ein paar Western. Im Berliner Arsenal gab es da auch so eine exzentrische Western-Reihe damals, glaube ich. Da habe ich ihn erstmal so wahrgenommen und dann natürlich durch Lektüre unterschiedlicher filmgeschichtlicher Werke taucht er doch immer auf. Unter anderem in dem sehr schönen Buch Midnight Movies von Jim Hoberman und Jonathan Rosenbaum, die auch nochmal die kulturgeschichtliche Einordnung seiner Filme, zumindest dieses einen Films, vornehmen. Und ich glaube auch, dass, um das nochmal zu eurem Dialog vorhin hinzuzufügen, er jemand ist, der sehr stark über die Zeit gedacht werden muss, in der er schafft. Also er hat unterschiedliche Schaffensperioden, aber es fiel mir, das kann ich ja schon sagen, weil ich ja so einen Marathon gemacht habe, einige Filme sind heute fast nicht mehr sehbar, meines Erachtens nach. Oder schwer nachvollziehbar aus einem rein cinephilen Standpunkt heraus. Aber auch das interessant, ne? Wie sehr man sich vielleicht auch in so einer Zeitgeschichte verankert sieht. Und wie die Codes und die Empfindungen von Bildern sich dadurch auch so fundamental zum Teil verändern können.
Ja, total. Also ich glaube, dieser 60er, 70er Jahre Counterculture-Bezug ist ja schon ganz wichtig, um ihn irgendwie zu greifen. Und um deine Christian-Frage nochmal vorwegzunehmen, auch ich habe das erste Mal einen Film von ihm dann 2014 gesehen. Das ist ja sowieso meine Standard-Outfit, 2013 oder 2014, da habe ich, wie du schon sagst, gefühlt alles gesehen. Und tatsächlich war die erste Begegnung dann der Heilige Berg, also Montaña Sangre. Und das ist natürlich auch so ein Film, den man so mit Anfang 20 mit großer Begeisterung aufnimmt, der einen dann sehr flasht, der einen überwältigt und wo man dann auch sofort das Gefühl hat, mehr von diesem Universum einfach haben zu wollen.
Ich habe mich um den immer rumgedrückt und dann jetzt gedacht, ach, hättest du den mal geguckt mit 20, das wäre doch witzig gewesen eigentlich, ja.
Ja, und ich glaube, was mir schon damals so total gefallen hat, ist, dass er zum einen Maximalist ist und zum anderen Populist. Also, dass er auch irgendwie aus dieser Zeit stammt, in der man sich mit dem Avantgarde-Film nicht im eigenen Zimmerchen verschanzt hat, sondern man wollte nach draußen, man wollte zur Masse, man wollte alle erreichen. Das war ja schon bei seinem Theater ganz wichtig. Und ich glaube, das sind zwei Eigenschaften, die mir tendenziell eher sympathisch als unsympathisch sind. Andere Sachen, also diese schon angedeutete New Age-Spiritualität, damit hadere ich dann mehr. Aber ich glaube, am Anfang war es erstmal einfach diese schiere Bilder, die mich überwältigt und dann eingenommen hat halt. Ja,
wir sprechen über ein paar seiner Filme und versuchen noch andere Sachen abzuhandeln. Ich denke nicht, dass wir alle Comics nochmal gelesen haben oder so, aber das werden wir mal sehen. Aber vielleicht, Lukas, kannst du uns erstmal erklären, wer das ist, Alejandro Chodorowski.
Ich kann es zumindest probieren. Was ich mache, ist nicht magischer Realismus, sondern realistische Magie, erklärt Alejandro Chodorowski. Und auch, ich erwarte vom Film, was andere von psychedelischen Drogen erwarten. dass es sicher ein wichtiges Ziel seines großen Lebenswerks, von dem Kino immer nur eine Scherbe war. Eine Kunst schaffen, die nicht einfach verkörpert und abbildet, sondern objektiv ist. Die wirklich verzaubert, affiziert, verwandelt, die berauscht, die Wirklichkeit formt, weil sie Teil von ihr ist. Ein Gegenfaktum, eine Antithese. Die Realität nicht als etwas Starres und Unbewegliches, sondern als Tanz, als Kombination von Bewegungen, die zwar Regeln und Mustern obliegen, aber letztlich selbst gewählt und frei sind. Der Chilene ist ein Filmemacher des Exzesses, der Paraden, der Menschenmassen und Clownerien, des Surrealen und Symbolistischen. Ein Eklektiker und Synkretist, der sich durch Zen-Buddhismus, Sufismus, Marxismus, Christentum, Hinduismus und zuletzt Psychomagie arbeitet. Ein Showman, Schamane und Mystiker, der aus dem Theater der Grausamkeiten ein Kino macht, voll von Tabubrüchen, Sadomasochismus, Kannibalismus, Blasphemie, Inzest, sexuelle Gewalt, Kastration, Folter, Blut, Zorn, Magie und Liebe. Der große Tripsitter des Kinos, Autor von Gedichten, Bühnenstücken, Romanen, Comics und Sachbüchern, Theaterregisseur, Schauspieler und Performer, ein größenwahnsinniges Ego-Monster, das immerzu das Ende des Ichs verkündet. Er schafft ungemein persönliche Werke, die doch immer die Welt meinen. Ein Mann, so vielfältig, dass man nicht mehr erzählen, sondern fast nur noch auflisten kann. Eine Art Renaissance-Künstler, zu dessen Verehrern Namen wie David Lynch, Nicholas Winding Refn, Roger Waters, John Lennon, Timothy Leary und Bob Dylan gehören. Chodorowski glaubt, dass der Mensch außerhalb von Raum und Zeit existiert, dass er eine unabänderliche Essenz besitzt. Ich fange hier trotzdem mal mit Geburtsort und Jahr an, denn Alejandro Chodorowski wird höchstwahrscheinlich am 17. Februar 1929 in der nordchilenischen Stadt Tocopilla geboren. Seine Eltern sind jüdisch-russische Migranten, ein Teil seiner Identität, den der Vater lange zu unterdrücken versucht. Kosaken haben mich zum Chilen gemacht, wird Chodorowski später erklären, und die Erfahrung seiner Kindheit klingt in seinem Werk lange nach, gerade La Danza de la Realidad, fast viel zusammen. Er ist lange Ausgestoßener, Einzelgänger, Antisemitismus macht ihn oft als Pinocchio verunglimpften Jungen zu schaffen. Seine einsame Zeit verbringt er mit Lesen und im Kino. Er liebt Monster, den Glöckner von Notre Dame, Frankenstein, den Unsichtbaren, andere Geächtete. Er ist 8 Jahre alt, als er nach Santiago zieht, in die Hauptstadt des Landes. Hier wird er zu dichten beginnen, mit dem Anarchismus liebäugeln, die Universität besuchen, als Clown, Theaterschauspieler, Marionettenkünstler und Pantomime arbeiten. Mit 23 leitet er bereits eine Theatergruppe mit über 50 Schauspielern. Doch vor der Macht von Diktator Carlos Ibáñez del Campo und der nationalsozialistischen Bewegung Chiles flieht er ins Exil. Über Barcelona geht es nach Paris. Hier will er sich den Surrealisten anschließen, doch ein Treffen mit André Breton enttäuscht ihn. Gerade seine Liebe zur Popkultur, zu Rockmusik und Comics trennt sie. Schließlich trainiert er unter Etienne Decroux und wird Teil der Schauspielgruppe von Star-Pantomime Marcel Marceau, für den er berühmte Routinen wie Der Käfig oder Der Maskenmacher schreibt. Das erzählt zumindest Jodorowsky. Man sollte ihm vielleicht nicht alles glauben, schien mir so mein Teil meiner Recherche zu sein. So, selbst über sein Alter macht er manchmal unterschiedliche Angaben, und mein Eindruck war immer, die Autobiografie ist Teil des Gesamtwerks und formbar wie alles andere eigentlich. 1957 entsteht sein erster Kurzfilm, La Cravate, eine Pantomimen-Adaption von Thomas Manns Novelle Die vertauschten Köpfe. Jean Cocteau soll begeistert gewesen sein. Bei einem von Marceaus Tourstops in Mexiko bleibt Chodorowski im Lande. Er führt wieder Theaterregie, mehr als 100 Stücke von Galionsfiguren des absurden Theaters wie Beckett oder Ionesco oder auch Strindberg. Er will nicht nur für Großstädter inszenieren, sondern auch für die einfache Landbevölkerung. Seine Bibel zu dieser Zeit ist Antonin Artauds Les Théâtres et son Double. Das darin umrissene Theater der Grausamkeit bleibt lange ein wichtiger Bezugspunkt für Chodorowski. Er will weg vom Sprechtheater hin zum unmittelbar Körperlichen. 1962 gründet er gemeinsam mit seinen Freunden Roland Topor und Fernando Arrabal die Panikbewegung, die das Irrationale, Primordiale der Kunst betonen will. Ihr berühmtestes Happening war die Bühnenshow Sacramental Melodrama von 1965, bei der unter anderem 2 Gänse enthauptet und Sex auf der Bühne gehabt wird. Klingt für mich nach einem ganz normalen Samstagabend, aber okay. 1968 entsteht sein erster Langfilm, Fando y Lis, finanziert durch den reichen Vater von einem seiner Theaterschüler. Eine lose Adaption eines Stücks von Arrabal über ein Paar auf der Reise durch eine postapokalyptische Welt. Es ist durchaus eine Kontinuität zu den Bühnenarbeiten zu erkennen. Chodorowski ist es wichtiger, was vor der Kamera passiert, als was diese selbst tut. Das Gezeigte steht über dem Akt des Zeigens. Schnitt und Fahrten sind unaufdringlich, begleitend, ein simpler Schwenk hier, ein sanfter Zoom da, meist einfach totalen oder Panoramen. Über das heutige Kino flucht er oft. Too much camera. Als Vorbilder nennt er dann Buster Keaton und Erich von Stroheim. In Anführungszeichen realistische Rahmenbedingungen lassen uns das Fantastische glauben. Der Inhalt von Fanduel ist jedoch verstört. Bei der Premiere des Films entkommt er nur knapp einem wütenden Mob. In Mexiko wird der Film verboten und floppt dann logischerweise auch. Als nächstes dreht er den Acid Western El Topo, mit dem er im Herbst 1970 die neue Hauptstadt der Kunstwelt erreicht, New York. Er spielt selbst die Hauptrolle. Auch sein jüngster Sohn Brontes steht nackt vor der Linse. Immer wieder übernehmen Familienmitglieder wichtige Rollen in seinen Filmen, oft neben lokalen Laiendarstellern. El Topo wird als Midnight-Movie zum Dauerbrenner und gehört bald zum Kanon der Counterculture. John Lennon lässt seinen Manager Alan Klein die Rechte kaufen. Vor einem großen und vor allem nüchternen Publikum scheitert El Topo. Doch über seine Beziehung zum Ex-Beatle kann Jodorowsky sein bislang ambitioniertes Projekt verwirklichen. Montana Sacre, der heilige Berg, ein noch größerer, facettenreicherer Erleuchtungstrip. Jodorowskys Hauptfiguren sind stets auf spirituellen Reisen, wobei an die Stelle von klassischem Plot eher eine Sammlung von Ereignissen tritt. Nach der Weltpremiere in Cannes zerstreiten sich Alan Klein und Jodorowsky bald, weil der Regisseur eine Adaption von Geschichte der EU ablehnt, angeblich zu kommerziell, und lieber einen Piratenfilm für Kinder drehen wollte. Klein nimmt El Topo und Montana Sacre aus dem Vertrieb. Erst nach seinem Tod im Jahr 2009 werden sie wieder mit größerer Regelmäßigkeit gezeigt. Jodorowsky scheitert dann über Jahre hinweg an der Adaption von Dune. Die meisten werden diese Phase seines Lebens aus dem Dokumentarfilm Jodorowskys Dune aus dem Jahr 2013 kennen. Erst 1980 erscheint sein nächster Film, die antikolonialistische Tierfabel Tusk, basierend auf einem Roman von Reginald Campbell. In den 80ern entwickelt er auch eine neue Form der Therapie namens Psychomagie, die Ansätze von Carl Gustav Jung und Mystizismus verknüpfen. Diese Ideen fließen auch in sein Gothic-Horror-Familiendrama Santa Sangre von 1989 ein. Die Auftragsarbeit Der Regenbogendieb von 1990, besetzt mit Stars wie Peter O'Toole oder Christopher Lee, bleibt lange sein letzter Film. Er legt weiter Tarot, praktiziert Psychomagie und schreibt erfolgreich Romane und Comics, doch einen Spielfilm dreht er mehr als zwei Dekaden lang nicht. Erst als er bei den Dreharbeiten von Jodorowskys Dune seinen alten Freund, den Produzenten Michel Seydoux, trifft, entsteht die Idee für ein neues Projekt. Er will seine eigene Autobiografie als Trilogie auf die Leinwand bringen, auch mithilfe von Crowdfunding. Bislang sind The Dance of Reality von 2013 und Endless Poetry von 2016 erschienen. Dabei spielt sein ältester Sohn Brontes, seinen Vater Jamie. Auch seine anderen Söhne sind in kleinen Rollen zu sehen. Mit diesen beiden Filmen ist Jodorowskys Leben bis zum Alter von 23 abgehandelt. Er ist in diesem Februar allerdings schon 92 geworden und damit sicher einer der ältesten aktiven Regisseure unserer Zeit. Erst 2019 ist der Dokumentarfilm Psychomagic, A Healing Art, veröffentlicht worden, in dem er seine auf Konfrontation und Performance fußenden Therapiemethoden anhand von konkreten Fällen vorstellt. Zuletzt war er vor wenigen Tagen in den Schlagzeilen, weil seine Comicreihe The Inkle von Taika Waititi verfilmt werden soll. Jodorowsky war und ist umstritten. Manche Kritiker begreifen ihn als redundanten Nachkommen von Buñuel und Fellini, verlachen seine mangelnde Subtilität. Feministische Lesarten seines Werks sind rar gesät. Die spielerische Vermengung von echter und fiktiver Gewalt wurde oft kritisiert. Dieser Neubegegnung mit seinem Werk hatte ich vor allem eine Selbstbefragung gesehen. Eine Sehnsucht nach Vergebung und danach, vergangenes Übel zu überwinden. Wenn nicht in der Wirklichkeit, dann gerade in der Fiktion, im Tanz der Realität. Gerade dadurch, dass seine Filme lange schwer verfügbar waren, wurde er spät zum Forschungsobjekt. Jetzt wird er unseres und ich bin sehr gespannt, was diese Forschung hervorbringt.
Vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung. Patrick, von den aufgezählten Sachen, was interessiert dich so an Jodorowsky?
Sorry, ich habe mich jetzt so reingehört und den Tee getrunken. Scusi. Okay. Was mich an Jodorowsky interessiert, ist eine Frage, die ich mir vor dem Sehen von Jodorowsky-Filmen eigentlich nie gestellt habe. Ich fand die Selbstbeschreibung interessant. Ich sehe in ihm eher einen Graphomanen. Und da ist er zum Beispiel auch sehr nah an einem Lars von Trier dran. Also jemand, der sich selber permanent aufschreiben muss, ja. Und das natürlich unter so pseudo-naturwissenschaftlichen, esoterischen Gesichtspunkten. Darüber sollten wir auf jeden Fall noch mal reden. Vor allem die Idee der Theosophie scheint mir da noch mal richtig zu sein. Mhm. Aber jetzt rein filmisch betrachtet, ist das natürlich jemand, der sich auch immer gegen das, sagen wir mal, arrivierte Autorenkino, das fantasievolle Autorenkino irgendwie behaupten muss. Und ich habe das Gefühl, dass das auch durch eine Flucht der Extreme passiert. Also er sagt ja immer, dass sein großer Meister eigentlich Fellini ist. Und wenn man Fellini sieht und seine Filme, sieht man natürlich die Motive, die sich spiegeln und wiederholen. Ne? Der Zirkus als Ursprung und Ende eines menschlichen Lebens. Du hast auch da die dicken Frauen oder die dünnen Frauen, die ausgestellte Nacktheit, ja, dieser Exzess im Feiern und Trinken und Saufen. Aber bei Chodorowski geht das halt immer noch drei Schritte weiter. Und das ist natürlich auch etwas, was Künstler immer machen müssen. Sie gucken, was entsteht, und sie müssen sich in das, was entsteht, irgendwie positionieren, sich dazu verhalten, extremer werden oder stiller werden, wenn es leise ist. Und ich finde, dass sein Werk dahingehend ja auch immer daher in der zweiten Linie stand, weil er sich nie wirklich, obwohl er sehr laut schreit manchmal in seinen Filmen, sich nie da wirklich so rausfeuern konnte. Und vielleicht ist es ja so, wenn du dann so Freunde hast aus der Counterculture, aus der Gegenkultur der 60er Jahre, brauchst du vielleicht andere, weil die Potheads in den Kinos, die es ja kaum mehr in den Sitz schaffen, vielleicht nicht die besten Anwälte deines Kinos sind. Und für mich sind die Filme, um das zu Ende zu bringen, Reisen gewesen in diese Zeiten, weil ich habe Freunde, Bekannte, ältere Menschen, die jetzt so Anfang 60 sind, die da total in dieser Counterculture aufgegangen sind, auch in dem, was dann in Westdeutschland da übrig geblieben ist. Sie sind bekifft ins Delphi-Kino in West-Berlin gegangen, um sich David Lynchs Blue Velvet anzusehen. Und wenn ich mit ihnen darüber rede, versuchen sie mir dieses Gefühl zu beschreiben, aus welchem Grund sie das gemacht haben, was sie erwartet haben, was sie erleben wollten. Und ich höre diese Geschichten und ich kann sie sehr schwer nachvollziehen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Filme, zumindest einige von Chodorowski, mir die Möglichkeit geben, das nochmal zu fühlen, das nochmal nachzuspüren, was das bedeutet hat, damals in New York in einem kleinen schmutzigen Kino El Topo zu sehen. Und diese Zeitreisen, die scheinen mir sehr wichtig und essentiell zu sein, die diese Filme heute leisten können.
Ja, ich finde das auch spannend, was man da nochmal so sieht, was vielleicht verloren gegangen ist auf eine Art. Also ich glaube, das mit Beeindruckendste finde ich diese ganze Detailwut und diese Massenszenen, die wir da meistens haben. Ja. Etwas, was man heute irgendwie im Kino kaum eigentlich mehr sieht, dass dieser Exzess die ganze Zeit da ist und dass man fast, und wir haben das ja auch, dass es seine Familienmitglieder und so weiter sind, und man denkt jetzt immer so, jeden, den er von irgendwo kannte, der rennt dann da auch nochmal durchs Bild und schreit irgendwas an, spuckt irgendwas an, steckt seinen Penis nochmal in irgendein Loch rein oder sowas, beschmiert sich mit was und gleichzeitig dann noch dieses Mandala-Art oder kaleidoskopische, dass man immer weiter reinfällt in diese Handlung und es immer weitergeht. Also ich fand das am beeindruckendsten, als ich mich dann jetzt das erste Mal mit The Inke auseinandergesetzt habe und immer noch ist irgendwo nochmal ein Loch oder ein Strudel und man fällt nochmal durchs Universum und dann blau, gelb, rot sind auf einmal die Räume und man hat so das Gefühl, das hört eigentlich niemals auf, auch wenn dann dieses Geschichte wieder damit endet eigentlich mit dem Fall, mit dem sie anfängt eigentlich und irgendwie diese seltsame Suche nach irgendwie so diesem Sinn der Existenz oder irgendeiner Antwort auf eine Frage, die aber vielleicht einfach gar keine Antwort am Ende hat, dieses ständige Weitermachen. Und da finde ich auch irgendwie interessant, dass jemand, der dann so lange keinen Film gemacht hat, dann auf einmal wieder welche macht und wir dann trotzdem so gelungen oder misslungen, wie man die vielleicht sieht, diese Filme merken, ach, da ist er wieder, also der Stil ist irgendwie auch immer noch da. Und was ich aber auch cool finde und gerne bei anderen sehen würde, ist dieses Ideen, die er nicht machen durfte, dann einfach irgendwo anders zu verwursten. Also dieses so, gut, dann machen wir halt einen Comic darüber oder dann schreiben wir das halt da nochmal auf oder so. Also dieses, dass die Sachen einfach nicht weg sind und dass er auch das mit so einer Vehemenz auch immer behauptet, so, ne, ach, Dune, das ist immer noch nicht gestorben, das Projekt. Das kann vielleicht immer nochmal irgendwann nochmal jemand machen oder sowas. So, das finde ich irgendwie ganz interessant und ich, so schwierig, wie ich ihn auch in vielen Aspekten finde, mag ich auch dieses Auftreten auch in Interviews, auch jetzt noch in hohem Alter, dass er nicht so eine, also da ist fast der richtige erste große Nagel in den Sarg, diese Taika Waititi-Sache, finde ich eigentlich, weil ich ihm das nicht glaube, dass er denkt, dass er das gut umsetzen kann, Waititi, beziehungsweise ich glaube es mir auf jeden Fall nicht und deswegen denke ich, muss er ja eigentlich auch wissen, vor allem wenn man sieht, wie negativ er sich äußert zu anderen Regisseuren, ne, also gerade über die sich halt dann verdinglicht haben irgendwie in Hollywood. Aber so diese, also wenn jemand zu ihm sagt, ja, sie waren ja dann auch sehr viel von Dali beeinflusst und er dann immer sagt, ich habe die Leute beeinflusst, ich habe das alles gemacht und sowas. Wegen mir haben die Beatles das so gemacht. Und ich finde dieses vehemente in Interviews darauf pochen, wie wichtig man war, irgendwie so ganz witzig, also und sich da nicht so rauszuziehen. Aber ja, ich glaube, diese Vielfalt in den Bildern, in den Motiven und sowas finde ich spannend, aber ich habe das schon mal im Mailback gesagt, ich beschäftige mich ja gerade so ein bisschen mit so Pen-and-Paper-Storytelling und sowas. Und so wie Jodorowsky das macht, ist es natürlich auf eine andere Art auch super billig, ne? Also zu sagen, hier ist wieder eine Pyramide, hier ist wieder ein Berg, hier ist jetzt der silberne See, hier ist der blaue Mond oder sowas, das ist ja auf eine andere Art auch nicht schwer, eigentlich sich sowas auszudenken. Und das finde ich dann auch wieder witzig eigentlich daran. Also dass es auch manchmal nur durch diese Masse an Sachen besonders vielschichtig wirkt, aber es ja auch oft einfach so ein Zusammenschmeißen einfach von einfach hunderttausenden Dingen ist.
Ja, wobei ich sagen muss, so durch Dichte und Masse lasse ich mich auch zum Beispiel im Komödiantischen ja gern überwältigen. Also ich denke an Leute wie vielleicht die Zucker Brothers oder Mel Brooks, die ja auch so alle 3 Sekunden einen neuen Gag haben. Und so schaue ich oft an Jodorowsky, weil ich das Gefühl habe, okay, selbst wenn mich jetzt ein Bild irgendwie nicht interessiert oder ich damit nichts anfangen kann, gleich kommt ja auch das nächste. Und ich finde dieses Graphomanische, was Patrick vorhin beschrieben hat, ganz schön, weil ich auch spannend finde tatsächlich, oder was jetzt für beim Sehen halt dieser Filme nochmal so in kurzem Abstand für mich interessant war tatsächlich so dieses Gefühl von Entwicklung, dieses Gefühl, wie sich diese große Ablehnung gegenüber der eigenen Familiengeschichte, gegenüber der eigenen Herkunft in immer neue Formen gießt und dann aber auch mit der Zeit so eine Art von, wie gerade schon bei mir angedeutet, von Vergebung oder zumindest von einer Weichheit oder einer Barmherzigkeit in dieses dann doch oft sehr karge, harte Filmwerk irgendwie mit einfließt. Also das fand ich irgendwie eine ganz schöne Erfahrung, dass man, ich will es nicht altersmilde nennen, aber dass ein anderer Grad von Reflexion möglich ist, wenn man dann irgendwie über 80 geworden ist, der vorher vielleicht noch nicht da war. Und ja, ich glaube einfach, diese schiere Dichte von Ereignissen ist schon etwas, das allein mich einnimmt. Ich finde ja auch schön, wen er so aus der Gegenwart mag, bei dem man das vielleicht ähnlich gespiegelt sieht. Also er ist ja zum Beispiel ein großer Fan von Takashi Miike oder von Kim Ki-duk oder sowas. Nicht beides meine absoluten Lieblingsregisseure, aber ich kann bei ihm zumindest auch immer nachvollziehen, was er an anderen Künstlern schätzt. Christian, wenn du sagst, er lehnt viele ab, dann ist er genauso großzügig, aber auch im Lob war mein Eindruck immer.
Aber könnten wir uns nicht darauf einigen, dass, wenn wir das Werk von Jodorowsky sagen, eigentlich keine Einheit meinen, weil ich finde schon, dieses zentrale, die zentrale Idee der Suche, das macht es ja wieder spannend, wenn man so von außen einfach mal auf die Filme drauf guckt und sagt, mit jedem Film wusste er nicht wirklich, wo das hingehen soll. Also kaum ein Film baut auf dem anderen auf. El Topo und Santa Sacre ist vielleicht so eine Ausnahme, aber grundsätzlich ist es ja auch spannend, dass da jemand immer wieder in dieses Regiefach reinguckt und sieht, wo das Schiff dann an welches Horizont und an welches Ufer losfahren kann oder anlegen kann. Also das finde ich ja auch wieder interessant, dass das jemand ist, der im Kino dann einfach wirklich etwas probiert hat und dann schon recht radikal war. Und wir wissen ja, dass das Kino, auch wenn es aus solcher Indie oder sagen wir mal Unabhängigkeit finanzierten Geschichte kommt, ja nie wirklich den harten, radikalen Zug mag. Es gibt immer Kontrolle durch Finanziers, Produzenten, Schauspieler und so weiter. Aber er ist ja jemand, der das wirklich so total versucht hat, ne? Alles unter seiner Vision unterzujochen. Und daher natürlich sagt er, Charles Chaplin oder Buster Keaton, weil das waren vielleicht die ersten und die einzigen, die wirklich alles unter sich hatten und alles machen konnten, was sie wollten.
Ja, ich glaube, deshalb ist der Comic auch so ein interessanter Ort für ihn, weil er da genau wie im Roman natürlich sehr viel mehr individuelle Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und ins Kino ist er dann wirklich immer nur gegangen, wenn er das Gefühl hatte, also zumindest ab einem bestimmten Punkt, ist er nur noch dorthin gegangen, wenn er das Gefühl hatte, er hat wirklich die Kontrolle. Also deshalb ja auch so Sachen wie Crowdfunding und Kartenlegen für Leute im MoMA, um Geld zusammenzutreiben und dergleichen. Man merkt ja, diese riesige Pause nach The Rainbow Thief ist nicht zufällig, sicher nicht freiwillig gewählt, aber zu einem gewissen Teil dann eben doch, weil da die Konsequenz ist, nicht hingehen und zu sagen, ich möchte auf jeden Fall einfach weiterarbeiten in diesem Bereich wie manche andere, manche Vielfilmer, sondern er hatte auch die Geduld, sich nicht zu stark selbst zu verkaufen. Also ich glaube, das ist ja auch, was diese Radikalität so greifbar macht, dass man so selten das hat, was da rausfällt, so selten das Gefühl hat, hier dient sich jemand an.
Wobei es die Filme auch gibt, das sind die, die wir nicht so richtig in die Liste mit reingenommen haben, oder? Die eher, ja, so Auftragsproduktionen sind.
Rainbow Thief und Tusk.
Ja. Ja, genau.
Wobei auch Tusk ja wohl völlig gescheitert ist, obwohl das eine Art Kinderfilm sein soll in Teilen.
Mhm. Wir sprechen nämlich über Fando Ilis, über El Topo, The Holy Mountain, über die Doku Jodorowskis Dune, da müssen wir kurz sprechen, beziehungsweise über das Projekt sicherlich auch The Inca mal erwähnen, dann Santa Sangre, The Dance of Reality und Endless Poetry. Das sind die Pflöcke, die wir einschlagen werden und alles andere. Und es wird wahrscheinlich vieles noch sonst zu erwähnen geben, könnt ihr natürlich ansprechen.
Había una vez una ciudad maravillosa llamada Tar. Cuando sucedió la gran catástrofe, desaparecieron todas las ciudades menos Tar. Si sabes buscarla, la encontrarás. Cuando llegues a Tar, conocerás la eternidad.
1968 kommt der erste. Übrigens, ich wusste nicht, dieses Zitat am Anfang, was du gesagt hast, wie war das? Kein magischer Realist, sondern er macht
realistische Magie.
Ja, ich dachte, das habe ich mir neulich ausgedacht, Real Magicalism, so als, okay, da siehst du, alles kommt wieder. Ich dachte, das wäre ein witziges Wort, aber okay. Fando Ilis ist eine Adaption eines Theaterstücks von Fernando Arrabal. Das ist der, glaube ich, einzige seiner Filme, der in Schwarz-Weiß ist, oder? Ich habe Tusk und Dings nicht gesehen, aber die sind Farbe, oder?
Ja.
Genau. Ja. Und den hat er halt neben der ganzen Theaterarbeit am Wochenende mit geringem Budget gedreht. Es geht um Fando und seine gelähmte Freundin Liz, die durch so eine postapokalyptische Einöde wandern, um die mythische Stadt Tar zu entdecken. Und ja, da treffen sie allerlei seltsame Gestalten und Rituale. Und wie du schon gesagt hast, als der Film Premiere gefeiert hat, hat es da wohl diesen Aufstand gegeben, wo Jodorowsky dann fliehen musste. Dann wurde der Film in Mexiko verboten. Patrick, ist das einer der Filme, wo du sagst, heute unschaubar? Du hast das doch so angeteasert vorhin.
Ja, unschaubar ist natürlich falsch. Also ich habe ihn ja gesehen. Ich habe auch irgendwie nicht vorgespult. Nein. Ich fand ihn ja interessant, weil das war jetzt so wirklich so ein Blankspot. Da hatte ich jetzt auch nicht irgendwie sekundäre Paratexte, die mich darauf hingewiesen haben. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass der Film von ihm ist. Nee, aber ich finde ihn gar nicht so unschaubar. Ich finde ihn ehrlich gesagt total interessant. Er zerfällt wie so viele Jodorowsky-Filme in mehrere Teile, die dann sich stärker durchsetzen als die andere. Also zunächst einmal ist das ja so Arte Povera. Eigentlich sind die Mittel, die er verwendet, ziemlich armselig. Das alles wurde auch in so einem kleinen Steinbruch gedreht. Und obwohl diese Reise immer vorwärts geht, sieht man an den Kulissen, dass sie permanent an dem gleichen Ort drehen. Und es sind immer die gleichen Steine, es ist immer die gleiche Mauer. Es ist auch übrigens immer auch der gleiche Sonneneinfall, sodass du gesehen hast, dass sie wahrscheinlich immer zur gleichen Tageszeit gedreht haben. Also in der Form ist es... Also ich finde den Anfang fast schon phänomenal, weil dadurch, gerade weil er in Schwarz-Weiß ist und sich Fando und Liz ja erst in Bewegung setzen aus so einer Art Häuserruine heraus und da findet noch so die degenerierte Party statt, ja, da ist so Pärchen in Abendgarderobe, die tanzen, da gibt's ein Klavierspieler, aber das Klavier ist in Flammen, also super, phänomenales Bild übrigens, im wahrsten Sinne surreal, so eine Art, als hätte er so einen Antonioni-Film von La Notte zerstört und sagt, da beginnt jetzt etwas Neues für mich. Und dann beginnt eine recht redundante Reise, die sich, wie wir das ja schon im Impulsvortrag gehört haben, die sich sehr stark an Atots Theater der Grausamkeiten letztendlich orientiert. Die beiden können nicht zueinander finden. Ich weiß, ich fand diese Dynamik zwischen diesen beiden Figuren äußerst irritierend, was im ersten Moment positiv irritierend, im zweiten Moment langweilig irritierend, weil es führt, glaube ich, zunächst. Mit Abstand am interessantesten fand ich die zwei Rückblenden, die die Jugend der beiden thematisieren, also quasi die Initiationsriten sehen. Weil das sind Motive, wenn wir hier von einem Debütfilm sprechen, die sich fast in jedem Film wiederholen werden. Ne? Diese Angst des Kindes von einer Gemeinschaft von Freaks, meistens sind es Zirkusfreaks, irgendwie sowohl in das sexuelle als auch in das psychologische Leben reingestoßen zu werden. Ja, das hat ja auch was fast schon von Pädophilie, wie das Mädchen da reingenommen wird in diesen komischen Zirkus, wie es angeguckt wird und angefasst wird. Da merkt man die 68er-Bewegung mit dem libertären Gedanken. Ja? Auch mit der Unschuld von Kindern. Körpern, wie das dann übernommen wird. Das fand ich sehr interessant und natürlich auch.
Ja, auch dieses Schlangen oder Würmer in diese Babypuppe da ja auch reingesteckt und sowas, ne? Da haben wir das Motiv
ja.
Nochmal.
Ja. Naja, oder der Vogel, der aus dem Herzmuskel entweicht, das ist ja auch etwas, was sich später mindestens dreimal wiederholt in 1:1 in dieser Szene. Also, wenn wir von der Kreativität von Jodorowsky sprechen, müssen wir auch von Motiven sprechen, die sich in jedem Film wiederholen. Auch die ausgehobenen Gräber, wo dann Menschen drin liegen, manchmal leben die ja auch noch. Das ist auch immer die gleiche Art von Grab. Es ist genauso tief gebuddelt, ob in Danza der Realidad oder auch später in Santa Sangre ist es genauso. Also das finde ich schon interessant, wie sehr sich hier in diesem Film, der in auch anstrengend ist, muss ich ganz ehrlicherweise sagen.
Ja. Wie der auch viele anstrengend sein will, oder?
Ja, klar.
Also gerade durch diese lauten Hintergrundgeräusche und dergleichen, also.
Ja, also wie gesagt, das ist für einen Anfang ist das schon interessant, aber man merkt schon, hier ist schon viel Trial and Error dabei. Also wenn ich davon ausgehe, jemand möchte was erzählen und jemand wagt sich an das Erzählen des Films, ans filmische Erzählen, dann sehe ich hier viel Experiment noch, ne? Also viel auch, wenn was nicht geklappt hat, dann bleibt es dabei. Ich verstehe zwar nicht, warum er immer wieder angibt, dass das Blut seiner Hauptfiguren, weil die schlagen und prügeln sich ja meistens da blutig, vor allem wird Liz häufig geprügelt, nicht Fando so sehr, dass das echtes Blut ist, ne? Also es kommen wir wieder vom Theater der Grausamkeiten. Kino nicht als Fake, nicht als Illusionsmaschine, sondern der Schmerz, den ihr seht, ist real. Spürt den Schmerz, so wie Liz den Schmerz spürt.
Was ist dieses Theater der Grausamkeit?
Achso, das Theater der Grausamkeit ist eine der interessantesten und populärsten Theorien von Antoine Artaud, von dem wir ja schon gehört haben, dass Chodorowski sich sehr stark an ihm orientiert hatte. Das war eine Idee, quasi Regisseur und Drehbuch stärker zu trennen. Also da ging, also die, ich mach's mal ganz platt, die Grundidee ist es, dass du eher über Affekte gehst, ne, dass jemand brüllt und schreit, ne, dass du Blut siehst und Pisse und so weiter und dass du direkt diesen Schmerz spürst. Also eher aus dem Zirkus gedacht, so eine Nummernrevue. Es geht gar nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, psychologischen Realismus nach vorne zu stehen oder eine Nachvollziehbarkeit der Figuren. Es geht darum, dass vor dir immer wieder so Affekte produziert werden und du sollst geschockt sein und dann mega traurig sein und dann sollst du dich gruseln und es geht darum, dass du zu 100% dich gruselst und zu 100% geschockt bist. Ne? Also schon so ein Theater des Schocks. Daraus hat sich letztendlich auch das deutsche Regietheater entwickelt heute. Und man merkt schon, dass Chodorowski hier sehr stark inspiriert ist davon, weil der Film ist ja letztendlich auch eine Abfolge von Szenen. Ne? Diese Reise, da gibt es Momente und diese Momente sind in ihrer, in Anführungsstrichen, Grausamkeit auch so ausgestellt. Auf den Trick, wenn du so willst, auf den Zirkustrick hinaus.
Ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht in Acapulco mit im Mob gestanden und hätte ihn aus der Stadt gejagt, aber großen Enthusiasmus kann ich für diesen Film jetzt auch nicht aufbringen. Es ist sicher ein erstes Experiment, es ist sicher ein Erarbeiten der Mittel. Es ist vielleicht, ich musste irgendwie ein bisschen an Eraserhead von David Lynch denken.
Ja,
dachte ich auch,
ja, aber der ist irgendwie sicherer, der hat irgendwie nicht 8 Milliarden Ideen, ja.
Aber ich dachte vor allen Dingen an diese zentrale Konstellation. Ich hatte das Gefühl, hier ist ein Mann und ich möchte jetzt natürlich auch nicht zu tief in seine Psyche einsteigen, aber er lädt ja nun gerade dazu ein, der irgendeine Form von Unsicherheit mit den festen, starren Beziehungskonstrukten, die ihn als Vater und dergleichen jetzt nun einmal erwarten und der begreift das in irgendeiner Form als Last. Und er kombiniert diese persönliche Erfahrung mit dem, was er eben von Antonin Artaud kennt, mit bestimmten Bildern von Gewalt und Blut. Ich habe das Gefühl, hier, wenn wir so verschiedene Religionen jeweils den Film zuordnen, dann ist das noch sehr stark vielleicht ein christlicher Film oder ein antichristlicher Film, was ja oft so ein bisschen ineinander greift. Es ist so eine Art Kreuzweg auch über weite Teile. Später gibt es ja auch hier ganz konkrete Parodien auf den Kreuzweg Jesu. Und ich glaube, die interessantesten Sachen waren, wie schon angedeutet, immer so Einzelmomente. Diese ganze Dynamik zwischen dem Paar fand ich auch schwierig. Ich hatte das Gefühl, da ist eine sehr große Unwucht zugunsten von Fando. Liz ist immer eher Objekt, ist Opfer, natürlich auch in dieser Vergewaltigungsrückblende, die mit diesem Zerbrechen der Eier ja auch eine sehr klare Symbolsprache eigentlich entwickelt, die man fast nicht anders als so eine Art unangenehme, übergriffige Vergewaltigungsdeflorierung irgendwie begreifen kann. Also zumindest ging es mir so, dass es sich das sehr aufgedrängt hat. Und ja, es ist ein bisschen schade, dass diese Perspektive da nicht breiter aufgestellt ist, dass Liz in dieser Rechnung so unbedeutend eigentlich ist, weil ich glaube, ein tatsächlicher Widerstreit, ein Hin und Her hätte diesem Film so eine innere Dynamik gegeben, die er so einfach nicht hat. So reiht er eben surreale Momente aneinander, die mal gelingen und mal nicht. Ich fand sehr lustig, als Fando von zornigen Frauen mit Bowlingkugeln gejagt wird und wie so ein Kegel umgeschleudert wird. Ohnehin geht es viel um Spiele. Hier ist der Mensch ein Kegel. Es geht viel um Puppen. Es geht um das Umkehrbare. der Welt. Wir haben manchmal Effekte, wie dass ein Einzelbild zurückgespult wird. Wir haben auch einen Effekt, den wir dann später aus der Counterculture, zum Beispiel bei Dennis Hopper, noch sehr viel präsenter haben. So eine Art Flackerschnitt wie in Easy Rider, wo zwischen zwei Szenen hin und her geschalten wird, indem die Bilder so ineinander gefächert werden, jeder Moment im nächsten enthalten wird, nur nicht wie bei einer Überblendung fließend, sondern es ist fast so ein gewalthaltiges, zorniges Ablösen des einen Moments im anderen. Aber ja, insgesamt würde ich jetzt sagen, wenn man kein Komplettist ist, wenn man nicht wirklich diese gesamte Karriere sehen möchte und nachvollziehen möchte, dann ist das sicher nicht die erste Anspielstation, dann ist das sicher nicht der Film, der am meisten drängt, der am meisten berauscht. Also erscheint mir sehr ein Produkt seiner Zeit und vielleicht wäre es sehr praktisch, wenn man ihn, das gilt vielleicht für manche dieser Filme, tatsächlich irgendwie auf LSD oder auf vergleichbaren Drogen irgendwo auf den New Yorker 42nd Street gesehen hätte oder so.
Aber ich bin jetzt kein LSD-Profi, aber ich denke mir, dass das Schwarz-Weiße so einem LSD-Trip extrem entgegensteht, glaube ich, weil er visuell, worüber wir später sprechen werden, das visuell verführerische, fantastische, das ist es ja hier nicht. Das ist dieser armselige Krater da, dieser Steinbruch, den ich unfassbar hässlich finde. Worauf ich nur, wo ich dem Film am meisten irgendwie Dinge abnehmen konnte, was ich interessant finde, weil ich da seit geraumer Zeit eher drauf achte, was für eine Vielfalt an Körpern er präsentiert. Ne? Das ist ja ein Film, der komplett ohne Computereffekte gedreht. Das ist schon mal erstmal gut. Aber du siehst, Liz ist querschnittsgelähmt, du hast also schon mal versehrte Körper in Anführungsstrichen, die nicht der Norm entsprechen. Und ich hatte das Gefühl, in jeder Episode, ich nenne sie jetzt einfach mal Episoden, in der Station, ist ja eher ein Stationdrama.
Gesänge nennen sie sie, glaube ich.
Gesänge, Canto, genau, womit wir wieder total beim Okkultisten und der Theosophie wären, was vielleicht dem Christlichen so ein bisschen entgegenspricht. Aber ich meine, du hast dann Transvestiten, du hast da eine Szene, die ich mit Abstand die beste finde. Auf so einem Hügel sitzen alte Frauen, also wirklich alte, die mit so einer Hand in so einen Topf voller eingelegter Aprikosen greifen. Die sehen aber auch irgendwie so aus wie Hodensäcke, ehrlich gesagt. Durch das Schwarz-Weiß ist er so ein bisschen verzerrt. Und die haben so einen Lustsklaven, ja, so einen jungen Mann wiederum, ne, der eine ganz andere Körperstatur hat. Und ich fand es schon spannend, also hast du Menschen auch im Schlamm und das zieht sich durch alle seine Filme und das ist sicherlich die 60er-Jahre-Ästhetik da, aber ich finde es sehr interessant, was für eine Vielfalt an Körperformen, Farben, also Farben später natürlich, hier präsent sind und die auch sehr selbstverständlich auch in ihrer Körperlichkeit inszeniert werden übrigens. Das fand ich auch sehr toll. Also er arbeitet ja mit Laiendarstellern, da würde man ja heute irgendwie halbe Seiten drauf verwenden, wie toll es ist, dass dieser Regisseur oder diese Regisseurin mit Laiendarstellern gearbeitet hat. Und hier ist das in einer Selbstverständlichkeit, als wäre das so müsste man es machen eigentlich. Ne?
Finde ich auch spannend, aber gleichzeitig ist ja auch immer dieser Ekelaspekt so mit dabei. Und ich habe mich auch gefragt, was dieses Danebenstellen von allem eigentlich so heißt oder was wir daraus lernen. Einerseits ist es schon so, genau, dass wir heutzutage sagen, wow, wie diverse ist eigentlich das Casting. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein filmisches Werk oder Filme gesehen habe, wo so viele Menschen zum Beispiel mit körperlichen Behinderungen irgendwie auftauchen und so weiter. Aber gleichzeitig sind dann daneben ja dann auch immer die Maden und die Würmer und das Blut. Und man hat so das Gefühl, genau, dieser so Counterculture, wo man auf einmal alles in die Filme reingebracht hat, was irgendwie nicht so richtig einer Norm entspricht, wird das auch so komisch gleich gemacht dann. Und dann finde ich das auch manchmal so unangenehm irgendwie so. Also, dass das dann auch immer alles gleichzeitig auch so eine Art Ekel haben soll oder sowas.
Das ist so was, ein bisschen die Logik so der Freakshow, oder?
Ja, genau. Und das ist halt heutzutage, weiß ich nicht, schaut man da so, ja, so ein bisschen zwiespältig drauf, finde ich, irgendwie,
ja. Naja, aber die Provokation, ne? Wir haben ja schon die Premiere in Acapulco benannt. Übrigens, wenn die Legende stimmt, war es Roman Polanski, der ihn gerettet hat, weil er mit dem Auto davor war, weil er Rosemary's Baby gezeigt hat. Und Polanski ist ja auch einer der essentiellen Regisseure dieser Counterculture. Und mit seinen Filmen natürlich und mit seiner verbrecherischen Tat. Und ich finde es schon interessant, dass in Fando und Liz, deshalb habe ich auch La Notte von Antonioni genannt, an den ich mich sofort habe erinnert gefühlt, wie der Film beginnt, dass das ja deshalb auch die Maden und die Symbolik des Verfalls. Das ist ein Blick natürlich auf eine bürgerliche Ordnung, die jetzt nicht mehr existiert. Deshalb auch der Steinbruch. Ne? Die Frage ist, was entsteht aus den Ruinen? Welcher Phönix wird aus der Asche entstehen? Und die Idee dahinter ist ja wunderschön, weil Fando und Liz sind ja Adam und Eva dieser neuen Welt. Ja, sie sind der Phönix, der aus der Asche kommen soll. Aber sie werden halt nicht schön und sexy sein, sondern sie werden mit all ihren Wunden und all ihrem Schmerz da entsteigen. Die Idee dahinter ist natürlich, dass für alle diese Welt erreichbar ist und nicht nur für die Schönen und Reichen, die noch auf ihrer Party sind, während das Klavier brennt. Das ist als Idee super und das ist als Provokation und Schockmoment für 68 wirklich so ein Slap in the Face-Film. Und da, und das meine ich mit der Zeitreise, und das kann ich jetzt nachvollziehen durch diesen Film. Aber ich habe da, wie gesagt, ich habe mich auch gelangweilt und so weiter, heute nicht mehr. Aber damals kann ich mir das schon vorstellen, dass die Leute ausflippen.
Ich habe noch ein paar Bezugspunkte, die sich mir so aufgedrängt haben. Ich finde ganz interessant, wie permanent, das kommt ja bei ihm öfter vor, Menschen mit Tierstimmen sprechen. So ein bisschen vielleicht bei jemandem wie Vera Chitalova, später in der tschechischen Neuen Welle. Und ich fand vor allen Dingen, wenn man einen Film, der ästhetisch und in der Stimmung total ähnlich diesem ist, vielleicht sehen möchte, Albert Serrás Vogelgesänge, also der portugiesische Filmemacher, der ja nun in den letzten Jahren auch immer noch sehr präsent ist im Festivalkino, der hat für mich eine ähnliche Stimmung von dem Durchsuchen eines Wüstenlandes und einer großen Unsicherheit in dieser Zeit und der Suche nach einer Art von neuen Welt, nach Erlösung, die das Ganze durchträgt. Also ich meine, der Film ist ja auch oft mit zum Beispiel Fellinis Satyricon, aber auch mit Simon in the Desert von Buñuel verglichen worden. Also es ist ein Film, der auch viele Vorgänger und Nachfolger hat, den man gut einordnen kann. Ich glaube, eine Frage, die ich schon bei dem hier stellen möchte und die mich irgendwie das ganze Filmwerk über beschäftigt hat, und es ist sicher auch natürlich einfach ein Zeitgeistthema, aber in allen Filmen klingt auf eine oder andere Weise Homosexualität an. Das ist ein sehr präsentes Thema für jemanden wie Chodorowski hier mit dieser Unsicherheit, mit der monogamen Ehe und mit diesen anderen Figuren, die auch oft irgendwie eine Form von queerer Sexualität tragen, gerade zum Beispiel diese Transvestiten, wie Patrick sie gerade genannt hat. Und später wird dann irgendwie, werden diese Vaterfiguren immer wieder auf junge Fassungen von Chodorowski einreden, er solle doch irgendwie nicht homosexuell werden. Das ist ein Thema, das scheint ihn ganz offenkundig sehr stark zu beschäftigen, oder? Das scheint mir ungemein präsent zu sein, vom ersten bis zum letzten Film.
Ich weiß jetzt gar nicht, also das finde ich super spannend, das habe ich nämlich so gar nicht gesehen, aber es macht natürlich Sinn, so wie du das zusammenfasst. Ich würde halt immer sagen, dass diese heteronormative Weltsicht für ihn eine Norm ist, wie so viele Normen, die er ablehnt und wo er sofort natürlich an der Subversion arbeitet. Was ist das Gegenteil dessen, ob es jetzt Homosexualität ist oder Pan-Queersexualität, da würde ich mich gar nicht so festschreiben lassen wollen. Aber der Punkt davor, den finde ich fast noch essentieller. Also klar, ich könnte jetzt sagen, das Nachsynchronisieren war bei einem Film, der nur $300.000 gekostet hat, natürlich Pflicht, weil du kannst das Equipment einfach nicht haben, um den Ton vor Ort aufzunehmen. Aber ich finde auch, die Verfremdung ist essentiell. Das macht er ja auch später noch, dass Menschen mit anderen Stimmen sprechen, also nicht der Schauspieler. Auch das vielleicht ein Augenzwinkern an Italien, ans italienische Kino, wo Fellini ja bis zum Tod fast alles nachsynchronisiert hat, was nicht Marcello Mastroianni war. Also auch da finde ich ein Spiel mit Ding, aber wie gesagt, das Wegkehren von Normen, eigentlich ist das ein super Debütfilm, muss ich sagen, jetzt wo ich drüber nachdenke, weil da ist jemand, der also so als Ikonoklast auftritt. Er sagt, ich bin hier und ich mache erstmal kaputt. Alles, was ihr toll findet, erstmal kaputt oder ich mach's hässlich oder unansehnlich. Und die Frage, ob die Reise von Fando und Elis nicht letztendlich die Reise auch von Chodorowski als Filmemacher ist. Nämlich die Frage, ne, in Kantos, also in Filmen, auf der Suche nach etwas, nach der subversiven Art, nach der Größe dahinter, nach der Idee, nach der Energie, nach dem Kraftfeld, keine Ahnung. Aber ich glaube, vielleicht ist das ja ein richtig guter Debütfilm für jemanden wie ihn.
Vor allen Dingen, es ist unerreichbar, oder? Es ist immer so eine konstante X, zu der man nie ganz vordringen kann. Jede Reise wird irgendwann hier abgebrochen. Also es ist eine spirituelle Reise, natürlich zu dieser Stadt Tar, aber es endet natürlich dann mit dem Tod. Man hat vorher sehr viel schwarze Romantik, man ist in diesen Tod fast ein bisschen verliebt, man posiert auf dem Friedhof in Standbildern, die aber trotzdem keine Fotos, sondern so gehaltene Bilder sind, was ich einen ganz kuriosen Moment fand, weil die Bilder dadurch immer noch lebendig waren, obwohl sie etwas Totes, also ein Standbild gezeigt haben, also so ein in sich gekehrter Widerspruch. Aber wie schon gesagt, vor allen Dingen sind es immer so Punkte, die man nie erreicht. Also auch diese letzten beiden Filme, wenn wir jetzt ganz ans Ende seiner Karriere gehen, enden immer damit, dass man mit dem Schiff wieder aufbricht. Also ich glaube, dass man nie ganz da ist. Ist auch ganz zentral in diesem Filmwerk, dass die Suche immer zwangsläufig unabgeschlossen bleiben muss.
Also ich finde halt, man, also wenn man auf diese zum Beispiel Homosexualität und sowas geht, ich finde, man merkt halt dann doch oft so die halt Heterosexualität der Leute, die die Filme machen, wenn sie das alles so ausstellen halt so, ne? Oder wenn sie das so als Freakshow halt so aufführt oder sowas, dann merkt man, jemand reflektiert das, jemand hadert vielleicht auch mit dem, was in ihm drin ist, aber er kann es nicht so als was ganz Natürliches oder sowas zeigen. Wir hatten das auch stark bei Cronenberg, der auch diese ganzen Motive hat, aber es sind immer so, kommen immer so am Rande vor oder dann in dem Okkulten gibt es dann die Homosexualität oder dann strebt man so dahin, aber es hat immer diese auch so verbotene Qualität oder sowas, ne? Und das ist was wir heutzutage im Kino wahrscheinlich sagen würden, das wird irgendwie anders behandelt oder sowas. Also hier merkt man so ein bisschen, wo das herkommt. Übrigens eine Sache noch, Crossdressing ist wohl eher der Begriff, den man
dafür okay, gut, dann, ich wollte gerade sagen, wenn das nicht politisch korrekt war, er spricht selbst von Transvestites, aber er war 68 wahrscheinlich auch noch nicht politisch korrekt genug. Also sagen wir die Crossdresser. Es sind die Crossdresser, definitiv. Wobei, wie gesagt, ich keine Ahnung, das können ja auch schon Transmenschen gewesen sein, wir kennen sie nicht und wir werden auch nie erfahren, was das für Menschen sind, die da auftreten in diesem
genau,
Film.
Genau, das ist bei diesen Sachen, ja genau, da würde man
von da suggerieren sie sehen, auf jeden Fall so, als wären gerade Marsmännchen gelandet, ne? Das ist das Bild der Andersheit, ja.
Wie ist auch das denn, was ist denn da seine, also, weil ich habe mich zum Beispiel jetzt auch nicht mit dieser Psychomagie und sowas und nicht so ganz viel mit der Biografie beschäftigt, ist das denn, also hat er so in dieser Counterculture gelebt und er zeigt jetzt eher das, was so in seiner Welt existiert, oder? Weil man hat ihn ja auch als diesen eher unsicheren Jungen in der Kindheit gehabt. Oder hat er eine Angst eigentlich vor dieser Sache? Oder ist es so ein Zwischending eigentlich? Das habe ich bei Chodorowski noch nicht ganz verstanden. So, ist das jetzt die Welt, wo er sagt, so ist die Welt halt, es gibt halt Blut und es gibt dies und es gibt das und so ist Gesellschaft und so ist es auch gut? Oder ist es doch was, wo er ja mit hadert, Angst vor hat, keine Ahnung, wo er seine eigenen Psychosen irgendwie versucht zu verarbeiten.
Ich glaube, er liebt da in Teilen die Angst, die er davor hat. Also gerade weil er das fremdartig und anders und außerhalb von sich erlebt, hat er, glaube ich, so ein Gefühl von Verbundenheit dazu. Ich glaube, er sieht andere, also Leute, die auch wie er außen stehen. Und wir haben ja immer wieder Sequenzen, in denen diese Form von Gegenbewegung, auch Form von Counterculture, also zum Beispiel in El Topo gegen Ende, scheitern, wie die ins Gewehrfeuer des Mainstreams laufen. Aber ich glaube, er sieht sie immer als Potenzial. Und ich glaube, dass er sich unter all diesen Fremden nie 100% sicher fühlt, sondern dass er sie immer als andere erlebt, ist, was sie für ihn interessant und vitalisierend machen. Also ich glaube, beides ist der Fall von dem, was du beschrieben hast.
Ich meine, die Frage würde er nie so beantworten können, Christian, weil er würde dir sagen, ich mache die Filme aus dem Unterbewusstsein heraus und wie soll ich dir das erklären, was bei mir, also verstehst du, die Idee der austherapierten Seele ist für ihn sicherlich ein Graus, weil, wie Werner Herzog mal gesagt hat, die austherapierte Seele ist hell wie ein Zimmer, das keine dunklen Ecken mehr hat und es ist langweilig für einen Geschichtenerzähler. Und man muss ja irgendetwas haben, eine Unbekannte, eine Variable X, aus der du diese Dinge holst, aus der sie rauskommen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass er historisch gesehen ein absoluter Vorläufer und ein Fan dieser Counterculture-Bewegung war. Wo das Experiment und das sich Wegdrehen von dem, was war, also von Realität, also von der bisherigen Weltrealität, enorm wichtig war. Natürlich mit den Drogen, was essentiell ist, weil die Drogen natürlich so das Einfallstor waren, sich loszulösen von Elternhäusern, von politischen Realitäten, von seiner Umgebung her. Und für ihn ist ja ab einem gewissen Moment ja auch der Film dann quasi die eigentliche Droge.
Kommt, ja, der Film, der Chodorowski dann wohl international berühmt macht, nämlich El Topo, gilt als erstes Kult-Midnight-Movie, ist im weitesten Sinne ein Western. Er spielt selbst die Hauptrolle, nämlich den Pistolero El Topo, der mit seinem Sohn durch die Wüste reitet. Er lässt ihn dann beim Mönchen zurück, zieht mit einer Frau in die Wüste, wo er sie vergewaltigt. Chodorowski hat früher in Interviews erzählt, dass diese Vergewaltigung echt war, sich mittlerweile aber, ich glaube, vor ein paar Jahren davon distanziert. Diese Frau im Film, Mara, befiehlt ihm dann, ja, die vier großen Meister in der Wüste zu töten. Das sind immer so unmögliche Aufgaben, vor die er gestellt wird, ja, aber durch eine List, gräbt zum Beispiel ein Loch einmal oder durch Glück, besiegt und fühlt sich dann schuldig. Diese Frau geht mit einer anderen Frau weg und dann gibt es so einen großen Zeitsprung, in dem El Topo geschlafen hat im Berg und so ein Heiliger geworden ist und dann versucht, diese Gesellschaft aus dem Berg zu befreien, bis sie schließlich, ich glaube, es wurde ja schon kurz erwähnt, dann da ins Verderben rennen. Und Patrick, du hast schon mal dieses Buch über Midnight Movies angesprochen und Lukas hat es mir im Vorgespräch auch gesagt, dass dieser Text daraus ganz interessant ist. Warum ist der Film damals irgendwie so eingeschlagen?
Ja, weil er per Zufall auf das ist wie häufig einfach reiner Zufall, weil er in der New York-Szene erstmal unbekannt war. Es sollte ein anderer Film bei so einem Festival irgendwo in der, nicht Bronx, ich glaube Queens, gezeigt werden. Und da war noch einfach ein Slot frei und dann meinte irgendeiner, du, ich habe da sowas Verrücktes, lass uns das mal zeigen. Und das schlug ein, ich glaube zum einen, weil der Western als quintessentielles amerikanisches Filmgenre, das älteste Filmgenre überhaupt wahrscheinlich und eine der wenigen kulturellen Leistungen Amerikas zur Popkultur, auch einen großen Resonanzraum schafft natürlich. Ja. Man muss sagen, er arbeitet ja hier in Farbe, das ist auch für damalige Verhältnisse eine sehr interessante Führung von Farbgestaltung, muss ich sagen. Also natürlich geht es ins Surreale, aber das ist jetzt auch irgendwie keine Denkleistung bei Jodorowsky, mal von Surrealität zu sprechen. Aber er sieht schon besser und anders aus als diese Spaghetti-Western.
Er spricht selber übrigens auch davon, wollte ich nochmal kurz einhaken, was ich ganz interessant finde. Normalerweise wehren sich doch die Leute immer gegen die Bezeichnung, aber ich glaube auch, als er diesen einen Surrealisten in Paris treffen wollte, meinte er, ich glaube, das war schon später im Leben, dass er ihn nachts um 3 angerufen hat und dann ist der aber, hat er gesagt, ja, ich kann dich jetzt gerade nicht treffen, morgen. Und dann meinte er, I didn't feel this was very surrealist of him. Und
ja, hat
mich dann nicht mehr gemeldet. Das fand ich eigentlich ganz geil. So, das so erkennt man, ob die Leute auch andere Surrealisten sind. Aber ich wollte nur darauf hinaus, dass er sich gegen dieses Label nicht verwehrt. Immerhin, ja.
Nee, nein, absolut. Da wäre er auch doof, sonst hätte er auch seinen letzten Film da nicht gedreht, Poesia sin fin. Was ich nur sagen wollte, der Trend, also es ist schwer immer so einen Grund zu finden, warum ein Trend entsteht, warum ist Squid Game jetzt so populär, kann man auch nur unterschiedliche Sachen zusammenfinden. Aber die Popularität der Spaghetti-Western damals hinzukommt mit einer wirklich ganz krassen Gewaltästhetik, die dieser Film drauflegt, die für viele Augen damals enorm neu war. Und dann hast du wieder The Shock of the New, ja, und der dazu führt, dass dann diese Word-to-Mouth-Propaganda sich einfach durchgesetzt hat. Und dann passiert etwas, ich will das vielleicht noch nicht zu sehr vorwegsetzen, deshalb halte ich es noch zurück. Aber wie habt ihr denn das empfunden? Also El Topo gilt ja wirklich als erste auch Grenzerfahrung von Gewalt. Also als im wahrsten Sinne des Wortes nicht ein Western, der Gewalt als Thema hat oder verhandelt, sondern als gewalttätiger Western. Das ist ja noch ein Unterschied. Also er will Gewalt antun, auch denen, die sehen. Zusehen.
Na, meine Erfahrung damit ist, dass das scheinbar auch in der Gegenwart noch funktioniert, denn ich habe den, glaube ich, 2016 nochmal im Kino gesehen, in Hamburg beim Filmfestival im Rahmen von so einer Retrospektive und da ist bei dieser Szene in der Kirche, ihr erinnert euch, in der Kirche wird nicht mehr gebetet, sondern russisch Roulette gespielt, man gibt die Waffe umher und da wird ein Kind erschossen am Ende der Szene. Und das hat wirklich zu wütenden Reaktionen von zwei älteren Leuten im Publikum geführt, die dann auch den Saal verlassen haben und vorher das Publikum beschimpft haben und vorgerechnet haben, wie viele Kinder jedes Jahr erschossen werden und sterben und so. Also ein Teil dieser Gewalt scheint er sich bis in die Gegenwart bewahrt zu haben, zumindest für manche Leute. Ich persönlich muss sagen, dass ich natürlich jetzt, also ich will mich nicht als abgestumpft bezeichnen, aber als routinierter Kinogänger hat man da nun schon auch ein bisschen mehr gesehen, logischerweise, als das, was 1970 so gutiert wurde. Und dieser Shock of the New ist logischerweise dann abgeklungen. Und ich habe auch bei diesem Film, bei diesem Western-Kontext immer das Gefühl, und da bin ich ganz gespannt, was ihr schreibt, weil das so ein bisschen eigentlich dem zuwiderläuft, was ich bisher gesagt habe, so eine kleine Tendenz zum Karrieristischen hat jemand wie Jodorowsky dann schon. Also er sagt ja sogar, er macht einen Western, damit Leute diesen Film auch schauen. Und damit erreicht er das Publikum, indem er irgendwie so Genremuster vorgibt und dann den Ausbruch erlaubt, indem er das, wie du schon vorhin angedeutet hast, Patrick, so übersteigert, zuspitzt, indem er weitergeht als andere. Aber ich glaube, dieses Grundmuster den Leuten liefern, was ja das Wesen des Genre-Kinos ist, ein Kernversprechen, von dem er nicht alles, aber zumindest so bestimmte Bilder irgendwie dann doch hält, aber dann eben ausbricht, das scheint mir schon auch in Teilen sehr berechnet, auch gerade diese Faszination dieser Counterculture mit dem, was aus dem Osten kommt, mit vielen dieser Religion, dieser Zeit irgendwie eine besondere Faszination entwickeln, auch weil dann so Leute wie die Beatles dann plötzlich einen Guru haben und so, also ob er das wollte oder nicht, er passt eben perfekt in diese Zeit, weil er dadurch, dass er so viel sammelt, dadurch, dass er seine Filme so vollstopft, so viele Anknüpfungspunkte für jeden, der gerade einen neuen Zugang zur Welt findet, bietet. Und ich glaube, er schreit laut genug, um die schon angesprochenen Kiffer dann auch irgendwie aus ihrem Sitz zu rütteln und so. Als ich den jetzt heute gesehen habe, ich habe ihn erst zum dritten Mal gesehen jetzt, muss ich immer noch sagen, das ist ein Film, der bei mir viel weniger als alles, was er danach macht, wirkt. Der mich auch, ähnlich wie Fanduilis, eher nervt, der natürlich punktuell spannende Bilder und spannende Momente hat, aber der für mich auch immer eher eine frustrierende Seherfahrung ist, weil ich die ganze Zeit denke, ich wünschte, ich würde was von diesem originären Schock, den manche hier erleben, selber fühlen, aber ja, es ist so ein bisschen die Melancholie von etwas, das nicht mehr wirkt, von der Droge, die vielleicht nicht mehr knallt oder so, die ich bei dem Film vor allen Dingen empfinde.
Ging mir genauso. Ich muss sagen, das ist von der Seherfahrung her, El Topo, habe ich ja schon erzählt, war der erste Jodorowsky-Film, den ich sah. Und ich war jetzt ziemlich enttäuscht. Und es liegt, glaube ich, auch daran, dass, wenn wir davon sprechen, dass Jodorowsky Symbole erzeugt. Symbole haben ja meistens eine Bedeutung. Etwas, was dahinter liegt, was durch das sichtbare Symbol darauf hingewiesen wird. Ne? Und ich kann an wenige Filme denken, die so viele Lehrersymbole sind. Ich glaube, El Topo, ja. Deshalb ist das auch so ein bisschen ein Scherzartikel, wenn man sich wirklich fragt, was das heißt, da ist nichts. Da ist auch keine größere Wahrheit oder ein Energiefeld oder wie man das auch immer theosophisch formulieren möchte. Hier ist viel einfach leere Schwere und ich glaube, wenn dein Kopf schon leer und schwer ist von dem Pott, ja, ist das irgendwie geil, weißt du, weil es kribbelt so. Ah, es könnte ja dieses nackte Kind in der Wüste, ist ja schon mal ein heftiges Bild, ne? Und dann, aber was heißt das? Ist das Unschuld oder ist das eher schon Schuld? Es ist, in Wirklichkeit ist das nichts. Es ist Nonsens, ehrlich gesagt.
Weiß ich gar nicht so genau. Ich habe auch keinen richtigen Schlüssel dazu gefunden, aber ich finde, also was den Film für mich besonders macht, ist jetzt nicht unbedingt diese Brutalität oder sowas, die da ist. Ich meine, wir sehen natürlich auch ganz klar hier das Kunstblut und so weiter, ne? Also es wirkt einfach durch die zeitliche Distanz dann auch alles auch so ein bisschen lächerlich, aber damit was zum Kult werden kann, ja, muss es auf jeden Fall so viele. Also vielleicht die Leute, vielleicht ist das so ein bisschen der Trick, dass man es erstmal so macht, dass es schockt und dann wird es aber so abstrus, dass man es dann beim zweiten Mal und beim dritten Mal so als seinen eigenen Joke irgendwie so schauen kann. Mhm. Ne? Also ich dachte dann auch so, es ist ja interessant, etwas zu machen, bei dem man einerseits sagt, es hat die Leute komplett vor den Kopf gestoßen und andererseits haben die sich dann jede Nacht wieder angeschaut und irgendwie mitgesungen und weiß ich nicht was und da, ja, ja. Das so als, also es muss ja dann immer auch sowas haben, was man sich dann ins Regal stellen kann und dadurch wird es dann, stumpft es ab und wird irgendwie nicht mehr so interessant, dann schaut man sich heute an und findet es irgendwie leer. Was ich nur sagen wollte, ist, ich finde interessant, dass hier dieser seltsame Zeitsprung drin ist. Also beziehungsweise zwei Sachen finde ich eigentlich interessant. Ich finde erstmal interessant, dass das sowas stark Biblisches oder Märchenhaftes hat, also mit diesen Stationen in der Wüste, das ist ja fast wie bei so einem auch Märchen der Gebrüder Grimm oder sowas, wo immer alles dreimal passieren muss. Also dass der anfängt eigentlich wie so ein typischer Western, dann mit der Brutalität, dann auf einmal diese ja, fast Reise von Christus in der Wüste hat, dann diese zwei übrigens Frauen, die dann sich entfernen, finde ich ganz gut, also doch wieder diese Angst irgendwie, vielleicht auch davon, dass die Frau sich dann doch entfernt, dass man nicht männlich genug ist, um sie zu halten oder so und dann dieser, ja, relativ abgefahrene Zeitsprung und diese völlig andere Handlung, die noch in dem Film drin ist, also die hat mich total, ich habe ihn zum ersten Mal halt jetzt gesehen, total verwundert, dass das drin ist, also dass wir dann ihn nochmal da Jahre später sehen als Heiligen, sein Sohn ist mittlerweile zu ihm selber geworden, also wir haben dieses Kreislaufmotiv auch und dann dass da ewig lange, also wo es einem wirklich auch nervt und man sich sagt, wohin geht das denn jetzt? Was soll das denn? Was soll diese ganze Sache, die da jetzt erzählt wird? Und dann rennen die da aber am Ende in den Tod rein und er bringt sich um. Das fand ich eigentlich dann schon relativ eindrücklich eigentlich so als Bild und ganz interessant auch heute noch.
Also ich finde schon, also deshalb habe ich es jetzt zurückgehalten, dieser Begriff, ich glaube, Christian, du hast ihn genannt, Acid Western, der Lukas, mit ja. diesem ja, mit diesem Film geprägt worden ist, den hat ja Pauline Kael erfunden. Ja,
genau.
Den kann man ja zurückfinden. Und ich habe mir ihre Rezension zu El Topo durchgelesen und für mich wurde dann sehr viel klarer und ich finde, das, was sie dort als Trope aufbaut, bis in so unsere heutige Zeit letztendlich ziehend, weil für sie hat sich ja damals mit diesen Potheads ins Kino gesetzt und deshalb heißt die Überschrift ihrer Kritik El Potohead, was schon ein bisschen lustig ist. Und sie saß da und
hier. Ja, schlecht geil.
Ja, natürlich, ja.
Ich glaube, du schreibst dich heute ganz nicht gut, Colin Kael, die immer so Zuspitzungen gefunden hat, die ein bisschen albern, aber doch ganz gut sind. Ja. Okay.
Und das Spannende an diesem Text ist, dass sie eigentlich ihre, also sie beschreibt sehr viel vom Film, was man heute vielleicht so nicht mehr machen würde, aber der Großteil des Textes besteht darin, dass sie ihre Seherfahrung in diesem Kino beschreibt und dass sie sich immer wieder wegdreht von der Leinwand und in diese Gesichter, in diese bekifften Gesichter dieser Mitmenschen schaut und sie fragt sich, was seht ihr da drin? Sie, die übrigens ihre Karriere mit einem Text über Bonnie and Clyde begann, wo sie natürlich den Gewaltakt am Ende gelobt hat, als radikalen Schrei in dieser Gegenwart, kritisiert jetzt, und darauf will ich hinaus, auf eine Entkopplung von Gewalt und Schmerz. Und ihre Idee oder These ist am Ende des Textes, dass El Poto bei dieser Generation gewinnt, das ist ja auch die Vietnamkrieg-geschädigte Counterculture-Generation, weil man hier Gewalt sehen kann, die, und jetzt kommt, weil wir vom Comic so häufig gespielt haben, ins Comichafte abdriftet. Du siehst Gewalt, aber der Schmerz, den Gewalt auslöst, der ist hier total entkoppelt. Und dann wird es konsumierbar. Und man kann schon darauf eine ganze Theorie des amerikanischen Kinos aufbauen, die Gewalt als comichafte Überspitzung erlaubt, aber so eine nackte Brust mittlerweile nicht mehr, nicht wahr? Und ich finde das schon ein direkter Strahl von El Topo zu, keine Ahnung, zu Adult Cartoons wie Family Guy gezogen werden kann, ja. Und letztendlich ist das ein Film, der etwas im amerikanischen Kino beginnt, weil man sieht, dass es funktioniert auch, weil ein Publikum darauf auch reagiert. Also man kann in einer Übertreibung von Gewaltorgien das inszenieren, aber man muss es so machen, dass das vom Schmerz entkoppelt wird, weil das kann man auch heute sehen. El Topo, ich sehe Gewalt, aber den Schmerz, den hat er letztendlich irgendwie rausgefiltert aus dem Ganzen. Und deshalb ist das vielleicht auch so eine Art Comic-Verfilmung, wenn man so möchte. Weil diese übertriebene Comic-Haftigkeit, ne, da fällt dir ein Amboss auf den Kopf und zwei Clips weiter läufst du trotzdem weiter und so weiter. Darauf funktioniert ja auch so eine gewisse comichafte Weltsicht.
Aber das ist nicht so witzig, oder? Also ich finde, dass man muss sich das muss sich dann so eine Counterculture
falsches
muss
Gras, sich dessen falsches auch Gras, so
bemächtigen oder aneignen und zu sagen, das ist jetzt unser Kult, weil ich finde, so während man das schaut, das ist irgendwie kein witziger, ich finde ich bei diesen ganzen Filmen nicht, also ich finde es wirklich verstörend und ich finde dieses Gefühl, was man auch heute hat, oh Gott, kein Bock in die U-Bahn zu gehen, da sind wieder Menschen, das habe ich die ganze Zeit, wenn ich Jodorowsky-Filme schaue, gut, da sind wir alle noch mal stärker geschädigt, auch durch den Lockdown und keine Ahnung was und unsere ganze Existenz, aber ich denke immer so, ich will da nirgendwo überhaupt nur anwesend sein, irgendwie auf diesen Partys und sowas, die ich sehe. Also ich habe da immer so einen, fast so einen existenziellen Schrecken eigentlich, den ich damit eher verbinde mit diesen Szenen. Ne?
Ich finde das ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, also Pauline Kael sagt ja auch, das wäre eine Art nihilistischer Film. Und das kann ich dann letztlich doch eigentlich nicht sehen. Ich bin sofort bei euch zu sagen, das ist ein Film, der macht viel Nonsens, der schafft viel Leere, aber ob Zufall oder Absicht, Einzelmomente emanzipieren sich dann doch vielleicht von diesem etwas lähmenden, bleiernden Gesamtkonstrukt. Also dieser eine Gedanke, der sich auch durch das ganze Werk zieht, irgendwie von hier haben wir einmal beim ersten Meister seine beiden Gehilfe, der eine hat keine Arme, der andere hat keine Beine und dann verschmelzen sie zusammen zu so einem völlig funktionsfähigen Menschen. Jodorowsky brachte das auf diese Formel Two Cripples are John Wayne herunter und das ist ja eine Idee, die sich dann immer weiter durch diese Karriere zieht. Also wir werden später Santa Sangre sehen, wo die Mutter einer Figur die Arme verloren hat und er ersetzt dann ihre Arme. Mhm. Und ich mag das als Bild von Solidarität und das geht dann vielleicht auch auf die griechische Antike und diese Kugelmenschen-Mythos und dergleichen zurück, aber ich finde, da ist dann doch immer mehr, ich sage mal, Empathie auch im vermeintlich Cartoonhaften, als man so auf den ersten Blick akzeptieren würde. Auch, dass man mit so einer Figur wie dem anfangs als grausamen, genozidalen Massenmörder geschilderten Colonel, nachdem er dann kastriert und entmachtet und entmännlicht wird, fast sowas wie Mitgefühl empfinden kann, weil sein Schmerz so in die Länge gezogen wird, das widerspricht meiner Meinung nach so ein bisschen dem, was hier Pauline Kael sieht. Und ich glaube auch, wie gesagt, bei all dem Tohuwabohu, bei all dem Brimborium ist dann doch auch sowas wie ein humanistischer Kern in diesem Gesamtwerk. Vielleicht will ich den sehen, aber völlig abwegig finde ich den jetzt nicht.
Ist das diese Idee von Jung mit dieser Individuation, also diesen verschiedenen widerstreitenden Seiten in sich, die irgendwie dann doch so zusammenzuführen am Ende? Also weil das haben wir, also wir haben ja oft so die Reise zum Selbst und diesen Kreislauf, ohne dass es so eine richtige Antwort gibt. Also hier wird dann zum Beispiel der Sohn von El Topo wird dann am Ende wieder El Topo zum Beispiel. Also es gleicht sich auch alles so, wie diese Familiengeschichten, was man so in sich hat, muss dann am Ende nochmal so raus. Und wir haben das auch bei
das ist, was er bei der Psychomagie später von Jung übernimmt.
Auf jeden Fall. Das ist interessant, weil das, da könnte man vielleicht dann
später nochmal zu kommen. Aber das ist Nonsens,
das gibt es auch bei, Müssen wir auch nochmal noch zu. Aber es gibt es doch, ich finde, das ist der, also das finde ich ist der beste Moment in The Inkel, nämlich in der Graphic Novel oder dem Comic, als diese verschiedenen widerstreitenden Persönlichkeiten da irgendwie, und da ist ja auch eine, die unglaublich viele Menschen umgebracht hat, die sie dann einfach so mitnehmen. Und am Ende kommen die dann dieses heilige Tor und müssen sich dann verzeihen gegenseitig. Also dann müssen sie sich verzeihen, um dann durch diese nächste Tür durchzugehen. Und das würde ich gerne auch mal in einem Marvel-Film oder sowas sehen, dass sowas mal angesprochen wird, weil das ist völlig, also, das kommt so völlig aus dem Left Field. Und dass man dann da wieder so zusammen diese Gemeinschaft irgendwie bildet. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
Also, Lukas, also kann sein, dass es, also wenn es den humanistischen, also wenn Kerne vom Humanismus in El Topo sind, dann sind sie eher Globuli, vermute ich ganz stark. weil unser Held, also die Art und Weise, wie er diese vier Weisen oder wie sie da auch immer heißen, letztendlich besiegt, ist, er betrügt ja. Und das ist, ich finde, das ist ja nicht so schwäkhaftes Betrügen, das ist fundamentales Betrügen. Also in ihn als Identifikationsfigur. Aber ich würde den ersten Teil des Films dahingehend auch noch verteidigen, weil man natürlich auch durch das Prisma der Re- und Dekonstruktion des Western-Genres da drauf gucken kann. Und da macht dieser Film wirklich sehr viel Neues, in Anführungszeichen. Aber er führt vieles wesentlich radikaler weiter, als es die Spaghetti-Western der Jahre zuvor gemacht haben. Nur spätestens im zweiten Teil wird's, finde ich, ziemlich hässlich und ekelhaft. Also ekelhaft im Sinne von, was das Menschenbild angeht. Also wieder die, ich weiß nicht, Christian, du bist ja die PC-Polizei für mich. Sag mal kleinwüchsig. Also er hat ja eine Frau. Sagt man das? Wenn nicht, dann sage ich das andere, das bessere Wort.
Ich glaube, das kann man sagen, ja.
Okay, gut. Also sie ist so und sie wird dann so entkleidet und dann ist das ekelhafte, dumme Stadtvolk und das Stadtvolk zieht natürlich sofort die Knarre. Und das finde ich irgendwie bei Mel Brooks, das wurde ja auch schon genannt, und ich gelte ja als inoffizieller Mel Brooks-Biograf, ist das viel konsequenter überführt in das, was es ist, nämlich eine lächerliche Darstellung des Westerners. Und hier dadurch eher, dass er verzichtet natürlich auf das, was man im Joke vielleicht die Pointe nennt, steht das ja gleichberechtigt neben den in Anführungszeichen Freaks, die sich quasi ihre Freiheit nehmen wollen, indem sie da aus der Höhle rauskommen. Und so wie ihr das auch erzählt, das finde ich mal ganz spannend, weil man ja nicht mehr in seinem eigenen Kopf drin sitzt, sind natürlich auch diese ganzen Bewegungen sind ja dann auch ziemlich platt, ne? Also da sind die Freaks, die fühlen sich in der Höhle, die wollen raus, aber draußen sind die Menschen, die das nicht akzeptieren, weil ihr passt nicht zu uns. Und es ist so ein bisschen, wisst ihr was, es ist so Psychoanalyse, was so 101, so im Reklamheft für die, die es nicht lesen wollen, so zusammengefasst auch. Und das finde ich etwas schade, wobei ich will ihn nochmal an dieser Stelle, vielleicht könnt ihr auch was dazu sagen, ihn als Regisseur. Also wir haben ja hier schon eine fundamentale Weiterentwicklung zu Fando und Liz. Also allein wie er Szenen auflöst, eine Schauspielführung, das ist ja schon anders. Es ist schon in Anführungsstrichen professioneller. Aber es entstehen auch hier wieder Klischees. Und ich meine hier visuelle Klischees, die er zum Beispiel bis in den letzten Film immer wiederholt. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist bei ihm. Aber es gibt ja eine Szene in dieser Gemeinde in der Kirche. Und irgendwann eskaliert ja immer diese Gemeinde. Dann wird gesungen, dann ist man in so einem Trance-Zustand. Und es passiert in jedem Hodorowski-Film, wo wir eine Szene in einer religiösen Gemeinde sehen, dass die Kamera dann hochschwenkt, wahrscheinlich auf einem Kran, und sich dann in so einer Gottesperspektive rumgeht. Aber ich finde sogar, diese Kranbewegung ist immer die gleiche. Es geht hoch links in die Ecke und dann schwenkt so einmal rechts um. Und es ist so, verstehst du, es ist so ein bisschen Analphabetismus in der Filmsprache da drin. Und ich heute, wenn ich sowas sehe, da will ich schon more sophisticated Camera Movement sehen. Und deshalb würde ich sagen, bei El Topo ist er auch noch kein richtig sophisticated Regisseur, was er später übrigens zum Teil wird, wie ich finde.
Also ich glaube, er bleibt immer in weiten Teilen so eine Art, ich sag mal, Antiformalist. Jemand, dem viel wichtiger ist, was gefilmt wird und irgendwie diese ganze Mise-en-Scène und so, als dass tatsächlich irgendwie klug konstruierte Bewegungen, die erzählend sind, wo einfach die Form selbst irgendwie so eine eigene psychologische Dimension bekommt. Das fehlt ihm immer. Und auch diesem anderen, da würde ich dir sofort zustimmen, er ist jemand, dessen Weltbilder, weil sie so sehr zu Archetypen und wenn wir bei Jungen sind, auch zu Urkonstruktionen und dergleichen so hintendieren, dass man manchmal das Gefühl hat, es ist so ein bisschen schlicht, auch wenn es dann später zum Beispiel im nächsten Film, immer wenn es da um Religion und den Kapitalismus und dergleichen geht, da denkt man sich wirklich, okay, das ist Das ist, warum diese ganze Hippie-Bewegung und die Counterculture dergleichen gescheitert ist, weil sie da einfach auch keinen theoretischen Zugang hatten, weil sie sehr simpel denken in diese blöden, bösen Typen und die guten wir, die einfach alles anders machen müssen und so. Das finde ich auch oft frustrierend, dass man das Gefühl hat, da wurde auch so ein bisschen das Hirn dann vielleicht weggekifft und eben ersetzt durch, ja, das, was in diesen Fantasien und Trips dann irgendwie übrig bleibt. Aber ich wehre mich immer noch dagegen, dass das einfach nur cartoonhaft ist. Natürlich schaue ich tausendmal lieber Mel Brooks. Natürlich glaube ich auch immer, dass Mel Brooks der bessere Filmemacher und wahrscheinlich der angenehmere Zeitgenosse irgendwie
allerdings.
Ist. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass da irgendwie so ein Kern von Sehnsucht nach dem anderen Menschen und nach dem Verstehen und nach dem Miteinander ist, das halt irgendwie sich über sehr schwierige Prismen dann irgendwie halt als Licht so den Weg zu uns bricht halt. Also ich glaube halt auch nicht, dass da so eine, also für mich zumindest ist diese Totalverdammung da sehr schwer.
Und ich finde Totalverdammung auch nicht, ne? Aber wie, wenn du sagst, du hast ja in deinem Eingangsvortrag das betont, er ist auf der Suche durch sich an sich, also wie kann jemand, ja, der quasi nach sich selber sucht, empathisch anderen Menschen die Hand ausstrecken. Für mich, also das ist jetzt eine philosophische Frage, schließt sich das aus? Die Selbstsuche ist, also bei Buddha ist das vielleicht so. Aber ansonsten, ja, ist ja die Selbstsuche meistens schon ein stark egozentrisch oder egoistisch geprägte Bewegung, die eben nicht nach außen treibt, sondern nach innen.
Na, aber wenn ich dem anderen die Hand geben muss, muss es ja irgendwie erstmal ein Ich geben, das dazu in der Lage ist, das sich öffnen kann. Also ich glaube, bei ihm ist der Gedanke, wenn man sich selbst findet, kann man sich für die Welt öffnen und man findet sich auch über den Umweg des anderen. Also man, wer man selbst ist, definiert sich dann ganz oft eben durch die Menschen um einen rum. Also so erleben wir ihn in diesen späteren Filmen als suchender Künstler, als jemand, der andere um sich rum braucht, um irgendwie erst er zu werden halt, oder?
Ja, und also, psychologisch ist es natürlich auch so, dass du ja oft, wenn Dinge in dir nicht geklärt sind, also zu denen du noch gar keinen Bezug hast oder sowas, die überhaupt nicht bearbeitet sind oder sowas, sind ja ganz oft Sachen, die du an den anderen auch hast oder sowas, ne? Oder die dich an anderen Leuten völlig nerven oder sowas. Also man merkt das ja schon, nicht, dass alle austherapiert sein müssen, aber dass, wenn man ein bisschen besser weiß, wie man selber tickt, man oft ja auch viel wohlwollender anderen gegenüber auftreten kann oder sich von denen nicht so aus dem Konzept bringt, zumindest merke ich
das. Also hat er sich schon gefunden? Also ich verstehe euch, oder passiert das dialektisch gleichzeitig? Ja.
Halb, halb. Es ist halt eine Reise und ein Fortschritt. Es ist, wie gesagt, nie abgeschlossen. Das haben wir ja schon erwähnt. Aber es vollzieht sich halt über diese Filme hinweg. Und ich verstehe sofort, dass man da so eine Sehnsucht entwickelt, zu sagen, es sollte aber in die eine oder in die andere Richtung vielleicht kippen oder abgeschlossen sein oder so. Aber ich glaube, das können diese Filme halt nicht bieten. Das ist sicher eine Schwäche, aber eine, mit der ich ganz gut zurande komme, ehrlich gesagt.
Es ist ja auch nie so eine Endbewegung da, ne? Es geht dann einfach immer auch weiter und dann die endgültige, ja, Antwort gibt es nicht. Ich will euch was anderes fragen, weil wir das, ich habe es nur so halb am Anfang erwähnt, aber mich hat das dann doch nochmal irgendwie geschockt, als ich das in diesem Wikipedia-Artikel gelesen habe und so auch nochmal geguckt habe. Ja, also dass er früher, also wir wissen ja, dass das Thema und sowieso auch in den 70ern und in der Transgression und sowas, das Vergewaltigung, ja, und auch noch sogar in
ganz viel.
Wo hatten wir es?
Bei Oshima hatten wir es ja ganz viel hier im Podcast.
Genau, auch in dem Film sowieso. Und wir haben das ja auch so, also das Kokettieren mit diesem Wort und dieser Grenzüberschreitung dessen, das haben wir auch in super vieler Comedy, auch der 90er und sowas. Das ist ja so wie selbst, Lukas, wir hatten, glaube ich, irgendwann mal im Mailback drüber geredet, selbst heutzutage auch Rapper zum Beispiel, selbst diese Gangster-Rapper und sowas weniger zum Beispiel homophobes Vokabular und sowas benutzen, also dass da so ein Umdenken stattgefunden hat. Deswegen ist natürlich auch dieses, auch Witze über Vergewaltigung zu machen und sowas, galt ja auch mal als so eine Transgression, dann lacht man da, wo man nicht drüber lachen sollte und so weiter und so fort. Also, dass das irgendwie so in Kunst benutzt wird und so weiter und so fort, das kann man dann nicht alles irgendwie raustilgen und so weiter und so fort. Und ich finde aber irgendwie seltsam, dass er gesagt hat, so, ja klar, irgendwie, ich habe die dann da vergewaltigt und sie wurde auch schon vorher schon mal vergewaltigt, hat sie mir dann erzählt und sowas. Und dann ist jetzt dann so dieses Zurückrudern irgendwie viel, viel später halt, also mit zu 90 oder so, wo man sagt, ah, naja, das haben wir halt damals so für die Presse gesagt. Wie glaubt ihr ihm da? Wie seht ihr diesen Themenkomplex hier?
Ich werde die Frage so gar nicht beantworten können. Ich kenne ihn ja gar nicht. Also weder kann ich ihm glauben noch nicht. Ich will nur sagen, dass grundsätzlich ist auch keine Weisheit, ne, dass Vergewaltigung falsch ist, ne, und immer schon war, by the way. Also ich finde es aber auch schwer, mit einem moralischen Impetus von heute Vergangenes zu bewerten, weil wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Generation in 50 Jahren uns auch anhand ihrer Merkmale bewerten werden. Ich glaube auch, dass viel dafür spricht, dass es ein Werbegag war. Es spricht aber auch genauso viel dafür, dass er sie trotzdem da vergewaltigt hat. Ich weiß es nicht, aber es ist halt in dieser Zeit, wie du selber gesagt hast, gibt es Dinge, die häufig gesagt worden sind aus einem Marketing-Gag heraus. Aber es wurden auch viele Dinge gemacht an Grenzüberschreitungen, die wir heute absolut ablehnen würden. Ich kann mich in diese Zeiten halt in der Form auch nicht mehr hineinversetzen. Ne? Da scheitert übrigens auch dieser Film daran, mir nochmal diese Sicht des libertären 68er-Geistes mir darzustellen. Das funktioniert heute nicht. So denkt ja heute auch keiner mehr, hoffentlich.
Ich hab's immer eher als Teil seiner Rhetorik verstanden. Also genau wie ein Regisseur wie Michael Haneke sagt, der will uns zur Wahrheit vergewaltigen oder dergleichen, habe ich das als Teil seiner Rhetorik des Übergriffs, der Transgression gegenüber dem Zuschauer verstanden. Und genau wie Patrick sagt, da würde ich im weiten Teilen zustimmen, kann ich das aus heutiger Sicht nicht richtig beurteilen. Und das ist, glaube ich, auch gar keine Aufgabe für mich hier jetzt in diesem Moment als im weitesten Sinne Kritiker zu sagen, ist das so passiert oder nicht. Ich weiß nur, dass es mir ihn als weder als Künstler noch als Filmemacher, sage ich mal jetzt, sympathischer macht, sondern ich finde diesen Teil seiner Rhetorik und auch dieser Filme nie so wahnsinnig interessant, ehrlich gesagt auch. Also das sind nicht die Momente, die mich am meisten schocken, das sind nicht die Momente, die mich in irgendeiner Form faszinieren, sondern die fühlen sich am stärksten wie so Detritus an, wie so Schutt dieser Zeit, wie Treibgut, der halt eben auch da ist, so wie man, keine Ahnung, halt auch bestimmte alte Häuser irgendwie begreift oder bestimmte so einfach künstlerische Tendenzen. Wie schon gesagt, es fällt mir schwer, das wirklich vollständig irgendwie zu verurteilen, zumal es ja wohl hoffentlich tatsächlich nur Fiktion ist, aber so wirklich, also ich finde es auch nicht interessant so, sondern ich denke halt immer, es wäre kein schlechterer Film, wenn es nicht drin wäre. Also es fügt dem auch einfach sehr wenig hinzu, ist mein Eindruck einfach.
Ja. Und wir haben, glaube ich, auch von ihr keine Aussagen, ne, von Mara Lorenzio, habe ich nochmal nachgeschaut, ja. Gut, sollen wir mal zum Heiligen Berg uns aufmachen?
Ich würde vielleicht noch eine Sache ganz kurz sagen. Diese Meister sind ja so ein bisschen wie buddhistische Koan, wie diese kleinen so Prüfungen und Sätze und Rätsel. Und das fand ich fast nie greifbar und nachvollziehbar, bis auf diesen dritten, den Mann mit den Kaninchen, der irgendwie sagt, ich schieße perfekt und ich setze immer alles auf eine Karte. Und dann hat er da irgendwie so eine Kupferplatte vom Herz und scheitert daran. Und das fand ich tatsächlich das Einzige, das so als Botschaft da irgendwie funktioniert. So, hey, manchmal sorgt eine übermäßige Perfektion, eine übermäßige Zuspitzung auf irgendwas dafür, dass man dann halt trotzdem nicht trifft. Und da war ich so, ja, okay, das ist ein Moment, der für mich stehend so als Koan funktioniert vielleicht. Die anderen davon eher weniger. Aber lassen wir vielleicht El Topo hinter uns. Sorry.
Genau. Übrigens sieht man die Vergewaltigung im Film nicht, ne? Also da wird auch weggeschnitten. Also auch das haben wir keinen Anhaltspunkt zu.
You want to know the secret? They speak of holy mountains. Nine immortal men live on top of the mountain. They hold the secret to the conquest of death.
The Holy Mountain, 1973, vielleicht ja so das zentrale Werk in seiner Filmografie, kann man drüber streiten, aufgrund von unter anderem John Lennons Gehyptheit über El Topo hat dann Chodorowski Geld bekommen, um diesen Film umzusetzen. Ja, worum geht's? Also um einen Mann, später bekannt als der Dieb, der zu so einer Art Jesusfigur wird, zu einem heiligen Turm aufsteigt, dort den Alchemisten, gespielt von Chodorowski selbst, findet. Er soll 7 Menschen zusammenbringen, die dann ja zusammen die Reise zur Erleuchtung antreten. Die wollen dann zu 9 auf den Heiligen Berg steigen, um 9 Heilige nach dem Geheimnis für Unsterblichkeit zu fragen. Und am Ende merken sie nicht nur, ich war daran sehr erinnert an diese, ich lese ja gerade, beschäftige mich zuerst mal mit Borges, da gibt es auch diese Geschichte in der einen Erzählung, dass sie Vögel sich aufmachen, um ihren König, die 30 Vögel, zu finden, und am Ende finden sie raus, dass sie das selber sind. Und genauso gibt es ja am Ende diesen doppelten Gag, dass einerseits es diese 9 Heiligen gar nicht gibt, sondern sie das sind, und dann wir die vierte Wand am Ende durchbrechen und merken, dass wir uns selber auch auf die Reise zum Heiligen Berg gemacht haben. Patrick, was hältst du von diesem Film?
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das auch sein teuerster Film ist. Das wollte ich nämlich noch dazu setzen, weil ich glaube, der hatte schon extrem viel Geld dafür. Aber das da.
Eine Million hat, glaube ich, der Beatles-Produzent ihm auf jeden Fall gegeben. Ja. Ich schaue es ja nochmal nach.
Übrigens, grundsätzlich sieht man schon mal. Das Spannende ist ja, man sieht zumindest bei dem Regisseur, wenn wir jetzt mal so chronologisch vorgehen, dass er Geld hat. Ja. Und ich würde jetzt auch mal ganz pauschal sagen, die erste Hälfte, also der Film, bevor der Weise gespielt von Hodorowski anfängt.
$750.000.
Ja, das ist für seine Verhältnisse sowieso viel.
El Topo waren 400.000. Ist nicht sein teuerster Film, Death of Reality, zum Beispiel 3 Millionen, aber ich weiß nicht, ob das inflationsbereinigt ist oder nicht.
Wahrscheinlich nicht. Nee, was ich nur sagen wollte, also die erste Hälfte in dem Moment, bevor da die neuen Mitstreiter vorgestellt werden, gehört wahrscheinlich zu der besten inszenierten Stunde in der Karriere von Hodorowski. Also allein wie der Dieb, ja, also der ja quasi beim Clown erwischt wird und auch von dem man solche körperlichen Abgüsse macht, dieser Jesusfiguren, wie er dann aufwacht und diese Figuren zerstört, das hat schon auch. Da gibt's die Frösche. Also die erste Stunde ist wirklich, hat einen Drive, hat einen Zug, ist super inszeniert und ist gerade im Ausstellen von surrealistischen Bildertableaus, in dieser Dichtheit hat er das so nicht mehr hinbekommen. Das finde ich phänomenal. Für mich beginnt ab dem Moment, als der Film dann in Rückblenden die Leute vorstellt, eine unglaubliche Langeweile. Ich muss sagen, ist auch so ein Film, wo ich im Nachhinein sage, ich verstehe jetzt den großen Hype mittlerweile auch wenig. Ja, es sind ja auch bei neuen Leuten, weißt du, okay, das sind 1, 2, 3, du bringst ja auch zu 10. Also ich finde, er hat erzählökonomisch enorme Probleme, dieser Film, heute zumindest. Das Ende, also das letzte Drittel, die Suche nach dem Heiligen Berg und dann der Heilige Berg, darüber können wir ja gleich sprechen, wenn wir da sind. Ich wollte den Film erstmal nur von oben so kurz bewerten, wie ich ihn jetzt so beim Wiedersehen empfunden habe. Und mir ist, wie gesagt, um es zusammenzufassen, vor allem die erzählökonomischen Probleme sind mir aufgefallen. Also viel härter, wie viel Leerlauf da drin ist, wo du dich fragst, so ja, okay, gut, das hätte jetzt auch nicht mehr sein können. Also in der Form. Also ich habe mir jetzt so empfunden, dass wir in diesem Film sowohl das Beste von Hodorowski sehen können, aber auch das Schlechteste und in einer Ausgestelltheit.
Ich muss kurz an die Tür, aber ihr könnt auch weiterreden.
Ja, also in einer Direktheit, wo ich sagen würde, da ist das, ja, also wenn man ihn kennenlernen möchte, ist das sicherlich der richtige Film, ne? Weil du siehst das, was er kann und das, was er auch nicht kann, in einer enormen Ausgestelltheit.
Das spiegelt tatsächlich 1:1 meine Erfahrung, die ich diesmal mit dem Film gemacht habe, wieder. Ich glaube, dieser große Schock des Neuen, den er beim ersten Mal für mich hatte, hatte er jetzt nicht mehr. Und dann fallen einem logischerweise auch die Schwächen irgendwie sehr deutlich hervor. Ich fand diese ganze Passage mit diesen quasi Kurzfilmen eigentlich über diese Einzelperson vielleicht nicht ganz so langweilig, sondern ich fand ganz interessant, wie stark sie sich dann doch mit manchen so politischen Entwicklungen der Gegenwart verbinden. Ganz spannend, darüber können wir gleich reden. Aber im Großen und Ganzen würde ich sofort zustimmen. Anfang und Ende gehören zu den stärkeren inszenierten Momenten von Chodorowski. Und hier ist auch einfach eine Dichte von Bildern, die irgendwie einen besonderen Effekt haben, die ihre surreale Kraft irgendwie so entfalten. Die Dichte ist so hoch, dass man an diesem Film schon einfach so ein Grundvergnügen von Exzess hat. Ich finde Exzess im Kino ja eigentlich, es ist schwer, das richtig langweilig zu machen. Ein Teil des Überschwangs überträgt sich fast immer auf den Zuschauer. Und einfach diese reine, schiere Fülle des Films hat mir doch wieder auch eine gewisse Freude bereitet. Einfach. Und man merkt, wie schon gesagt, dass er technisch versierter wird, dass er auch mehr Leute um sich rum hat, die ein gewisses Know-how haben. Dadurch verliert der Film vielleicht ein Teil des Rauen, das die Filme davor haben. Aber das sehe ich eigentlich gar nicht als so einen großen Verlust an, sondern dieser Eklektizismus, den er betreibt, dieses Nebeneinanderstellen, das sehnt sich immer nach so einer Grundkompetenz, nach einer Grundordnung. Und das ist ein Chaos, das braucht vielleicht so eine gewisse äußere Form, um seine Kraft erst entwickeln zu können. Das ist vielleicht auch wieder dialektisch, wenn wir das vorhin schon so als Begriff hier für ihn eingeführt haben. Aber es liegt auf jeden Fall auch immer dann irgendwie ab einem Punkt eine Frustration drin. Ab einem Punkt hat man das Gefühl, man kommt eben nicht mehr weiter. Man könnte das übertragen auf die Erfahrung der Figuren, die alle in der Sehnsucht sind, endlich zur Erkenntnis durchzudringen. Und gerade ihre Geduld wird dann ja auch kurz danach, wenn sie tatsächlich auf der Suche sind, in diesem Berghotel oder was es auch immer ist, geprüft. Da geht es dann später auch um Leute, die Abkürzungen nehmen wollen, die aber durch die Zeit die ihnen fehlt, dann nicht in die Tiefe dringen können, sondern eben rein vertikal bleiben. Also ich glaube, er ist sich auch bewusst, dass er vom Zuschauer irgendwie eine Form von Aufmerksamkeit fordert. Aber ja, ich verstehe die Frustration mit dem Film eben gleichbedeutend. Also ich würde das sehr ähnlich wie Patrick beschreiben.
Aber sag mal, wenn du Exzess sagst, für dich würde dann filmischer Exzess vor allem Energieübertragung bedeuten? Also quasi die Energie vom Exzess auf der Leinwand, die sich quasi auf uns widerspiegelt.
Exzess ist eine Sammlung von Angeboten für mich. Und wenn ich viele Angebote habe, dann ist die Anzahl von Entscheidungen, die ich treffen kann, abzulehnen oder anzunehmen, hoch. Dann bin ich in großem Maße involviert, habe ich oft das Gefühl. Also ein Exzess ist für mich immer die Möglichkeit, mich mit ganz vielen Dingen zu verbinden oder das eben nicht zu tun und damit in irgendeiner Form in Reibung oder in Konflikt mit einem Film zu treten. Vielleicht würde ich es so beschreiben. Aber ja, Exzess hat auch oft mit Energie zu tun. Also ich bin ein Riesenfan von Filmemachern wie zum Beispiel Shion Sono oder sowas.
Ja, nee, war für mich, ich bin da ganz nah bei dir, nur für mich Exzess auch immer sofort Subtext impliziert. Und da ist bei diesem Film wieder meine schlimme, profane These, it's nonsense. Das ist
Bullshit.
Ja, it's nonsense. Der Subtext, und klar, ich habe etwas gemacht, was ich selten habe, weil, wie gesagt, also bei Hodorowski, da kann man sich auch die Finger verbrennen. Ich habe vor unserer Aufzeichnung hier mit Markus Stiegelegger gesprochen, in einem beruflichen Kontext. Aber wenn es um Okkultismus geht und so weiter, ist das natürlich immer mein Go-To-Guy. Und ich sprach mit ihm, dass ich hier die Aufzeichnung mit euch habe zu Hodorowski. Und er meinte, dass er auch darüber neulich einen Vortrag hielt, weil zum Thema wurde er eingeladen, gibt es ein okkultistisches Kino. Und das Spannende ist, was er mir gesagt hat, ist, dass es sowas wie ein okkultistisches Kino nicht gibt, aber es gibt stark geprägte okkultistische Bewegungen in Filmen und er würde gerade diesen Film von Hodorowski als eine Art, wer hat das konkret formuliert, also nicht Überzeugungsarbeit, sondern schon aber so eine Rekrutierung. Das ist für ihn ein Film der Rekrutierung zu etwas. Und es kann sein, das kann ich jetzt nur von mir sagen, ich entziehe mich solcher billigen Rekrutierung ganz schnell, wenn ich merke, da wollen wir gleich mit QAnon-Anbetern irgendwie auf JFK warten und so weiter. Also in der Form habe ich, glaube ich, das Gefühl, ist der Film wieder einer, der in seiner Zeit enorm, also an Wirkung einbüßt, weil wir uns heute wahrscheinlich nicht mehr rekrutieren lassen wollen, können oder sollen, ich weiß es nicht.
Ja. Ich habe Bock auf Rekrutierung ein bisschen, merke ich, wenn ich den gucke. Also ich war gerade an der Tür, so 10 Minuten, ich weiß nicht genau, was ihr gesagt habt, aber ich kann mal kurz sagen, dass ich diesen Film eigentlich super finde, weil ich glaube auch nochmal durch The Inkel und dieses Dune-Projekt ist er dann nochmal bei mir gewachsen. Ich habe ihn jetzt erst einmal gesehen und jetzt nur vor der Folge nochmal so reingeklickt, aber ich finde diese Idee, dass da erstmal jemand so aus dem Dreck irgendwie zu so einer heiligen Figur wird und dann auf diese Reise geht und wir dann noch diese ganzen anderen Charaktere haben, also nachdem man sowas wie jetzt Eternals von Chloe Zhao gesehen hat mit irgendwie 10 nichtssagenden Figuren, dass das alles hier so angedickt ist mit diesem ganzen weltlichen Leid und dieser Reise und verbrennt euer Geld. Ich finde auch durch diese ganzen Szenen und diese ganzen Einstellungen, ich finde, es ist schon, als ich lange nicht sowas gesehen habe oder ich diesen Film auf jeden Fall sofort erkennen würde hier. Ich finde, der ist auch hier mit diesen Panorama-Einstellungen irgendwie in seinem Werk nochmal irgendwie besonders. Und gerade dieser dumme Gag am Ende, dass wir mit auf diesen Berg hochgegangen sind, wenn man immer sein ganzes Gelaber von Dune gehört hat, ich will die Leute aufwecken, ich will den einen Film machen, irgendwie das Publikum muss mitkommen und irgendwie funktioniert das für mich hier. Also ich habe irgendwie Lust, mich damit auseinanderzusetzen und da mit diesen Leuten mitzugehen, auch weil es so bescheuert ist und man sich dann da den Kopf noch am abhackt und so weiter und so fort. Also, aber resoniert ihr denn, also diese tatsächliche Frage so bei Chodorowski, warum sind wir hier? Was ist Identität eigentlich und sowas? Resoniert die nicht mit euch auf so einer Ebene? Habt ihr da immer das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen esoterisches Mambo-Jumbo und so waren die halt damals in den 70ern und habt ihr nicht doch das Gefühl, das ist halt die große Frage der Menschheit und ich finde es irgendwie ganz spaßig, wie er sich halt da dran abarbeitet und ich glaube, es ist ihm hier am besten gelungen. Also The Inkel finde ich auch noch ziemlich gut, aber ich finde das hier in der doch vielleicht Kürze des Projekts irgendwie eigentlich beeindruckend, dass man nach El Topo und dem, also wisst ihr, dass jemand wie John Lennon sagt, ah, das war irgendwie toll und gib dem doch mal Geld und dann macht man diesen, dann kommt das hierbei raus. Also das ist wirklich was, wo ich dachte, okay, hat doch John Lennon auf jeden Fall den Film bekommen, den er wollte oder nicht? Also das ist doch irgendwie $750.000 perfekt eingesetzt eigentlich.
Das habe ich mich auch gefragt, weil keine von diesen Erzählungen, diesen vielen Zusammenfassungen, auch bei Hoberman und Rosenbaum, ist dann ja irgendwie gar keine Erwähnung mehr von dieser Beziehung zu Lennon. Also da muss ja vielleicht auch dann gleichzeitig mit der zu kleinen irgendwas zerbrochen sein. Aber ich dachte mir auf jeden Fall, wäre in dem Sinn eigentlich cool, dass es diesen Film gibt. So ist es ja nicht. Ich finde, der hat eine ganz spannende so Funktion heute vielleicht für uns. Und wenn ich zurückgehe zu dieser Frage von Rekrutierung oder wenn wir bei Stiegelegger waren, auch natürlich in irgendeiner Form Seduktion. Und ich mir nachher dann die Frage stelle, so was nehme ich aus diesem Film mit? Ist da irgendeine Form von verwertbarer Erkenntnis? Nein, dann komme ich auf sehr wenig. Also diese Filme rinnen mir auch so ein bisschen so wie Sand durch die Finger oder so. Aber das heißt ja nicht, dass sie deshalb irgendwie wertlos sind, sondern man fühlt sich ja auch irgendwie mit Bildern und die Ideen, die damit verschmolzen sind. Und auch wenn ich glaube, dass das, wenn das hier der Versuch ist, so eine Art Kirche für seine Religion zu bauen, dann würde ich den heute nur noch als Ruine begreifen, aber eben eine total spannende und einzelne Sachen, die sich dann doch, also dann gucke ich hier und da ein Bild an und denke, das verbindet sich doch spannend mit der Geschichte, die wir heute haben. Also ich dachte dann irgendwie an dieses Kapitel, das uns einmal erzählt wird, wo uns so die Stadt der Zukunft geschildert wird und das ist eine Sammlung von Särgen. Jeder lebt in seiner eigenen kleinen Minizelle und dann denke ich, ja gut, das ist zumindest dann in der Beschreibung der Gegenwart doch recht präzise, wenn wir an dieses 4,5 Millionen Dollar Monstrum, das gerade für eine Universität in den USA gebaut wird, denken, wo irgendwie gar keine Fenster mehr sind, sondern irgendwie jeder Bildschirme mit Licht bekommt und so. Da denke ich, ja, wir scheinen doch irgendwie auch manche Tendenzen, die hier geschildert werden, ob zufällig oder absichtlich, in irgendeiner Form anzustreben. Also so manche, das sind jetzt keine tiefgehenden Gesellschaftsdiagnosen, aber das heißt ja nicht, dass sie so als satirisch überspitztes Bild manchmal funktionieren können. Und gerade das Unsubtile liebe ich ja auch an manchen Regisseuren. Ich habe ja gerade oft hier im Podcast über meine Begeisterung vor Paul Verhoeven gesprochen und die Tatsache, dass er eben so eine Brachialität da manchmal reinbringt. Und die sehe ich hier manchmal schon in der Beschreibung von Zeitgeist und Zukunft. Eben eine Brachialität, die so zugespitzt oder die so stumpf ist, dass ich da eine gewisse Freude dran empfinden kann.
Ich glaube nur, Paul Verhoeven hat einen Sinn für Humor und das kennzeichnet ja unseren aktuellen Film, den wir besprechen, Der Heilige Berg. Das ist ein Film, der ziemlich Ironie und Humor befreit ist.
Das meine ich. Am Ende lacht er doch so, das finde ich halt so geil. Am Ende lacht er dann so blöde, also dann ziehen sie ihm ja diese Kapuze ab und die sind alle nur aus Plastik und er aber nicht und muss dann so lachen und dann musste ich auch so lachen, weil ich die Idee so gut fand irgendwie.
Na, weil da ist ja schon das Brainwash vollendet. Du kannst ja dann noch drüber lachen, ne? Also wenn du quasi gemerkt hast, so, ah, die Reise war das Ziel und so weiter. Also ich glaube, für mich sind diese Filme aus dieser Schaffensperiode von Jodorowsky, ich habe, glaube ich, ein besseres Bild gerade gefunden, so wie Hieroglyphen. Ich sehe sie und kann sie auch ästhetisch bewerten und es gibt schöne und weniger schöne, aber mir fehlt jetzt so ein bisschen der Zettel dazu. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, habt ihr jemals Spielfilme euch angesehen unter Einfluss von bewusstseinserweiterten Drogen? Ich glaube, uns fehlt eine Art Schlüssel oder ein Puzzleteil, um die Komplettheit dieses Films wahrzunehmen. Ich glaube, dass das auch viel darüber aussagt, warum er eben so unlustig ist, weil er eben in seiner Ernsthaftigkeit in der Kombination mit einer Droge vielleicht wahrscheinlich was anderes ergibt. Und ich würde schon noch mal darauf eingehen wollen, dass natürlich die Farbspiele und das sehr geometrische Anordnen von Räumen ja nach einer Stunde sich ja fast aufhebt, ne? Da wird's ja fast dokumentarisch eher. Also ich würde das visuell Außergewöhnliche eher auf die erste Stunde
beziehen. Aber der sieht so geil aus, der Film. Du denkst zwischendurch, du guckst irgendwie, weiß nicht, wenn die Gondeln Trauer tragen und dann auf einmal bist du wieder im Dschungel und dann bist du in diesem komplett gelben Raum und dann auf einmal diesen mit den ganzen Gläsern und dann diese seltsame Sexmaschine. Also ich finde schon, dass hier fast in jeder Szene irgendwie nochmal was völlig anderes eigentlich aufgemacht wird und das echt so ein riesige Reise ist, fast auch ein bisschen durch die Kinogeschichte. Also ich finde, man erkennt auch immer irgendwelche anderen Filme da drin und sowas. Also ich würde es nicht nur auf diese geometrischen Räume und sowas runterbrechen, aber dass auch die gebaut worden sind irgendwo, finde ich halt auch irgendwie erstaunlich. Nur die Frage, also was ich merke, ist, dass Jodorowsky sich eigentlich schlecht eignet, um ihn in einem Special zu besprechen, weil man schon über einen Film wahrscheinlich 2 Stunden reden könnte, also jetzt über Der Heilige Berg, und wenn man wirklich versuchen würde, Szene für Szene da was zu erklären. Ich finde, dadurch, dass das halt so viel ist, hat man dann entweder die Tendenz zu sagen, ah, hier ist viel drin und ich erkenne hier viel und ich finde es spannend, oder halt zu sagen, ah, hier ist so viel drin, das sagt ja alles irgendwie gar nichts aus so richtig. Und das ist ja eine Frage, die in der Filmkritik, also ganz oft kreisen wir ja um dieselben Fragen, zum Beispiel ganz oft, ohne dass es angesprochen wird überhaupt, ist das subtil oder ist das unsubtil? So, das wird ja dauernd eigentlich gesagt, das ist mir zu offensichtlich oder das ist mir zu unoffensichtlich oder hier sind zu viele Themen drin, hier sind zu wenige drin und so weiter. Ich weiß nicht, ja, ob man da tiefer rein müsste quasi, um das richtig auseinanderzudröseln. Ich kann zum Beispiel nicht mehr sagen, was diese neuen Leute alles für verschiedene Schwächen hatten, die da in dem Film aufgezählt wurden, als ich ihn vor 2 Wochen gesehen habe. Nur was ich halt sehe, ist, wenn man halt einen Film wie Eternals gesehen hat, der heutzutage rauskommt und dann das sieht und dann denke ich, ach krass, das war mal möglich, also solche Filme also, überhaupt zu machen. Ja.
Aber gerade weil wir Eternals hier vergleichen können, spricht es sehr schlecht um den Jodorowsky-Film, muss ich noch mal sagen. Und was ich spannend finde, ist, um noch mal so eine Zeitanekdote zu erzählen, der Film feierte dann die Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes und wurde schon vorab mit diesem großen, oh mein Gott, jetzt kommt die totale Provokation und wir werden uns das ansehen und er wird es geliefert haben und John Lennon hat es finanziert, meine Güte. Und die Leute, die Kritikerinnen und Kritiker damals, waren mega enttäuscht. Und absurderweise, es gewann ein Film, der viel radikaler war, nämlich das große Fressen von Marco Ferreri, wo sich quasi die Bourgeoisie selber auffrisst und den ich heute noch übrigens viel intensiver, provozierender und ekelhafter finde, als hier ein Stück Scheiße, das zu Gold verwandelt wird. Also ich finde, ich sehe hier immer so ein bisschen die Tarotkarte im Hintergrund, versteht ihr? Ich würde das Tarot total immer so als menschliche Leistung verteidigen, weil der Mensch ist so, selten ist der Mensch so kreativ wie beim Erstellen von Horoskopen oder beim Tarotkartenlegen. Aber ich glaube, er nimmt das alles tierisch ernst und da steige ich aus, glaube ich. Es ist halt so, dahinter ist nichts. Dahinter ist, glaube ich, nichts. Dahinter ist ziemlich leer.
Das würde ich, glaube ich, auch unterschreiben. Aber das ist ja, das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem viel damit machen können, oder? Also, das sind definitiv Filme, die laden mich eher dazu ein, auf ihnen zu surfen, als einzutauchen. Also, ich glaube, das sind Filme, mein erster Impuls ist immer, mich so von denen mittragen zu lassen, die Bilder so über mich hinwegwaschen zu lassen, viel eher, als die analysieren zu wollen. Und ich glaube auch, so eine bestimmte Form von tiefgehender Analyse dieser Filme bringt einen nicht wahnsinnig viel weiter. Also wenn du jetzt religionstheoretisch an die rangehst, da habe ich Texte gelesen und dachte danach so, ja, okay, von mir aus, wenn ihr meint. Ich glaube auch nicht, dass einem Drogen da wirklich weiterhelfen. Ich hatte sowieso auch nie das Gefühl, dass Drogen jetzt so eine Filmerfahrung so wahnsinnig bereichern oder spannender machen. Also irgendwie das...
Ach ja, erzähl mal.
Na, ich meine irgendwie weder LSD noch LSA noch irgendwie halt Gras oder sowas. Ich hatte nicht das Gefühl, dass dann der Film, der Film ist dann, wird dann reduziert auf einen Anlass. Der Film wird dann eigentlich wie eine Lavalampe. Also ich glaube, dass das ja auch, dass diese Sehnsucht dann ja immer ist, am Intellektuellen vorbei noch stärker in eine sinnliche Dimension oder eine andere Art von Erfahrungsdimension zu kommen. Aber ich glaube, der Film wird dann austauschbar. Also ich glaube, dass es dann gar keinen riesen Unterschied mehr macht, ob man halt 2001 guckt oder ob man morgens aufwacht und es läuft MTV mit Musikvideos. Also zumindest war das irgendwie für mich dann alles sehr, sehr austauschbar in diesen Momenten. Und ich habe auch gerade die Leute, die dann über die Zeit zu viel Drogen genommen haben, eher als Leute, also als Allesfresser erlebt, denen eigentlich dann die Naturdoku, in der wenig passiert, viel lieber war als alles, was sie irgendwie gefordert hat. Also ich habe das Gefühl, es macht eher bequem. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob das, also wie das jetzt in Kombination einen auf eine andere Ebene bringt. Und bei Jodorowsky schien mir ohnehin eher der Gedanke zu sein, es ersetzt die Droge, es ist selber das Drogenartige, was auch das kann ich in meiner persönlichen Erfahrung hier mit diesem Film nicht so richtig bestätigen. Aber um zurückzugehen zu einer Frage von vorhin, ich glaube, es gibt auch keinen Stein von Rosetta, den man hier finden kann. Es kann sich nicht letztgültig aufschlüsseln lassen, das wäre dann vielleicht wieder das ausgeleuchtete Zimmer von hinten, sondern wenn, dann müssen wir hingehen und diese Filme wirklich als Kultfilme begreifen, als Ruinen, aus denen wir uns das mitnehmen, was uns gefällt, was uns reizt. Und wenn es dann wie bei Christian die Textur und die Bilder ist, dann ist das genauso legitim wie jemanden, der da eine Halsbotschaft drin findet. Das mag jetzt so ein bisschen postmodern und beliebig klingen, aber ich glaube, ja, wir gehen an diese Filme eben ran und nehmen uns die Teile, die uns gefallen. Als Ganzes funktionieren tut, glaube ich, keiner von denen so richtig. Und ich weiß nicht, ob das automatisch was Schlechtes ist oder ob das einfach den Film das für eine andere Art von Nutzung uns eben darbietet.
Ich finde irgendwie dieses Quest hier in der Mitte irgendwie so schön, weil es so simpel ausgestaltet ist und dieser ganze Kulturterror, der da überall passiert, irgendwie so an den Rändern stattfindet und man sich irgendwie versucht, da so rauszuwinden. Und dadurch wird das für mich irgendwie vielleicht eher auch als Kulisse so begreifbar oder als so einzelne Kommentare. Also ich glaube, der ist für mich irgendwie einfacher zerlegbar und nutzbar zu machen, irgendwie dieser Film. Und ich hatte auf jeden Fall doch, also ich kann weder Ich habe noch nicht so viel Filme auf Drogen. Ich glaube nur bekifft irgendwie Fear and Loathing und sowas gesehen, aber hätte
und,
da wahrscheinlich
und,
auch
wie
mehr
war's?
Lust drauf. Das war anstrengend auf jeden Fall. Aber
ja.
Aber wobei, ach, ich verachte,
Gras,
hatte ich
auf
auch
Gras
schon
ist
mal,
fast alles anstrengend.
Kommt, glaube ich, aufs Gras an, ne? Wie doll das ist und wie es einen runterzieht. Wenn es so ein bisschen die Gedanken anregt, kann das, glaube ich, auch ganz interessant sein. Aber ich kann mich da gar nicht so gegen aussprechen. Ich meine, man guckt ja auch Filme auf Kaffee und weiß ich nicht was oder vielleicht leicht angeschlipst auch mal. Also Fabian Kaffee, zum Beispiel, Fabian mit 4 Bier im Sommerkino hat sehr gut funktioniert, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ich habe da auf jeden Fall meinen, also ich würde sagen, The Holy Mountain ist der, den ich am ehesten mir nochmal anschauen würde, glaube ich, von diesen ganzen Filmen, die er gemacht hat, weil er einerseits so dicht und überfrachtet ist, aber andererseits trotzdem relativ klare Erzählstruktur hat, die in so einen dusseligen Gag mündet und dieses so, ich will jetzt hier die Welt verändern mit dem Film und ich nehme das alles so ernst, gefällt mir eigentlich hier ganz gut, ich muss es ja nicht ernst nehmen, wie
aber
ich das
noch mal, schaue. Wir hatten ja letztens bei unserem Special zu Abbas Kiarostami, da hatten wir ja schon diese Erwähnung und da fandst du das Ende ganz scheußlich bei der Geschmack der Kirchen, diesen Bruch, der da vollzieht wird, wenn ich den da viel überzeugender fand. Und zwar, weil ich das Gefühl hatte, es geht darum, irgendwie nochmal eine andere Ebene von Erfahrung darzustellen, eine Welt vielleicht nach dem Tod, was irgendwie, vielleicht ist der Himmel für Kiarostami da irgendwie das Filmemachen gewesen oder so. Da, also für mich fügte sich da diese Art von Ende da viel organischer ein als hier, wo ich bei diesem Ende, das finde ich auch immer witzig, und ich habe das Gefühl, das offenbart auch so dieses Gefühl, er ist nicht nur der irgendwie völlig ernste Guru, sondern seine Religion bietet auch so ein bisschen Freude zumindest an. Also das war zumindest mein Eindruck, aber trotzdem fand ich diesen Bruch hier viel expliziter und viel massiver als ihn zum Beispiel bei Kiarostami. Wieso ging das hier dir so anders auf einmal?
Weil ich das so als Witz ganz interessant finde, dass man sagt, so die Reise, also einmal nicht nur war die Reise eigentlich sinnlos da oben hin, weil wir hatten das schon immer in uns drin oder so, die Weisheit, was ja dann auch bei solchen Geschichten so ist, sondern dass dann nochmal gesagt wird, ja und ihr auch, also es ist ja dieser doppelte Witz, da sitzt niemand und ihr seid ja auch jetzt die Reise mitgegangen und jetzt wart ihr mit auf dem Heiligen Berg und jetzt geht wieder zurück in die Welt und verteilt irgendwie so die Kunde. Das finde ich hier irgendwie witziger und passender eigentlich zu dem, was passiert. Und ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass jetzt eine große Aussage da nochmal drin ist zum Filmemachen und so weiter, sondern es bringt für mich dieses Ding auf den Punkt, dass Jodorowsky mit dem Film die Welt verändern will. Und ich kann mich dann irgendwie darüber freuen, wenn das am Ende passiert. Ja, wo ich es bei Kiarostami als so einen intellektuellen Move eher vielleicht verstanden habe.
Das wollte ich vielleicht auch noch auf Patricks Aussage von vorhin antworten. Es geht so ums Rekrutieren. Aber ich habe oft das Gefühl, so alte Propaganda bekommt für mich so in ihrer Hilflosigkeit, weil sie so über die Zeit hinweggreifen muss, immer so eine schöne, angenehme Melancholie. Also man fühlt sich ja auch oft plötzlich auf eine andere Art sicher davor und kann dir dann nochmal ganz anders begegnen und ist dann viel milder gestimmt oder viel gnädiger in der Art, wie sie konstruiert sind. Also das ist meine Erfahrung, dass sich alte Propaganda dadurch, dass sie nicht mehr so wehtut, so eine ganz interessante Seherfahrung einfach immer bietet.
Ja, es wird schon alles stimmen, was ihr gesagt habt. Also ich finde, das Ende, nur ein Wort dazu, ist schon ein Taschenspielertrick, so aus falsch verstandenem Brecht, ne? Außerdem hat er das selber, dieses Ende, ja schon häufiger in seinen Theaterstücken verwandt. Also auch da wieder das Recycling von einem begrenzten Pool an Ideen. Natürlich spannend im Kontext, aber bei Kiarostami natürlich, um das auch nochmal zu zementieren, ist das eine brillante Geste natürlich. Eines großen Autoren.
Ja, natürlich, da ist das eine ganz
Das will ich hier nur an dieser Stelle.
Klar. Was ich euch sagen kann, ist, ich habe festgestellt, ich habe keine Distinktion, mir ist der Distinktionsgewinn egal. Ja, ich sage einfach, wie ich das finde. So, mir ist scheißegal. Ich finde alle Filme von Kiarostami scheiße. So, ist mir egal, was ihr auf Twitter schreibt. So, ich
danke für die Unterstellung.
Ja, dann gut zu wissen, dass das dann quasi so New Age, wahrscheinlich bist du auch so, hast du Bücher über Mondkalender abnehmen und so weiter im Schrank.
Ich habe angefangen, ich habe jetzt eins über Hexerei mir gekauft und so, ja. Es geht jetzt los.
Pass auf, sonst hagelt es Flüche, Patrick.
Ja, ich weiß. Oh, ja, du, es gibt bestimmt Voodoo-Puppen von mir und Leute stechen da rein. Da bin ich fest überzeugt.
Auf den Boden und mach die Kerzen an im Hintergrund.
Ja. Habt ihr denn schon mal sowas wie Gläserrücken mal gemacht? Ich komme aus einer Familie, wo das ziemlich angesagt war eine Zeit lang. Meine Mutter war eine der besten Gläserrückenrinnen aller Zeiten. Die Kinder wurden dann immer rausgeschmissen. Aber alle hatten sich in die Hosen gemacht. Und selbst sie hat sich mal so erschrocken und hat damit aufgehört. Also wenn man sich reinsteigert in solche Geschichten, hat man ja plötzlich wirklich das Gefühl, dass da auf dem Heiligen Berg Herr Jodorowsky auf mich wartet. Und auch da schwierig, so als Trip, weißt du?
Aber was kann denn, das ist, ich finde das halt immer so interessant, also wie so Geschichten konstruiert sind und sowas, was es kann eigentlich fast immer nur das dann am Ende sein, oder? Dass da dann nichts ist oder dass man dann da selbst ist oder sowas. Also das haben wir auch bei ganz vielen anderen Geschichten, dass irgendwie so, das ist ja das Problem des Menschen, er kann dann eigentlich keine richtige Antwort finden.
Ja, das ist Buddhismus. Berg, ne? Das ist ja die Idee des Buddhismus. Erst wenn du alles los, also alle Wünsche und Sehnsüchte ablegst, merkst du, dass du sie gar nicht willst und brauchst. Ja, das ist dieser Zirkelschluss. Hiermit habe ich übrigens alle eure Yogi-Seminare und so weiter, könnt ihr euch das Geld sparen. So, das ist die Idee dahinter. So. Das ist natürlich total spannend, ne? Aber ich glaube, dass das als Weltbeschreibung schon damals nicht wirklich funktioniert hat. Aber er glaubt halt daran. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall zusammenfassen. Jodorowsky glaubt an das, was er von sich gibt. Er glaubt an den Trip. Also Trip ist vielleicht auch falsch. Es sind keine Trips. Es sind schon Überzeugungsarbeiten zum Teil. Und vielleicht ist der Heilige Berg eher so ein guter Versuch von Recruitment, wenn man es positiv formulieren möchte, oder wenn man es negativer formulieren möchte, von Brainwash. Also was funktioniert, weiß ich nicht. Aber der Film hat auf jeden Fall auch seine visuellen Vorteile, will ich ja gar nicht so trashen. Ich meine, und die Gesamtaussage
aber
ist mir
ehrlich
gesagt.
Aber man kommt halt nie so an die, also es ist nicht so, dass man am Ende dann im Paradies ist bei ihm oder sowas. Ne? Also meistens hat es dann, also ich glaube, ja, dass er auch diese, also dass das Streben des Menschen, diese Bewegung nach Erkenntnis und nach Einheit oder so zu vollziehen, das ist da. Aber es führt halt am Ende dann auch dann immer doch so eigentlich zu nichts. Und das finde ich halt eigentlich ganz treffend, also so beschrieben, dass dann am Ende die Erkenntnis halt doch eigentlich nicht wartet irgendwo auf dem Berg.
Gut, aber das wäre nihilistisch. Und so wie ich Lukas verstanden habe, ist er der Meinung, es ist kein Nihilismus. Ich glaube wirklich daran, dass es ja eben nicht in nichts führt. Seine Theorien, sei es die Theosophie, sei es der Okkultismus, die haben ja eine Absicht. Es geht ja um ein großes pantheistisches Weltbild und so weiter und so fort. Also es aber gibt
was,
ja schon
genau,
ein
das
hab Ziel.
Das habe ich da noch nicht durchdrungen. Sowas. Also so würde ich das jetzt lesen und jetzt nicht, genau, was jetzt andere Theorien noch sagen oder sowas, aber könnt ihr das sagen, was er tatsächlich glaubt? Also was er versucht, weil ich habe immer das Gefühl, er ist schon noch an dieser Bewegung interessiert und die Leute daran mitzunehmen und die Leute hinterfragen zu lassen und so.
Also ich glaube, wenn wir jetzt so im Jahr 2019 ankommen und Psychomagie a healing art ist, dann glaubt er, dass alle Religionen verbindet, dass sie sich irgendwie mit einer Essenz des Menschen beschäftigen, dass sie auch die Frage stellen, was ist der Mensch eigentlich? Das hast du ja auch als eine der Fragen herauskristallisiert. Und er glaubt, also das scheine ich mir für mich da herausgelesen zu haben, das kann man ja in seinen Sachbüchern, glaube ich, auch alles nochmal im genaueren Detail lesen, dass bestimmte Formen von Trauma, von Schmerz, von Versehrung über Generationen hinweg wirken. Ich meine, das ist ja auch, glaube ich, allgemein in der Psychologie und in Forschung dergleichen oft ein Thema, so intergenerationales Trauma, das ist ja, glaube ich, sehr präsent. Und dass man das eben im besten Fall mit Konfrontation und irgendeiner Form von Performance heilt. Also ich glaube, da finden auch für ihn Religion und Kunst zusammen. Er glaubt, dass Kunst irgendeine Form von heilender Wirkung auf uns haben kann, dass wir uns mit der, mit unseren Ängsten und Schmerzen konfrontieren können. Und also das scheint mir so der Kern des Ganzen zu sein. Also deshalb sind ja dann in dieser zweiten Hälfte der Karriere, so ab Santa Sangre, werden so Familienaufstellungen oder so Variationen der eigenen Familiengeschichte so super präsent. Und er sagt ja auch in Interviews dann immer, ja, eigentlich waren diese Familienfiguren immer präsent. Der Colonel, das war eigentlich auch mein Vater und der war mein Vater und der war ich und dergleichen. Und deshalb ist deine eigene Familie da auch so oft als Darsteller präsent. Und ich glaube, das ist so ein ganz starker Kern des Ganzen, oder? Und alles andere sind dann nur Mittel, zu diesem persönlichen Kern vorzustoßen, zu den eigenen schmerzlichen Erfahrungen und so. Und mir ist, mein Eindruck war auch immer, ich glaube, er nimmt sich da als Synkretist, als Eklektiker auch immer das, was ihm gerade gefällt, und er guckt einfach mal, was probiert, was klappt. Also da ist er dann sicher sehr esoterisch, sehr globuliartig, so Recht hat, wer heilt und dergleichen, ist da wahrscheinlich auch ein Motto, das er wahrscheinlich sofort unterschreiben würde. Also ich glaube auch nicht, dass das eine wahnsinnig kohärente und klare Weltsicht ist, sondern dass das eine ist, die ja sich immer das nimmt, was sie gerade gebrauchen kann.
Ja, das Ziel der, wie heißt das, Selbstvergottung, ne? Du wirst dann dein eigener Gott, wenn du dich mit dem absoluten Bewusstsein verschmelzt. Also Kunst, ich würde alles, was Lukas gesagt hat, unterschreibe ich, aber wir müssen nur sagen, wenn Lukas sagt, Kunst heilt, bedeutet für ihn auch Kunst, Okkultismus und Spiritismus. Das sind
Ja,
für ihn auch
natürlich.
Kunstformen. Und ich glaube, das muss man betonen, weil wenn du Kunst sagst, denke ich an Oper und den Mondrian
Klar.
und so weiter. Und da, glaube ich, geht er viel weiter.
Aber
Ja,
da
wie
ist es
schon.
dann tatsächlich manchmal auch sehr interessant, sich mit so Esoterik zu beschäftigen, nicht um dann selber die Seancen zu machen, aber um quasi so gesamtkulturell zu schauen, wie wird sich eigentlich von Heilung und sowas erzählt? Also was für Motive tauchen da auf, an was für seltsame Gottheiten wurde geglaubt und so weiter und so fort. Und das ist ja dann genau auch nur eine Art von halt menschlicher Erzählung oder sowas, der die Leute dann verfallen. Also damit kann ich auf jeden Fall connecten und deswegen finde ich das Thema mittlerweile auch interessanter als vorher, weil ich eben nicht dran glaube, sondern ich aber interessant finde, woran glauben die Leute eigentlich und warum. 2013, warum machen wir jetzt diesen Sprung, kommt ein Film namens Jodorowskis Dune, eine Dokumentation, die beschreibt, dass Jodorowski ja der erste Regisseur war, der Dune. Wer kennt das nicht? Das berühmte Sci-Fi-Werk von Frank Herbert filmisch umsetzen sollte. Mittlerweile ist es ja so, dass wir eine Verfilmung bekommen haben, die viele Leute, glaube ich, zufriedengestellt hat von Denis Villeneuve, manche aber auch nicht. Und da steckt aber noch eine ganz andere Geschichte dahinter, denn noch bevor Star Wars der erste rausgekommen ist, hatte er ja Leute um sich versammelt, die wir, wenn wir das so in der Rückschau uns anschauen, wer da alles an diesem Film mitarbeiten sollte, halt als absolute Ikonen ihres Fachs oder halt, also fast ja gottgleiche Gestalten da mit drin waren, also zum Beispiel Salvador Dali, der da mitspielen sollte. Wir hatten H.R. Giger, der Sachen designen sollte, Möbius, ne, der französische Zeichner und Comiczeichner, mit dem er dann später zusammenarbeitet. Der hatte so eine ja richtige Ragtag-Bunch, so wird es auch erzählt in dieser Doku, wie nennt er sie, seine Warriors, die er da zusammen hatte. Sie haben, glaube ich, am Schloss in Frankreich gewohnt, um das zu machen. Und was ich halt damit am interessantesten finde, ist, dass dieser Film, also Jodorowskis Dune, als so ein fettes Buch quasi dann auch schon existiert hat und auch immer noch tut. Ich glaube, jetzt demnächst wird es nochmal versteigert bei Christie's oder sowas, eins davon. Und man kann irgendwo im Internet, habe ich so einen Google Drive-Link gefunden, wo man sich relativ viele Artworks und sowas anschauen kann. Aber eben nicht nur Artworks, sondern der Film ist auch komplett gestoryboardet, wohl. Und dann sollte der aber 12 oder 14 Stunden oder sowas am Ende lang sein. Das ist die Geschichte, warum dann am Ende das wohl nicht geklappt hat. Wahrscheinlich noch aus anderen Gründen. Aber auch da. In dieser Doku erzählt Jodorowsky natürlich nochmal, dass er das ganz anders machen wollte und dass er das Buch so halb gelesen hat oder so. Und nee, gar nicht. Irgendwer anders hat es, glaube ich, gar nicht gelesen von ihm. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Irgendwer in der Doku sagt, er hat es überhaupt nicht gelesen, aber Jodorowsky hat es gelesen, aber wollte es halt ganz anders umsetzen. Und genau eigentlich nicht das machen, was Villeneuve jetzt, also Villeneuve sagt doch jetzt immer in den Interviews, er wollte den 13-Jährigen in sich zufriedenstellen. Ich finde, das merkt man auch so ein bisschen an der Edginess, wie er Dune umgesetzt hat. Und Jodorowsky hatte was anderes vor und es hätte man das so gemacht, eventuell halt ein wegweisender Science-Fiction-Film werden können und hat dann ja aber auch Leute zusammengebracht, die dann später zusammengearbeitet haben, zum Beispiel bei Alien oder sowas oder auch Jodorowsky und Möbius. Wie fandet ihr diese Doku? Wie seht ihr so dieses Projekt?
Na, ich habe da so ein bisschen zwei widerstrebende Impulse. Zum einen war mein Eindruck, ja, das ist das ungefähr, was ich mir eher vorstelle, wenn ich dieses Buch lese. Das wirkt auf mich in seiner schieren Größe, in den Ausmaßen, die da alles hat, auch in der Präsenz des Innenlebens und des Psychedelischen. Das scheint mir immer ein Buch zu sein, das es auf Spektakel und Exzess und auf Farben und Wildheit eigentlich angelegt hat, das eben viel mehr Space Opera als Science Fiction sein will. Und alles, was sich an diesem Buch interessant wird, scheint mir von jemandem wie Denis Villeneuve nicht verkörpert zu sein, der halt alle Impulse dieses Buches irgendwie so ein bisschen abtötet wie Nerven, der da draus halt wirklich diesen grauen Steinklotz macht, der dann jetzt in die Kinos gekommen ist, den ich ja recht gemischt betrachtet habe. Aber Gleichzeitig glaube ich auch, diese Geschichten, die sich diese Menschen in der Doku selbst erzählen, die sie uns erzählen wollen, nicht so recht, dass das das einflussreiche Werk ist und dass das das große Meisterwerk geworden wäre, sondern ich glaube, gerade als Objekt der Spekulation, als Phantasmagorie, als etwas, das immer ein Versprechen ist, aber nicht entsteht, fügt es sich ganz hervorragend in die Karriere von Chodorowski ein. Wir haben ja schon gesagt, man kommt nicht nach Tar, man kommt nicht zum Heiligen Berg, sondern man findet auf dem Weg irgendwas, und ich glaube, damit ist diese Dokumentation wahrscheinlich besser als das, was der eigentliche Film geworden wäre. Der hätte wahrscheinlich, wir können uns ja ungefähr vorstellen, wie der geworden wäre, wenn wir seine anderen Filme anschauen, und auch diese These, dass das so ein Schnittpunkt für die gesamte Science-Fiction-Kultur danach ist, mag ich nicht so recht glauben. Klar, da ist vieles in Alien, in Star Wars, in Inkal vielleicht irgendwie eingeflossen, aber auch all diese Sachen wären auf die eine oder andere Weise zustande gekommen, hätte es, ja, diese Idee von ihm nicht gegeben. Dementsprechend, ich finde das einen nett gemachten Dokumentarfilm. Es macht Spaß, da allen Beteiligten zuzuhören, außer Devin Faraci, den ich ganz furchtbar finde, von dem ich nie wieder irgendwas hören möchte. Aber
wer ist das?
Ach, das hat früher für Badass Digest und sowas geschrieben. Ein Filmkritiker, den ich einfach nicht besonders gut finde. Ich dachte, jetzt kann man vielleicht von der Seite noch mal so ein bisschen nachtreten zu jemandem, den ich sowieso immer schon doof fand. Aber der hat sich dann ja auch nach Anklagen zurückgekehrt als buddhistischer Filmkritiker. Und man sollte das vielleicht alles ignorieren. Aber das, darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Aber wie gesagt, ich finde den Dokumentarfilm nett gemacht. Und zu der eigentlichen Adaption habe ich ja schon gerade das Nötigste, glaube ich, gesagt.
Viel Bashing, Villeneuve-Bashing, buddhistische Kritiker-Bashing, kann ich gar nicht so mitmachen. Nein, Scherz beiseite. Also ich finde den Dokumentarfilm als Dokumentarfilm mega langweilig. Dafür, dass er 2013 entstanden ist, ist ja nur aus Talking Heads bestehend eine komplette Arbeitsverweigerung aus der Sicht von professioneller Dokumentarfilmemacher. Aber ich habe ihn ja jetzt nicht unter diesem Aspekt betrachtet. Ich habe ihn ja unter dem Aspekt betrachtet, dass ich mit euch lange über Alejandro Jodorowsky sprechen werde. Und deshalb habe ich ihn ehrlich gesagt als Dokumentation empfunden von der Art und Weise, wie Jodorowsky sich selbst erzählt. Mhm. Also da ist wieder die Graphomanie. Weil da muss ich Christian, glaube ich, korrigieren. Es ist schon Jodorowsky, der sagt, dass er Dune nie gelesen hatte, aber irgendjemand hat ihm gesagt, das ist auch so ein toller Roman, mach das mal. So, und daraufhin hat er hat erst gesagt, er will es machen, ohne das Buch gelesen zu haben, und hat es im Nachhinein erst gelesen.
Genau so, aber ich dachte, in meiner Erinnerung war, er hätte das überhaupt nie gelesen, und das kommt in der Doku schon raus, dass er das gemacht hat.
Ja, ich glaube, da sind wir ja schon im Kern, ne? Die Erzählung so, ich bin so ein Gangster, irgendjemand hat mir erzählt, das ist ein geiler Science-Fiction-Roman und das will ich machen, ohne es gelesen zu haben. Also schon in dieser Art und Weise, wie er die Genese erzählt, da siehst du auch schon das Beflügeltsein nach dem, in Anführungsstrichen, eigentlich dann doch Misserfolg von Der Heilige Berg, wenn man sich ansieht, was der Beatles-Produzent erwartet hatte. Und der musste ja auch noch gekürzt werden, der Film. Da hat er sich jetzt auf Dune versteift. Und es ist ja schon interessant, dass er letztendlich uns die Art und Weise, wie dieses Projekt scheitert, erzählt er uns ja wieder den Heiligen Berg. Er hat seine Krieger, seine neun Stück, und die muss er erstmal assemblen. Und die findet erstmal hier und da. Und da gibt es einen falschen, nämlich der die Special Effects für Stanley Kubrick 2001 gemacht hat, der wollte was anderes, genau, der wollte was anderes und irgendwie der passt da nicht zu. Also es gibt ein Wir und Sie, da wird ja auch zum ersten Mal ziemlich deutlich, dass es eine Art von Film gibt oder von Filmidee, die nicht seine ist, und die schließt er auch konsequent aus, das zum Thema Buddhismus. Aber die Buddhisten haben ja auch die Rohingya auf dem Gewissen, also so friedfertig ist das ja gar nicht. Also du merkst hier auch einen Machtmenschen, einen, der ziemlich bewusst etwas möchte. Und übrigens, das finde ich enorm an dem ganzen Projekt, wenn hier über Geld gesprochen wird, es ist das einzige Projekt eines Regisseurs, das nicht zustande kommt, von dem ich kenne, wo er nicht einen einzigen Cent seines eigenen Geldes jemals ins Spiel gebracht hat. Weil wenn du von Kubricks Napoleon-Film sprichst, der wirklich beste Film, der nie entstanden ist, by the way, da wollte ja Kubrick sein ganzes Anwesen mit reinbringen und so weiter und so fort und verpfänden und so. Also diese Idee, es liegt mir am Herzen, die scheint er nie zu haben. Denn der Michel Sédoux, den wir hier kennenlernen, der ein sehr spannender Produzent ist im Leben und in der Karriere unseres Regisseurs, der Großvater von Lea, der Großonkel von Lea Sédoux und Besitzer des größten Fußballvereins in Lille, oder Lyon, Lyon, der macht ja alles möglich und der sammelt das Geld. Und dann kommen noch andere Produzenten dazu. Und ich habe hier schon eine sehr, also was wir, wenn wir so charakteristisch, muss man ja aufpassen, aber ich habe hier schon eine Darstellung von Hodorowski gefunden, die ich als unangenehm empfand, obwohl er natürlich als älterer, lustiger Kerl, der da ist, natürlich sympathisch wirkt. Aber ich dachte mir so, so, du bist auch schon ein sehr bewusster Machtmensch. Und das ist eben alles nicht so Kumbaya, my Lord, ums Feuer und hier der Joint. Nein, nein, das ist jemand, der ziemlich genau weiß, was er möchte und da auch in Anführungsstrichen über Leichen geht. Ne?
Das merken wir ja auch das bei vielen so aus der vielleicht unserer Elterngeneration oder so, so Leute, die bei den 68ern vielleicht noch waren oder vielleicht ein bisschen älter sind so und dann auf einmal jetzt mittlerweile aber ihre Unternehmen haben und ihre Sachen und dieses komplette lockere Übergleiten eigentlich aus so ein bisschen Counterculture dann zu so Unternehmensvorstand oder sowas und SUV-Fahren hat ja dann bei vielen irgendwie so doch auch so ganz gut geklappt und ich finde auch, dass man hier irgendwie merkt, also was ich cool finde daran eigentlich und das ist so diese Geschichte von ihm, ist dieses, man sieht in ihm so total diesen Trickster und dieses Durchwieseln eigentlich bei allem, also die witzigste Anekdote, ob die stimmt oder nicht, weiß ich nicht, ist ja, dass er dann Dali wollte in dieser Rolle und er dann gesagt hat, irgendwie du wirst der Bestbezahlte oder ich will das meiste Geld bekommen, das je jemand erhalten hat und sowas und dann sagen wir irgendwie, ja wir zahlen irgendwie $100,000 pro Minute, aber haben ihn halt dann irgendwie nur, weiß ich nicht, 30 Sekunden im Film oder was da doch immer da so geplant war oder sowas. Und so diese Idee so, ich gehe da mal irgendwo hin und quatsch den einfach mal an und ich brauche den und ich erzähle dem und My Warriors und das wird der krasseste Film und Pink Floyd ist dabei und sowas. Diese Sache, die natürlich mega unangenehm ist als menschliche Eigenschaft, ist natürlich trotzdem eine, die dich in so einer Kreativbranche auch schon irgendwo hinbringt oder so. Und ich finde halt witzig, dass er mit Seydoux dann durch diese Doku wieder zusammenkommt und dadurch dann seinen ersten Film auch wieder macht in 23 Jahren. Also diese Art so auch immer wieder auf die neuen Schlachtfelder zu gehen und sich als das Genie zu begreifen, ist einerseits unsympathisch, andererseits aber auch interessant, es mal so zu sehen. Zum Beispiel habe ich dann auch in diesem einem Buch, was so ein Überblicksbuch über seine Karriere ist, irgendwie The Seven Lives of Alejandro Jodorowsky, geht es auch so ganz kurz um Twitter irgendwie. Und ich wusste gar nicht, dass der auf Twitter ist. Und er meinte dann, ja, dann habe ich davon erfahren und sowas. Und ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 700.000 Follower. Ich habe bestimmt am Ende des Jahres dann irgendwie 1 Million. Jetzt hat er halt da 2,3 Millionen Follower auf Twitter und so weiter. Also der nimmt sich dann halt auch immer irgendwie das neue Ding und verkauft sich dann halt als großes Genie und macht weiter. Und das merkt man hier natürlich schon dran auf jeden Fall, dass das hier so ist. Aber es ist trotzdem auch interessant als Projekt, finde ich. Und ich finde, das Buch könnte man wenigstens mal rausbringen oder sowas. Also ich finde interessant, dass das Buch existiert, aber man es nicht anschauen oder lesen kann.
Aber das, was Patrick vorhin gesagt hat, möchte ich auch, glaube ich, noch mal stark machen. Das ist so ein ganz komischer, aber ganz präsenter Widerspruch in seiner Karriere. Diese ständige Erzählung vom Auflösen des Ichs, von der Kollektivierung, von der Gruppewerdung mit diesen Kriegern, die auf ihn, der eine ganz starke Figur ist, der auch durch seine Filme ganz stark spricht, der auch vor die Leinwand tritt, der diese Filme ganz um sich formt. Also das scheint mir irgendwie auch so ein typischer Widerspruch dieser ganzen so 60er-Generation zu sein, wo man sich immer fragt, wie stark eure ganze Protestbewegung denn eigentlich doch nur auf eine maximale Selbstentfaltung und Raum für euch selbst angelegt war und eine Gewinn bringen. Also dieses, ich muss dann an Peter Sloterdijk und dieses Alle Wege von 68 führen in den Supermarkt denken. Und das hat man ja bei Jodorowsky schon auch so ein bisschen. Also so eine komische Gleichzeitigkeit von kein Ausverkauf, aber von Anbietern an manche Tendenzen und so. Und ich finde, er hat so dieses etwas Onkelige, das viele dieser Surrealisten manchmal hatten. Also ich denke an jemanden wie René Magritte, wo ich auch immer denke, der wäre auf Partys bestimmt ganz nett, aber es gibt sicher auch Momente, in denen du den nicht erwischen willst. Und ich finde, der Film fügt sich einfach sehr interessant dann in diese Gesamtkarriere ein, weil ich glaube, er prägt stärker als jeder Film, als alles andere heute die Vorstellungen, die wir von ihm haben. Dass er heute so präsent ist, ist auch nur über diesen Überschuss an Ich, glaube ich, möglich, weil gerade so 2013, 2014 haben wir definitiv eine Phase, wo er so als Persönlichkeit, er so als popkulturelle Präsenz größer ist als sein Werk. Das würde ich ganz stark machen.
Ich würde sagen, also, das ist vielleicht sein wichtigster Film. Also, zumindest um eine neue Cinephilie, um ihn zu entdecken und so als coole Figur irgendwie mitzuschleifen.
Der spannt dann, erst dieser Film spannt zu den Bogen, erst dieser Film formt wirklich so ein Lebenswerk im Kino von Sonst hätten wir halt wirklich so bruchstückhaft irgendwann Filme bis in die 90er und dann halt ein Comicwerk. Und so sind wir dann auf einmal heute bei
diese Searching for Sugarman-Geschichte, weißt du? Die den nochmal so rausgeholt fast, hat.
Ja, Rodrigo, oder? Ja, genau. Rodriguez? Rodrigo?
Irgendwie so, ja.
Ja. Aber ja, ganz interessant, dass es auch so eine Comeback-Geschichte hier mit eingeschrieben ist. Dass das Scheitern so in den nächsten Erfolg quasi führt. Oder in die Wiederentdeckung.
Wobei ja sein Bezug, um immer auf Dune rauszukommen, seine Grundidee, die finde ich richtig gut. Und die ist auch fundamental anders von der von Villeneuve, weil Villeneuve versteht seinen Film schon als Literaturverfilmung. Und so wie ich Jodorowsky verstanden habe, ist es ja eben nicht das gewesen. Das ist ja nur ein Starting Point für ein kunstumfassendes Kulturprojekt gewesen. Ja, da sollten ja CDs rauskommen und sonst was. Aber seine Idee ist doch toll. Er sagt, die Hauptfigur in Dune ist jetzt nicht das House Atreides oder Paul, sondern das Spice. Also er geht von der Droge aus. Er wollte Dune erzählen aus der Sicht von Spice, über die Wirkung von Spice. Und da ist er natürlich wieder voll im New Age.
Hauptsächlich, ne? Ich weiß nicht, ob der ganze Film
aber ich glaube schon, dass das ist natürlich, wo er den Haken letztendlich geschluckt hat, ne? Also das ist ja die Idee. Ja. Also die Droge ist das, die das alles entstehen lässt. Die Droge ist, die den Krieg hervorruft, aber letztendlich auch die Sandwürmer. Und da ist in dieser Assoziationskette natürlich total seine Idee auch von Fantasie und Kunst mit drin. Ne? Das finde ich ganz interessant. Und meine These wäre ja, warum Dune gescheitert ist, also es ist natürlich ganz banal, erstmal kein Geld und er wurde immer megalomanischer und das kann man gar nicht finanzieren damals, was der sich vorgestellt hat. Jedenfalls war das schon lange kein Kinofilm mehr, hat man nach einer gewissen Zeit die Idee, sondern wirklich so eine Installation für die Kunstbiennale in Venedig oder so. Aber er ist ja in meinen Augen immer noch ein Surrealist und die Surrealisten, auch die klassischen von André Breton, aber auch seine Nachfolger letztendlich, die gehen ja davon aus, dass, also surreal bedeutet ja nicht unrealistisch, ne? Also es ist ja immer geboren mit beiden Füßen in unserer Wirklichkeit. Wir holen nur den Traum mit dazu. Aber wir sind trotzdem, es ist immer noch der Mensch, der sich aus dem Surrealen selbst beschreibt. Aber Fantasy als Genre von Herbert zum Beispiel, Fantasy ist ja genau das Gegenteil oder die viel radikalere Auffassung von Surrealismus, weil die Fantasie ist ja der Realität komplett enthoben. Und vielleicht, und das wäre jetzt hier meine New Age-ige Interpretation, musste ein Surrealist wie er daran scheitern an einem Fantasy-Roman, weil selbst die Fantasie von Herbert übersteigt die surrealistischen Tendenzen letztendlich eines Jodorowsky. Und das merkt ihr daran, dass er ganz schnell Dinge assembled, die da keinen Sinn machen. Also gerade Pink Floyd und jeder Planet hat seine eigene Band. Das ist dann schon wieder hier, ne? Es geht dann um die Musikindustrie, um die 68er, um die Konterkultur, um die Musik dieser Kultur. Es hat schon wenig mit unserem Planetenkrieg zu tun, aber es hat sehr viel eben mit dem Hier und Jetzt zu tun. Und vielleicht sind die Genres in dem Fall wirklich nicht vereinbar gewesen.
Ja, ich weiß aber halt nicht, ob dann so ein Prosaiker wie Denis Villeneuve da ranzulassen halt die bessere Lösung ist. Also
ja gut, okay, aber hey, wir reden nicht über Villeneuve.
Oh aber doch,
ja, ich verstehe schon.
Ja, den Podcast hatten wir schon.
Ja, ich verstehe schon. Nee, du hast natürlich recht, aber ich würde auch nie sagen, dass Villeneuve's Dune jetzt das, ich finde übrigens auch den Herbert-Roman massiv überschätzt, aber jetzt
ja,
nur,
das ist, ein, weiß ja,
ich, kein, ist kein auch eine New Age-Bibel letztendlich, ne? Also auch da wieder, also ich habe ja die Bibel, na gut, aber egal. So, und aber in dem Fall, ja, also meint ihr nicht, dass der Surrealist am Fantasy scheitert in irgendeiner Art und Weise auch?
Ja, es ist wahrscheinlich irgendwie so eine komische Feindschaft durch Nähe. Man ist sich nah genug, um eine klare Differenz zu haben und dann irgendwie nicht mehr so differenzieren zu können. Also ich verstehe auf jeden Fall, in welche Richtung dein Gedanke geht. Aber irgendwie so intuitiv, wenn ich jetzt nicht das Scheitern vor mir hätte und dokumentiert hätte, hätte ich eigentlich gedacht, dass sich das total anbietet. Ich glaube, dass es hier das Problem eher das schon angesprochene, die Übermasse an Ego ist, dass es halt alles das Größte, das Monumentale ist, das die Welt verändern muss und dass das sich so sehr aus einer Person speist. Also ich glaube, und das beschreibt er dann ja auch in allem Biografischen später, dass dieses Scheitern ihn so total nicht gedemütigt hat, aber so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hat und ihn vielleicht, also zumindest temporär, hat bescheidener werden lassen. Und das finde ich irgendwie eigentlich ganz schön, dass all diese Auflösung des Ichs erst, also nicht durch den eigenen Versuch, sondern durch das Scheitern etwas anderem, Größeren irgendwie von sich kommt. Also das finde ich irgendwie eine schöne, feine Ironie halt irgendwie für ihn so als Menschen, aber Ich weiß nicht, ich glaube, da dringe ich dann auch zu tief ins Biografische ein, um hier noch sinnvoll im Podcast was zu sagen.
Ich finde, das hätte es, glaube ich, auch interessant gefunden, das von ihm zu sehen. Ich kann irgendwie die Story nicht glauben, dass er das da nicht gemacht hat, weil das 14 Stunden lang sein, das ist doch Schwachsinn, oder? Also mit so einer, also das ist doch was man jetzt im Nachhinein erzählt, oder man hätte das so auch kürzen können, man hätte das doch auch anders machen können, muss doch irgendwie noch andere Gründe gegeben haben, warum man das nicht macht. Oder ist denkt ihr auch daraus, ist aus Hollywood ausgeschieden, weil er gesagt hat, unter 14 Stunden mache ich es nicht.
Ja, ich glaube schon, dass er dann seinen Gott-Aspekt, seinen Machtaspekt ausgetestet hat. Und es würde natürlich dieses, dass er dadurch geläutert ist oder sich, also da würde ich widersprechen, weil die Art und Weise, wie er dann erzählt, dass David Lynch ins Kino kommt mit seiner gescheiterten Verfilmung und wie er sich freut, dass das scheiße ist, dass seine Kinder ihn gezwungen haben, das zu sehen, ja. Und wie er sich, also hämisch freut, dass das ein Mess ist, dass seine Idee dann doch, auch wenn sie nie entstehen wird, in Anführungsstrichen, dann doch das Ultimative war. Also wäre eigentlich interessant zu wissen, ob er sich jetzt den Villeneuve-Film angesehen hat.
Wisst ihr, was der größte Witz ist, wenn heute jemand kommen würde und sagen würde, ich mache euch 14 Stunden lang Dune für irgendwie 10 Millionen Dollar oder sowas.
Nur Love Diaz macht das wahrscheinlich.
Wird Netflix, sagen, hä, nur 10, komm, wir machen gleich einen Film, machen gleich 40 Stunden daraus. Ist das so eigentlich fast zu früh gewesen, da mit der Idee. Ich glaube nicht, was du sagst, Lukas, dass sich dieses Buch besonders gut dazu eignet, das auf so eine überdrehte Chodorowski-Art zu machen, weil es schon sehr viel um diese politischen Intrigen da an dem Hof geht oder sowas. Also ich finde nicht, dass sie da jetzt besonders gut korrespondieren. Ich finde auch nicht unbedingt, dass Villeneuve jetzt das Perfekte draus gemacht hat. Ich glaube aber, diese Art, das alles über den Haufen zu schmeißen und das zu erzählen, was er erzählen will, ist eigentlich interessant. Nur ich glaube auch, wir könnten es uns vorstellen, wie das gewesen wäre. Hätten dann halt so riesige Thronszenen gesehen und diese Massenszenen und dann halt ganz viele verschiedene Aliens und so weiter und so fort. Und ich glaube jetzt aber, zu einem Interessanten, sollte er dann in dem Selbstmord oder im Tod von Paul Atreides dann auch enden und so weiter. Und das fand ich ganz interessant. So andere Sachen, dass er sagt, ja, der Duke Leto ist dann eigentlich kastriert und so, das ist halt auch, also manchmal wirkt es halt auch so, als wäre einfach nur so das Jodorowsky-Glücksrad, was er dann so dreht. Okay, jetzt hier wieder Kastration und hier haben wir wieder das und hier kommt wieder dieses und fertig ist der Film. Aber ich hätte es, glaube ich, gerne gesehen und ich finde es gut, halt solche Sachen von unterschiedlichen Leuten umsetzen zu lassen. Ich finde noch, man muss sich auf jeden Fall auch darüber erheben. Ich finde schon, dass Denis Villeneuve ja nicht eins zu eins verfilmt hat, sondern versucht hat, den Sinn dieser mehreren Bücher schon auch in den ersten in Teilen reinzulegen. Aber ja, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn der Themenkomplex Dune an sich mal abgehandelt ist.
Allerdings.
Ich denke auf jeden Fall jetzt über Love Diaz Dune nach. Das würde ich mir vielleicht sogar noch anschauen. Ja.
Habt ihr euch denn, weil dann gibt's ja die große Comic-Phase, dann machen ja Möbius und Chodorowski The Inkheld. Das ist jetzt auch das einzige von diesen ganzen Projekten, das ich mir angeschaut habe für die Folge. Habt ihr euch damit so ein bisschen beschäftigt mit diesen ganzen Comic-Sachen? Fandet ihr da was interessant dran? Denn ich finde, das ist ja schon sehr besonders, wenn wir uns über eine Regisseurin, über einen Regisseur unterhalten und dann kriegt man die Sachen nicht finanziert und dann macht man halt diese ganzen Comics. So ein bisschen wie, kein Regisseur, wie Mark Hamill dann irgendwie nur noch so Synchronarbeiten gemacht hat irgendwie nach Star Wars. Ich finde, das ist, also dass man noch so eine ganz eigene Karriere hat, die aber nicht, wisst ihr jetzt, wie bei Lynch, der jetzt auch noch Möbel baut oder sowas, sondern wo tatsächlich Sachen, die Filme hätten sein können, jetzt umgesetzt werden. Und ich finde, wenn man die Inkel liest, dann merkt man, oh krass, da packt er jetzt aber noch viel mehr rein. Also das könnte man fast gar nicht, also in einem Film könnte man das eigentlich gar nicht so umsetzen, wie das ist. Habt ihr euch damit beschäftigt mal?
Ja. Ich habe jetzt mal für die Sendung so reingeguckt, aber ich bin kein großer Comic-Fan und habe jetzt so mal so ein bisschen durch die Meta-Barons und den Inkal, den ersten Band gibt's ja irgendwie kostenlos und dergleichen so durchgeblättert. Aber ich merkte auch, dass das auch gar nicht die Art von Bildern ist, die mich dann irgendwie erreicht oder beeindruckt, sondern mein Eindruck war schon, dass er sehr viel effektiver scheinbar ist mit dem, was er filmen kann. Einfach weil er diesen Bezug zur physischen Realität, die dann ins Surreale führt, scheinbar doch irgendwie braucht. Und wenn das so widerstandslos aufs Papier kommt, ich weiß nicht, vielleicht braucht er auch den Kampf des Erzeugens irgendwie, der nicht im gleichen Maße gegeben ist in dem Kontext. Aber ich will jetzt auch nicht vorschnell urteilen. Ich habe jetzt natürlich auch nur reingeschaut, aber das meiste da fand ich eher uninteressant.
Ja, wobei ich sagen würde, er ist ja als Comic-Autor viel gesellschaftskritisch, also bewusst gesellschaftskritischer gesetzt. Ja, das ist viel stärker, sich anhand von, Außenseiter Arbeitern, Revoluzern beschäftigt, was ja später erst in seinen Filmen nochmal aufkommt, ein direkter Bezug zur Politik. Und natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, diese Comics, und ich habe auch nur reingeguckt, aber ich kenne das aus dem ganzen Bonusmaterial und den Interviews von Ridley Scott und Luc Besson, haben enorm das fünfte Element oder Blade Runner geprägt. Ja? Also es gibt auch wieder da einen Rückbezug. Und das macht ja auch nochmal der Film, der Dokumentarfilm, über den wir gerade sprachen, dass das Nicht-Entstehen von Dune, also sein Dune, das Entstehen anderer Science-Fiction-Filme befeuert hat oder sie zumindest stark im Visuellen geprägt hat. Und das, finde ich, sieht man an diesen Comics auch schon ziemlich eindeutig, ja.
Also Inca finde ich ziemlich gut. Da würde ich sagen, das ist vielleicht doch eins der zentralen Werke auf jeden Fall aus allem, was er gemacht hat. Das wird auch von Miyazaki immer gesagt, dass dieser Nausicaa-Manga irgendwie so das Beste eigentlich ist. Den hatte ich ja dann auch gelesen für die Folge und fand ihn relativ unterwältigend. Aber bei The Inca finde ich eigentlich gerade das, was du als nicht so fruchtbar beschreibst, Lukas, so dass das halt dann quasi, dass man es nicht in der Realität halt erden muss, mit das Interessanteste eigentlich. Also, dass wirklich immer noch mal eine neue Tür zum toxischen See aufgeht und da sitzen wieder irgendwelche Aliens und leben wieder in irgendeiner seltsamen Gesellschaft und alles wird so überfrachtet und es geht immer weiter. Man hat das Gefühl, irgendwo muss doch mal das Ende sein, dann endet es halt dann natürlich genau wie der Anfang und der Charakter soll dann eigentlich nur der Witness sein des Universums, das neu geboren wird. Und ich finde, einerseits würde man es gerne noch, also ich habe das hier so als Buch, man würde es eigentlich gerne noch mal dreimal so groß lesen, weil die Zeichnungen von Möbius natürlich toll sind, ne? Also hat er immer diese großen Weiten und so, aber auch diese ganzen verrückten Charaktere, die da auftauchen und dann ist es so, dass es gibt dann da so einen großen Roboter, der die jagt und das finde ich eigentlich am witzigsten oder eine der witzigeren Sachen inhaltlich, diese Gruppe an Leuten, die sich dann da so zusammenfindet. Die müssen quasi immer so spirituell auf diese nächste Ebene kommen, ne? Also die müssen dann durch so einen Spiegel durch und durch den Kristallwald und sich dann selbst erkennen und sich verzeihen und keine Ahnung was, nachdem das vorher alles so ein richtiger Lowlife, dreckiger Sex-Detektiv-Polizei-Comic eigentlich ist, wird das dann irgendwie so, da werden ja dann diese Heldentruppe da, die dann halt irgendwie durchs Universum muss, um die Menschheit zu retten und so. Und hinter denen ballert aber immer dieser riesige Panzer durch, der von diesem König kontrolliert wird und der hat so Kameras dran und so eine geile Meute, die auf der Couch sitzen, gucken sich das alles an, als Film quasi so. Und der knallt dann einfach immer durch diesen Spiegel durch. Also das, was uns vorher immer so erzählt wird, als ihr braucht erst die Erleuchtung, um halt in den fünften Raum zu kommen oder sowas, da kracht er dann einfach immer durch und haut alles kaputt. Und das geht dann auch so. Und das finde ich irgendwie ganz witzig, so als Selbstkritik dieser ganzen Ideen, die man hat und dieser großen Erleuchtung und sowas. Scheinbar geht es auch einfach nur mit brutaler Gewalt. Das finde ich eigentlich ganz, ganz witzig. Also da sind viele ganz coole Ideen drin, aber es ist halt so überfrachtet, das ist, glaube ich, auch wieder der eigentliche Witz. Wisst ihr, also es hat halt nicht diese Massenszenen, die wir in den Filmen haben, aber es hat diese Aneinanderreihung dieser ganz, ganz vielen Geschichten und das ist auf jeden Fall beeindruckend, aber ich hatte jetzt danach auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt noch mir die anderen Comics alle anschauen und sowas und ich finde es halt auch, wie ich es vorhin gesagt habe, wie beim Spontanen, wie bei Impro-Comedy oder RPG-Writing, es ist halt dann auch so ein bisschen beliebig, also dass es dann halt dann der Kristallwald ist oder dann die große Sonne oder da muss man wieder ins Eis rein und so weiter, das ist so ein bisschen manchmal wie auch bei so einem Super Mario Spiel oder sowas, wo man denkt, okay, gleich kommt bestimmt das Dschungel-Level und dann ist es auch so. Aber ich finde es schon
seltsam, dass er da nie zum Animationsfilm gegangen ist, oder? Viele von diesen Leuten aus diesem Metal Hurlant-Umfeld haben dann nachher doch mal irgendwie sich zumindest im Kino probiert. Also wäre ja eigentlich ein naheliegendes Betätigungsfeld oder so eine Synthese aus Comic und Film nochmal gewesen, oder?
Ja, ne, gibt's nicht von Möbius auch Filme auf jeden Fall? Müsste ich mal jetzt nochmal nachgucken. Aber es stimmt eigentlich, ja. Und so könnte man natürlich auch ganz andere Sachen dann umsetzen. Ich finde auch interessant, dass nicht, gut, wahrscheinlich wollte das Studio das nicht oder sowas. Ich hätte es aus Denis Villeneuve's Sicht für den Credit eigentlich ganz gut gefunden, wenn man auch nochmal hier Jodorowsky 10 Millionen gegeben hätte, um sein Ding nochmal als Animationsfilm zu machen oder so.
Na gut, aber lass uns doch mal vielleicht aus dieser Schaffensphase rauskommen zu den Filmen, den er dann noch gemacht hat, oder?
Wo hat er denn mitgemacht? Doch bei Tusk? Achso, beim Poster. Ja, ich gucke noch gerade, ob es noch so irgendwie von Möbius. Filme geschrieben auf jeden Fall, ja. Aber das, es gibt einen Trailer. Ach nee, ganz kurz. Vielleicht machen wir das ganz kurz jetzt. Taika Waititi soll das jetzt verfilmen. Und ich finde, langsam sind das solche Brainfuck-Movements, die es gibt in der Filmwelt irgendwie. Also, dass man jetzt noch mal, also, dass ein Film, das ist ein Comic, der entstanden ist, weil ein Film nicht entstehen konnte, jetzt wiederum verfilmt werden soll von ihm. Und wir wissen ja, dass Chodorowski zum Beispiel auch Reffen und sowas mag. Und es gibt jetzt tatsächlich auch ein Video auf YouTube, wo Taika Waititi diesen Inkerl, also diese zwei Dreiecke da irgendwie in der Hand hat und Chodorowski sagt, ja, das ist jetzt genau der Richtige für mein Werk und sowas. Seht ihr die irgendwie connected, diese beiden? Ich finde, also ich verstehe es aus Studiosicht hundertprozentig. Die Inkerl ist eine IP, die noch nicht benutzt ist und Taika Waititi ist ein Hotshot-Regisseur, der die Sache umgesetzt bekommt wahrscheinlich. Aber ich sehe die null auf irgendeiner Ebene miteinander eigentlich so kommunizieren, diese beiden.
Ja, denke ich auch. Also ja. Außer wenn man Jojo Rabbit als einen großen Chodorowski-Film irgendwie formulieren möchte. Ich weiß auch gar nicht, was das soll. Ehrlich gesagt finde ich das total, das ist ein Miscasting. Da kann ja auch gleich Lady Gaga aus House of Gucci mit auftreten. Aber vielleicht irre ich mich ja. Und es ist eine total super Combo. Aber wie du sagst, das jetzt regiert eben nicht mehr wie in den 70er und 80er Jahren der Mut vielleicht zur Craziness und zur Gewagtheit, sondern jetzt regiert das Geld wieder im Filmgeschäft. Und zwar auch bis ins kleinste Arthouse-Phänomen hier rein. Und das ist hier einfach, wie du hast es ja gerade beschrieben, warum es gemacht wird. Es wird gemacht, weil es sieht auf dem Papier gut aus und nicht, weil es aus der künstlerischen Schaffensphase heraus Sinn macht. Ja.
Ja, man hatte auch das Gefühl, diese Branche ist nicht mehr bereit, mehr als vier Namen oder dergleichen zu akzeptieren, die dann auf alles draufgeworfen wird. Also, dass Chloe Zhao jetzt noch einen Star-Wars-Film macht und dass Taika Waititi so einen Film macht, das passt eigentlich alles zusammen, weil das ja auch immer so eine Form von Nivellierung erzeugt. Dann hast du da das etwas Abseitige, dann hast du da den draufgeworfen, der alles so ein bisschen nett und unterhaltsam macht und dann kommen immer, ja, diese seltsamen Hybrid, diese seltsamen Bastardformen heraus, die, ja, also wahrscheinlich schon Scheitern mit Ansage sind, oder? Da kann doch keiner wirklich glauben, dass da was wahnsinnig Spannendes bei rauskommt. Also ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, aber meine Hoffnung auf das Kino der Gegenwart ruht jetzt nicht auf Taika Waititi und auf keinen Fall auf The Inkerl, also.
Und das sind natürlich auch dann die Projekte, die oft dann wieder auch verschwinden. Also Taika Waititi sollte ja auch Akira machen und Rian Johnson noch drei Star-Wars-Filme und sowas. Das sind auch ganz viele Sachen, von denen man dann einfach auch nichts mehr hört. Aber ja, also keine Ahnung. Ich denke immer so als, man muss doch dann nach so ein paar von solchen Filmen muss man dann aufhören. Aber ich glaube, man will dann der nächste Spielberg oder weiß ich nicht, was auch werden. Ne? Also Hollywood will ja auch diese Leute, die wie Villeneuve oder Nolan oder sowas, diese Riesenfilme machen können, aber
naja, Hollywood will Leute wie Nolan eher nicht haben. Also das sehen wir ja, der kriegt ja seine Filme nicht mehr finanziert, weil das ist nur wirklich ein Solitär dahingehend. Also ein Martin Scorsese kriegt ja auch mittlerweile seine Filme von dem in Anführungsstrichen klassischen Hollywood nicht mehr finanziert, weil es sich eben nicht rechnet. Und du hast hier einen Comic. Comic geht anscheinend leider in irgendeiner Form immer. Dann hast du den Regisseur, der diesen lustigen Nazi-Film gedreht hat. Und jetzt packen sie das zusammen und hoffen das Beste. Also da wird wenig Chodorowski drin sein. Also in der Form, wie wir ihn jetzt besprochen haben. Das wird schon alles glatt gebügelt und durch alle möglichen Instagram-Calderon-Filter gepackt werden, damit es sich gut verkauft. Ja, aber das ist hier jetzt, also das wird, also ich vermute, vielleicht irre ich mich und es ist ein Meisterwerk, aber ich denke auch hier wird geguckt, dass das Geld wieder reinkommt und nicht, ob sich ein großes Kunstwerk in einem neuen Medium reproduzieren lässt. Jetzt habe ich euch down gebracht, sorry.
Ja.
Aber irgendwie,
Ich verstehe, was du meinst. Ich meine nur diese großen, also die Leute, denen man zutraut, das auch umzusetzen und dass es dann auch erfolgreich wird. Aber es stimmt, das hängt natürlich nicht unbedingt an
der. Aber ist es denn groß? Ist das denn so ein Prestigeprojekt? Mhm. Weil ich bin ja auch auf Twitter, ich habe gerade gesehen, der Chodorowski hat 2,1 Millionen. Und ich sehe halt immer diese Ankündigung und ich denke mir so, ja, so what? Also wichtig ist auf der Leinwand. Ich würde das jetzt niemals als Prestigeprojekt bezeichnen, aber vielleicht bin ich ignorant.
Stimmt schon, vor allem ist es nicht im MCU oder sowas drin, ne? Also man, neulich habe ich auch mal so, also wirklich, neulich hatte ich auch mal den Gedanken so, die können ja auch einfach irgendwelche Helden erfinden, ne? Also ich ja gar nicht so wichtig, dass es da irgendeinen Comic gibt, den niemand gelesen hat, aber doch, dann kann man das natürlich noch viel besser verzahnen. Also wir werden es auf jeden Fall sehen, ob das dann irgendwann kommt oder nicht. Ich glaube nur, also ich schätze ja Taika Waititi für sein Comedy-Writing auf jeden Fall in manchen Sachen, aber ich sehe halt die ernsten Projekte bei ihm nicht und bei Akira, finde ich, hatte er immer ein paar Ideen, aber ich sehe das irgendwie bei ihm noch nicht. Mal schauen. Aber er macht ja Gott sei Dank noch einen Star-Wars-Film und das werden wir alles noch in 100 Mal noch
im Kino sehen. Gott sei Dank. Wow, Gott sei Dank, weil das wäre ganz schlimm, wenn nicht noch einer einen Star-Wars-Film machen würde.
Ich finde auch, das ist wirklich ein Universum, was noch nicht auserzählt ist und wo ich mir noch viele anschauen könnte. Vielleicht wäre es mal mit einem lustigen Druiden.
Sandersang kommt 1983 und
89.
Ah, okay, siehst du mal, habe ich falsch notiert. Und ja, wird so ein bisschen als Chodorowskis Version von Psycho beschrieben. Es geht um Phoenix, der mit seinen Eltern, ja, im Zirkus wohnt. Sein Vater arbeitet da und seine Mutter führt so eine Glaubensgemeinschaft an, die so heißt eben wie dieser Film. Die beten eine Heilige ohne Arme an und deren Kirche wird dann eines Tages so von Bulldozer niedergemäht und sein Vater tötet seine Mutter, beziehungsweise wissen wir das noch nicht am Anfang des Films, ob das tatsächlich passiert, trennt ihr die Arme ab und Phoenix erscheint die dann später und er ordnet sich ihr unter und er vollbringt Morde in ihrem Auftrag, bis sie dann eben am Ende bekämpft werden muss. Und es gilt bei vielen eigentlich so mit als sein bester Film. Siehst du das auch so, Patrick?
Ja, total. Wurde ja schon verraten, alle Filme an einem Tag geguckt. Das war der 31. Oktober, Halloween. Und das passte irgendwie wunderbar rein. Und ich kannte ihn, glaube ich, nur peripher, den Film. Und ich habe ihn mir, also ich hatte so Pleasure Watching. Also ich hatte einfach nur Spaß. Das ist ein Film, der Spaß macht, von vorne bis hinten. Also man muss ja sagen, es ist ja eigentlich ein Giallo. Oder er hat zumindest, das habe ich jetzt auch gelernt, um die Puristen nicht zu verärgern, er hat große Giallo-Elemente. Und das kommt diesem Film sehr zugute. Weil überhaupt kommt das Chodorowskis auch Regie und Erzählart zugute, weil er sich hier auch in Anführungsstrichen an gewisse Regeln halten muss. Er ist nicht mehr so Freewheeling, New Age, Verschwörungstheoretiker, sondern hier ist er auch mal Regisseur, der sich auch an gewisse Muster hält, die eben vom Genre vorgegeben sind. Und also der Film, also da gibt es so Szenen, gerade wie auch immer bei ihm, der erste Teil des Films ist sensationell, weil da alle Englisch sprechen, hast du hier plötzlich auch so eine, also Englisch haben sie vorher schon gesprochen, aber ich finde schon, dass er in einer gewissen amerikanischen Realität zumindest beginnt, dieser Film. Du hast diesen Kriegswahnsinn Amerikas gezeigt. Amerika ist an sich ein Zirkus mit Freaks drinne. Und der Vater unseres Haupthelden ist ja der Zirkusbesitzer und es ist ja so ein fetter Trump-Prototyp. Das ist ja so ein ekelhafter Trump-Mensch eigentlich. Also so ein Uramerikaner. Und ich hatte schon das Gefühl, dass Chodorowski sich auch hier lustig macht über Amerika und ihrem Kriegswahnsinn und ihrer Euphorie und diesem übertriebenen Gestus zu allem und alles, aus allem wird irgendwie Disneyland gemacht und er überführt das halt in seine Bilderwelten und hier ist er mehr Fellini, als er jemals war und auch das kommt ihm, finde ich, total zugute. Es ist total campy, es ist ein bisschen natürlich wieder Psychologie und Psychoanalyse für Arme, weil die Mutter, die den Sohn mit ihren Kräften zwingt, ihre Hände zu sein, um dann Frauen umzubringen. Das ist natürlich auch hier freudianisch, wahrscheinlich Seite 2 zusammengefasst. Aber, wie gesagt, um es kurz zu machen, ich hatte a lot of fun. Das ist ein Film, der Fun macht.
Ja, ich schaue hier gerade und scheinbar hat Patrick einfach meine Notizen nochmal vorgetragen, weil mir ging es, glaube ich, exakt genauso. Ich hatte, vielleicht ist es auch der Kontext, man hat die anderen Filme gesehen und dann stößt man hier auf einmal etwas, das einem so eine gewisse Form, eine Struktur bietet, das mit dem Genre arbeitet, das nachher so eine Art Gothic Horror Slasher wird, das sich gefällt in dieser Inszenierung des Spukhauses, das nachher so ein bisschen die Kamera sogar bewegt auf eine Art und Weise, die von den Figuren erzählt. Also es gibt da so Rotationsbewegungen auf einmal. Also man erlebt ihn hier in der Kameraarbeit auch auf einmal fast als Virtuosen, so im direkten Vergleich zu allem, was davor passiert ist. Aber vor allen Dingen finde ich das einen wahnsinnig schön gemachten Horrorfilm über weite Teile, der natürlich auch in Richtung Giallo geht, der in Richtung Fellini geht, der so zu diesen Universal-Monster-Geschichten sich so ein bisschen bewegt. Also der Unsichtbare wird hier ja auch immer wieder ganz konkret rezitiert. Und diese Beziehung zur Mutter finde ich auch auf eine Weise geschildert, die natürlich so vulgär freudianisch ist, aber die ja trotzdem einfach in diesen Erzählmustern sehr gut funktioniert. Und ich würde halt sagen, das ist weder als Lob noch als despektierlich zu verstehen. Es ist halt der zugänglichste Film von ihm. Und ich glaube, das bringt den Erfolg mit sich. Ich glaube, das ist am ehesten der Film, den du Leuten zeigen kannst. Und dann sagen die, ach, okay, in die Richtung geht also Jodorowsky, damit kann ich was anfangen. Also wenn man die vollständige Irritation vermeiden möchte, fängt man wahrscheinlich mit diesem Film an. Also ich fand ihn tatsächlich auch sehr nett gemacht jetzt diesmal.
es ist natürlich auch im Stückwerkhaften immer noch ein Hodorowski oder Jodorowski. Wir nennen ihn übrigens beides, dann können sich die Hörerinnen und Hörer entscheiden. Die Podcast-Userinnen und User können entscheiden, was der richtige Weg ist, ihn auszusprechen. Was ich aber interessant finde, wir haben ja gesagt, Hoch, also ich
Hodorowski. Aber man, ja, ist schwierig.
Ich habe nur gesagt, er verfügt ja über ein recht beschränktes Arsenal von Bildern letztendlich, ja, auch wenn sie einem in der Kulmination so viele vorkommen, aber letztendlich speist sich halt alles aus so gewissen Motiven. Und das Motiv des Zirkus haben wir ja schon in seinem Debüt enorm als so prägend beschrieben und es kommt ja jetzt auch gleich in den zwei anderen Filmen, die wir noch besprechen werden, raus. Aber was ist das eigentlich mit diesem sadomasochistischen Zirkus? Ist das auch so psychosexuell verankert, weil es zieht sich ja, also Fellini auch natürlich, der Zirkus als Ursprung des Lebens, aber Sion Sonos, Midnight Circus und so weiter, du hast immer wieder zwei, drei Regisseure einer Generation, die sich an diesem sadomasochistischen Zugang zum Zirkus, zum Zirkusfreak enorm abarbeiten und ich finde das ein total fruchtbares Motiv in der Filmgeschichte, also fruchtbarer als, wenn ich es jetzt lesen würde, würde ich sagen, wieder ein Zirkus, aber auf der Leinwand entwickelt das immer wieder einen totalen Flow.
Na, ist es vielleicht auch so ein bisschen der Rückgriff auf das Kino der Attraktion, das Kino als Spektakel, also diese eigene Zirkusvergangenheit, dass das Medium sich da einfach wohlfühlt, wenn es irgendwie in diese Nähe gerückt wird und weil es einfach so als Kuriositätenkabinett, als Ort auch wieder so viel Angebote macht. Also am Zirkus ist ja alles und nichts, deshalb kann man damit wahrscheinlich auch so wahnsinnig viel machen, oder?
Ja, ja, definitiv. Es gab auch schon so Ausstellungen hinterm Zirkus-Setting, die natürlich, du hast den Clown, dann hast du Charlie Chaplin als Filmclown, ja, Clowns genau. Sind wichtig fürs Kino. Aber ich find's interessant, dass sich das nicht so trennen lässt und selbst so ein in Anführungsstrichen Bilderzerstörer wie Hodorowski da seine schönsten Momente und interessantesten Bildertableaus draus produziert, aus dieser Quelle. Es ist eben nicht seine innere Quelle, es ist nicht sein New Ageism, es ist der Zirkus, den hat er nicht erfunden. Aber er nimmt ihn, er verzerrt ihn, aber der Zirkus an sich, das ist nun wirklich keine Erfindung von Hodorowski und trotzdem erscheint mir das so mit die fruchtbarste Quelle seiner Erzählkunst zu sein.
Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass der Zirkus ein Ort von einer ganz starken Irritation ist? Also, dass er immer der Einbruch von einer anderen Form von Wirkungslogik normalerweise ist. Der wird es natürlich bewusst ausliefern.
Das verbindet sich ja dann auch. Das ist ja sowas, wo man auch in der Kindheit mit so viel konfrontiert wird.
Ja, und das meine ich ja. Also, es gibt doch dieses Klischee, und das lässt sich doch wahrscheinlich auch in Studien ganz gut abbilden, dass irgendwie ein Großteil der Kinder Angst hat vor Clowns, vor verzerrten Gesichtern, aber dass trotzdem das dadurch eine ganz eindrückliche Erfahrung wird. So wie wir auch wissen, dass jeder große Mainstream-Filmemacher, ein Spielberg oder so, so einen Hauch von Grausamkeit braucht, weil er sich in das Gedächtnis der Kinder einschreiben muss. Also das sehe ich irgendwie in dieser Zirkuserfahrung ganz oft.
Ja, auf jeden Fall. Und du siehst ja auch immer, wie das Kino gerne darauf zurückgreift. Ich meine, einer, den wir noch nicht genannt haben, so als geistiger Bruder von Hodorowski, obwohl ich ihn als besseren Filmemacher empfinde, ist Guillermo del Toro. Der speist natürlich seine Dämonen auch aus so einer aus so einem katholischen Mystizismus wiederum, aus der Gothic-Horror-Fantasie. Und der verfilmt ja jetzt Nightmare Alley, diesen Hardboiled-Roman. Hardboiled ist er nicht, aber es ist schon so ein Horrorroman, der auch stark strukturiert ist mit Tarotkarten. Jedes Kapitel ist eine Tarotkarte. Und auch der spielt im Zirkus, auch der spielt unter den Freaks, unter den Hellsehern. Und auch das wiederum ein Film, der jetzt bald rauskommt. Wir hatten in Venedig Christian Freaks Out, da ging es auch um den Zirkus, der Hitler stürzen möchte. Aber auch die Freaks hatten so magische Kräfte. Ich finde es interessant, wie sehr das Kino dort, wo, wie Lukas es zu Recht gesagt hat, es herkommt, ne? als Arbeiterunterhaltung auf Jahrmärkten, dass es da eben ein Kraftpol gibt, aus dem man echt zehren kann. Und damit sind diese Filme und den, über den wir gerade sprechen, der ist dadurch auch besonders gelungen, weil er so ein Horror-Grusel-Kabinett ist, aber dieses Kabinett steht im Zirkus. Und ich glaube, da ist die Kraft zu finden.
Ein Filmemacher, der, glaube ich, total noch sich damit verknüpfen lässt, ist ein anderer Alejandro, nämlich Alex de la Iglesia, der ja aus Spanien auch ein Kino der Zirkusse macht, des Horrors, der Clowns. Also indem ich ja schon auch jemanden sehe, der sehr stark jemandem vielleicht nacheifert wie Chodorkowski, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also,
vielleicht total stärker richtig, ins Genre. Ja, aber
ja, auch da katholisch, Catholic, Gothic und so weiter ist da natürlich bei ihm auch enorm angelegt. Aber klar, der Bürger, er ist natürlich anders als die Mexikaner und Spanier, weil sie den Rückgriff auf die Politik haben. Das ist ja immer schon die Metapher auf Franco, ne? Es ist Metapher auf Studentenproteste. Klar. Und deshalb meinte ich, mein kleiner Einwand bei Hodorowski, ich habe das Gefühl, bei diesem Film Santa Sangre gerade die erste halbe Stunde ist eine enorme Amerika-Kritik, eine Verzerrung an der auch vielleicht auch Rache an dem Land, wo er dann sein Geld für Dune nicht mehr bekommen hat. Keine Ahnung, jetzt fantasiere ich mir was rein. Aber in der Form
ja, aber
vielleicht.
Aber das ist ja schon ganz früh, oder? Er beschreibt doch irgendwie schon so aus seiner Kindheit so die Ablehnung von Yankee-Imperialisten und sowas, oder? Das scheint ja sehr tief in ihn eingebrannt zu sein, so eine Grundskepsis gegenüber Amerika.
Durch
das
den Vater, ne? Der Vater war ja Kommunist, ja.
Das finde ich nicht absurd, auf jeden Fall.
Ja, super Film. Hier sollte man anfangen, ja, auf jeden Fall.
Also ich meine, gegen den Vater hat er sich ja sonst in jederlei Hinsicht emanzipiert. Also seine kommunistische Ablehnung der Religion ist dann ja in eine fast verzweifelte Umarmung aller Religionen gemündet. Ja. Aber da scheint ein Teil der Erziehung durchgedrungen zu sein zumindest.
Aber warum, wenn dieser Film so erfolgreich war, Santa Sangre und Roger Ebert, dem ich das vielleicht am wenigsten zugetraut hätte, hat ihn ja in Cannes bei der Weltpremiere enorm gelobt, als unfassbarer Trip, als Fellini-esker, als Fellini es immer sein sollte, also die Zeitgenossen, die ihn direkt erlebt haben, haben ihn gefeiert. Er war im Kino auch ein, vielleicht kein Erfolg, aber schon kein Flop. Und dann hat es wieder so lange gedauert, bis dann was kam.
Na, wegen der Erfahrung mit The Rainbow Thief. Also er hat danach dann ja den Studiofilm bekommen. Und das muss wohl sowohl für das Studio als auch für Chodorowski eine scheußliche Erfahrung gewesen sein. Also er beschreibt das ja immer wieder als so fast diktatorisch und wäre aufgezwungen worden, was er zu machen haben. Und ich glaube, er hat dann nach dieser Erfahrung einfach die Distanz zu jeder Form von Studio gesucht und dann einfach auch kein Geld bekommen und sich dann auch wohlgefühlt, glaube ich, in dieser Nische als jemand, der auch einen Comic-Verlag mitbegründet und so. Also ich glaube, da war dann auch gar nicht mehr die Notwendigkeit des Kinos. Das ist vielleicht auch im Gegensatz zu manchen anderen Filmemacher, ich denke jetzt an jemanden wie Jess Franco oder sowas, die ja abhängig sind vom Kino. Ist Chodorowski jemand, der das Kino benutzt, wenn er es braucht? Ich finde halt auf jeden Fall, was in diesem Film schon ist, ist auch diese Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit, die dann in den beiden späteren Filmen, in diesen Spätwerken 2013 und 2016 sehr präsent wird. Also ich finde, dieser Film geht sehr fließend über tatsächlich in das, was erst 23 Jahre später passiert.
Genau.
¿Cuál es el sentido de la vida?
El cerebro hace preguntas, el corazón da las respuestas. La vida no tiene sentido. Vive. ¡Vive!
Poesía, alumbrarás mi camino como una mariposa que arde.
Sollen wir da mal hin? Sollen wir die zusammen besprechen oder einzeln? Das habe ich mich
das
so ein bisschen
bietet sich doch an, oder?
Gefragt. Ja.
Können wir zusammenpacken.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass es 5 Filme über sein Leben geben hätte sollen. Das fand ich jetzt ganz interessant. Du hast 3 vorhin gesagt, also auf jeden Fall waren da mehrere angelegt und genau, The Dance of Reality ist halt der erste dann seit 23 Jahren. Hatte Michel Seydoux wieder getroffen. Das fand ich witzig, dass er das auch nochmal in so einem Interview gesagt hat, dass er dachte, der hasst ihn bestimmt. Dann haben sie ihn nochmal getroffen irgendwie und dann haben sie ja diesen Film gemacht, der übrigens nicht so erfolgreich war. Ne? Also ich glaube 3 Millionen gekostet und irgendwie dann 700.000 oder sowas eingespielt. Dann gab es noch das Crowdfunding und so weiter und dann gibt es noch Endless Poetry später, die halt so zwei größere Episoden quasi aus seiner Jugend oder beziehungsweise die Kindheit erstmal und dann die Jugend so beschreiben. Findet ihr, also Patrick, wie nimmst du das wahr? So diese Idee jetzt nochmal, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Spätwerken, die man haben kann. Bei manchen, wo ich das sehr angenehm fand, wie Verhoeven, versucht man nochmal auf die Kacke zu hauen irgendwie. Bei anderen macht man das große Historische. Hier geht man jetzt nochmal in seine eigene Geschichte rein, aber halt eben mit den Mitteln auch, die man hatte. So, also ja, Jodorowsky aus Jodorowskis Sicht erzählt, und das gab es ja auch schon vorher als Buch. Fandst du das gewinnbringend?
Ja, muss ich schon sagen. Also ich mag diese beiden Filme, vielleicht den Danza della Realidad nicht so sehr wie Poesia sin fin, den ich viel besser finde. Aber ich muss sagen, dass es für ihn natürlich auch eine Rückkehr war in die Arme der internationalen Festival-Community und damit auch in die Arme anderer Autorenfilme. Beide Filme hatten Premiere in Cannes und wurden dort fast schon euphorisch gefeiert. Ich finde ja, um nochmal auf Fellini zurückzukommen, der so eine Art geistiger Pate auch ist letztendlich für Alejandro Jodorowsky, weil seit Fellini darf ja jeder Regisseur von Rang einen 8,5 machen und einen Amarcord. Ne? Also einen Selbstbezugsfilm über eine Schaffenskrise und einen Film über die eigene Kindheit. So. Und das darf auch jeder, für mich ist das in Ordnung. Und ich habe das Gefühl natürlich, dass die beiden Filme, die letzten beiden von Hodorowski, sind natürlich sein Versuch von Amarcord. Also der Grafomane, wie wir ihn beschrieben haben, schreibt sich jetzt hier vor unseren Augen selber auf, aber das reicht nicht. Er tritt auch noch selber auf und beschreibt seine eigene Jugend. Ich finde das als so brechtsche Brechung total spannend. Und er macht das auch in so einem, diese Filme sind ja jetzt nicht vor 70 Jahren entstanden, sondern erst vor ein paar Jahren. Und das heißt, es gibt schon einen Rückbezug auf eine digitale Technik. Und ich habe schon das Gefühl, dass das hier sehr viel Händisches ist. Da sind sehr viele Puppen mit dabei. Das sind Szenen, die natürlich etwas aufgemotzt sind durch den Computer, aber grundsätzlich sind viele Statisten dabei. Es ist sehr handmade, was jetzt unserem aktuellen modernen Blick auch nochmal so eine wohlige, so einen wohligen Retro-Charme gibt, der Art und Weise, wie er sein Leben erzählt. Ja, also das gefällt mir schon sehr, weil er auch eine gewisse Melancholie und Sentimentalität plötzlich hat, die er sonst in seinen Filmen überhaupt nicht hat. Das sind so Gefühlsregungen, die man, also außer man ist irgendwie ein Soziopath, kann man bei El Topo vielleicht Sentimentalität empfinden. Aber grundsätzlich sind das Bitteschön. Aber grundsätzlich sind das doch so Gefühlswallungen, die er eigentlich ausschließt, weil sie auch gar nicht in sein Oeuvre passen. Und hier ist das da und es ist nicht platt und nicht aufgesetzt, zumindest nicht überall. Und deshalb überzeugt mich das schon sehr, ja.
Mir ging es tatsächlich genauso. Ich hatte auch das Gefühl, er profitiert enorm von der Zeit. Er profitiert von der Last eines vollständigen Lebens, das jetzt auf ihm liegt. Und er tut etwas, das mich eigentlich immer rührt. Wenn Menschen versuchen, im Kino das gerade zu biegen, was im Leben gescheitert ist, also ich denke an jemanden wie Karl Theodor Dreyer, der seine verstorbene Mutter dann wieder auferstehen lässt oder dergleichen, dann finde ich das immer einen wahnsinnig rührenden Gestus. Und allgemein finde ich, diese beiden Filme sind natürlich irgendwie genauso selbstverliebt, genauso zerdehnt wie viele davor, aber sie haben immer viel stärker als alle davor, diese Momente, die einem anbieten, mitzuempfinden, mit den Figuren aus dem rein karnevalesken, chaotischen auszubrechen und festzustellen, hey, es geht hier doch noch um konkrete menschliche Erfahrung. Und diese Art von spiritueller Bildungsroman, will ich jetzt mal nennen, funktioniert tatsächlich ganz gut. Also diese Idee von Kino als ein Ort, an dem Vergangenheit auf neue Weise lebendig wird, wo man sie dann anfangen kann zu arrangieren, ohne zu vergessen, was dadurch dann doch wieder verloren gehen. Und diese Idee, die eigene Vergangenheit zu umarmen und gleichzeitig irgendwie weiterzufahren, immer nach draußen die Zukunft zu an sich zu drücken, das finde ich schon. Ja, also vielleicht ist es dann mehr die Geste als das, was da genau ist, aber ich werde mit beiden Filmen doch durchaus glücklich. Und auch die haben natürlich wieder einfach tolle Farben und schöne Momente und Einzelideen. Eine Notiz, die ich mir gemacht habe, als er irgendwie in The Dance of Reality am Strand steht und irgendwie tausende Fische vom Himmel regnen, dass da irgendwie so eine Ekstase drin liegt, die sonst seine Filme nicht erreicht haben. Also es geht denen ja ganz oft im Exzess darum, Energie aufzubauen, Vielfalt aufzubauen. Und das funktioniert mal mehr, mal weniger. Aber irgendwie hatte ich hier immer wieder Momente, die so vage erhebend waren, die so einem aus diesem Unangenehm, was diese Filme haben, raushängen. Und ich finde, die haben auch einen viel klareren Humor vor allen Dingen. Also ja. Dieser Gag von diesen völlig schräg angezogenen Maskottchen für den Laden seines Vaters, die immer irgendwie so immer absurder werden. Da habe ich, also das ist ja wirklich wie ein Mel Brooks oder Zucker Brother Gag. Da musste ich schon echt auch tatsächlich drüber lachen. Oder auch ein Gag aus Endless Poetry. Er trifft dann irgendwann seine Muse, eine konkrete Dichterin, die es wohl wirklich gab, Stella Diaz, die gespielt wird von derselben Darstellerin von seiner Mutter. Da wird das Freud-Buch dann auch noch mal aufgeschlagen. Meinetwegen sind wir dann auf Seite 2,5, irgendwo oben oder so. Aber als er dann mit ihr in der Bar steht und er hat dann dieses ganz normale Bier und sie bekommt so diese 2,5-Liter-Flasche und derartig simple Gags, ich finde, das funktioniert schon sehr gut. Und irgendwie hat man da auch immer das Gefühl, das hätte vielleicht auch eine andere Karriere noch mal sein können. Warum hat er so seinen offensiven, seinen beabsichtigten Humor nicht viel früher entdeckt? Weil ich glaube, der ist schon auch einfach, der könnte ein viel klassischerer Entertainer an mancher Stelle sein, ohne das Surreale aufzugeben eigentlich.
Mhm, ja. Definitiv. Ich wollte nur eine Sache wollte ich noch sagen, dass es spannend natürlich ist. Also er selbst tritt ja auf zu seinem alter Ego, zu seinem Kind, zu seinem Jugendlichen und ist ja der weise Ratgeber. Das ist ja übrigens etwas, habe ich auch erst durch seinen Twitter-Account gelernt. Das ist ja so eine Art Zeitungscomic, das er immer schreibt, ne? Also da gibt's immer einen Meister und einen Schüler. Und der Schüler fragt den Meister und der Meister sagt dann meistens so einen buddhistischen Nonsenssatz so. Und das fügt er hier ein, aber in einer sehr zugänglichen Art und Weise. Die Art und Weise natürlich, wie er dadurch, durch die Familienaufstellung, sich mit seinem Vater, seinem sehr herrischen Vater auseinandersetzt. Das Einzige bei La Danza de Realidad, also Dance of Reality, muss ich sagen, dass seine Ambivalenz gegenüber den politischen Umbrüchen in Chile in dieser Zeit, die finde ich spannend, wenn auch politisch betrachtet, wiederum äußerst fragwürdig. Also ich will da gar nicht in die Einzelheiten gehen, wie da die nationalsozialistische Partei in Chile sich durch so eine Art Studentenaufstand plötzlich ganz freundlich und demokratiefreundlich gegeben hat, den Diktator wieder gewählt hat, der im Exil saß in Brasilien. Also aber die Art und Weise, wie diese Zeitgeschichte an ihm vorbeifegt, dachte ich mir so, klar, Fellini hatte das mit den Nazis in Anführungsstrichen Ticken einfacher, wobei die Italiener ja auch alles andere als ein Unschuldsvolk waren im Zweiten Weltkrieg. Aber also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich finde schon, dass die Art und Weise, wie, also er nimmt diesen politischen Strom auch als so, es passiert auch mit auf. Aber vielleicht hätte ich mir da gewünscht, dass er ihn stärker, bewusster wahrnimmt vielleicht. Gar nicht kommentiert, aber so fließen sehr schwierige Dinge an einem auch vorbei, ne?
War das dein Eindruck, dass das so vorbeifließt? Also diese Präsenz der Nazis auf einmal in den Straßen und die Foltersequenzen, die wir danach erleben, da schien mir auch schon eine große Dringlichkeit irgendwie drin zu liegen oder ein großes Gewicht, was bei dieser sonst oft so fließenden, schwebenden Welt vielleicht nicht immer der Fall ist. Also er beschreibt sich in Interviews ja immer als apolitisch und ihm ging es immer um poetische Revolution. Da kann man jetzt so stehen, wie man möchte, aber dass er, also das ist natürlich jetzt auch wieder keine große Erkenntnis, aber dass er die Nazis hier doof sind, findet und dass das seine Feinde sind, das merkt man schon sehr deutlich. Wie er damit umgeht, das ist dann nochmal eine andere Frage, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass er das auf die leichte Schulter nimmt oder woran würdest du dieses Gefühl denn festmachen?
Ich würde es daran festmachen, natürlich, dass, also klar, jetzt kann man sagen, das Kind nimmt das so wahr, der Vater ist ja hochgradig politisiert und die Herkunft des Kindes ist dem Kind gar nicht so bewusst und wir sehen ja eher so eine Bewusstwerdung eines Künstlers zu. Nur ich hatte schon das Gefühl, natürlich gibt es die Folterszene der, wie heißt sie, die New Chilean National Socialistic Party, aber die Entstehung, es ist ja so ein Einbruch, aber die Politik ist ja immer für ihn da, für dieses kleine Kind, sage ich jetzt, nicht wahr? Mhm. Und irgendwie auch, also er sublimiert
er
natürlich
denkt
die...
So ja, sehr sag, Archetypen, sag. Oder? Also ich glaube, ja. Die Politik ist die Welt des Vaters, ist die ja. Welt irgendwie, die er, der, zu der er sich nicht hingezogen fühlt und seine ist die der Poesie. Also das war mein Eindruck, dass er es erzählen möchte. Aber das finde ich natürlich auch einen schwierigen Blick auf die Welt. Also als wäre Poesie nicht auch immer Teil des Politischen und umgekehrt. Also das ist natürlich, aber ich glaube, das ist vielleicht so dieser komische jungianische Zug, oder? Dass man alles so, der Vater, der so groß sein muss und aber das ganz andere auch irgendwie, ich weiß nicht.
Also was ich super fand, ist die Rolle der Mutter, weil aber ich bin halt so ein Opernaficionado. Ich muss sagen, die Mutter singt ja, so wie in Leos Janacek Opern gesungen wird, ist ja mehr so ein Sprechgesang. Und grundsätzlich hatte ich bei Dance of Reality das Gefühl, dass wenn man ihn richtig gelassen hätte, er eine Oper rausgemacht oder nennt's Musical und so weiter. Aber die Verfremdung, die das erzeugt, dieser Mutter, ödipalen Mutterliebe, dass die hier fast schon gruselig wirkt. Und das fand ich durch diese Verfolgung spannend, wohingegen der Vater permanent seine Parolen von sich gibt. Und ich glaube, vielleicht, du hast es schon richtig formuliert, ich finde es schade, dass er das jetzt als Ende 80-Jähriger inszeniert, da keine Haltung zu findet, sondern der Naivität der Kinderaugen freien Lauf gibt, die das noch nicht einschätzen können. Was ihm übrigens viel besser in Endless Poetry gelingt. Das finde ich fast ehrlich gesagt seinen besten Film, weil die Art und Weise, wie er dort seine Sozialisierung zum Surrealismus findet, die ist nämlich kritisch. Er setzt sich damit sehr kritisch auseinander, weil er permanent auch so Floskeln benutzt, wie wir dachten damals das Oder wir sind da, also da ist schon so eine Reflexion. Also was haben wir damals geglaubt? Da gibt es so eine schöne Szene, wo er mit seinem Kumpel immer geradeaus laufen möchte. Und zwar egal, wenn ein Zaun ist, gehen sie. Und das ist so phänomenal, der Surrealismus als Lebensprinzip begriffen und gezeigt. Und ich hatte das Gefühl, wie er sich mit seinen eigenen Haltungen oder Philosophien da auseinandersetzt. Ist es vielleicht nicht kritisch, aber schon, da merkt man, dass jemand nicht jeden Schritt und nicht jeden Pups seines Lebens glorifiziert, sondern da ist Kritik, Selbstkritik. Und der ist vielleicht im ersten Teil meines Erachtens nicht, der ist noch stark idealisiert. Ja, auch wenn der Film auch toll ist, deshalb besprechen wir ja beide gleichzeitig. Aber Endless Poesy hatte für mich so eine, also noch einen perfekteren Zug, was vielleicht daran liegt, dass Christopher Doyle hier die Kamera geführt hat und nicht dieser No-Name-Franzose in Reality, A Dance of Reality. Christian.
Vielleicht darf ich noch eine Sache zur Ehrenrettung von Dance of Reality sagen. Ich finde, wo er plötzlich differenziert und aus diesem blöden Jamie ist Stalin ist Chibanez irgendwie rausbricht, ist diese letzte Hälfte, wo es dann auf einmal sein Vater zur Hauptfigur wird und irgendwie da als Pferdepfleger für den Diktator arbeitet und da auf einmal so eine Differenzierung auch dieser Figur auftritt und dieser Vater irgendwie was über sich selbst lernen kann. Ich finde, da bricht er zumindest aus diesem arg schematischen Schildern des bösen Übervaters so ein bisschen aus. Also das finde ich eine Passage, die zumindest irgendwie für mich ganz interessant war. Aber sonst würde ich auch zustimmen, dass wahrscheinlich Endless Poetry der stärkere von den beiden Filmen ist.
Ich glaube, ich habe den gar nicht geguckt. Ich habe jetzt nochmal so reingeschaut und ich konnte mich an nichts erinnern. Und ich fand den anderen ganz blöd. Also ich finde dieses Biografische darum, ich habe fast gedacht, ich gucke in die Tree of Life, da der ewig diese Familie und dieses Kindheitsmotiv ging mir irgendwie, mochte ich gar nicht. Also ich mag den anderen Chodorowski lieber, der da seine Verrückten über den Berg schickt und nicht da so irgendwie dann mit dem strafenden Vater sich die ganze Zeit auseinandersetzt. Irgendwie fand ich das unangenehm und dachte, ich lese lieber die Biografie, aber sonst habe ich, wie man merkt, glaube ich, nicht so viel dazu zu sagen. Ich finde ein bisschen nicht so gut, wenn man immer, ich höre das hier öfter mal im Podcast, immer so dieses Freud- und Jung-Bashing macht oder die Filme als so vulgär-freudianisch oder so zweite Seite von Jung bezeichnet, ohne genau zu sagen, was man jetzt meint. Also, weil bei denen steht ja auch mehr drin als so die drei Sachen, die wir über Freud und Jung wissen und sowas. Ich finde das.
Aber das, also, darum geht's ja, dass genau die drei Sachen, die wir wissen, da drin sind.
Aber dann müsst ihr vielleicht nochmal auch dann in solchen, jetzt nicht jetzt, aber dann immer mal.
Ja, der Ödipus-Komplex und so. Also, du hast das halt in so einer sehr starken Theatralisierung dessen, dass natürlich Freuds Traumdeutung ein super, auch literarisches Werk ist übrigens, das man echt gut lesen kann. Das sei mal dahingestellt. Ich habe nur das Gefühl, dass. Auch wir jetzt zurzeit in einer Zeit leben, wo so Psychotherapie-Sprech in den Alltag geht, also alles ist healthy und was nicht healthy ist, macht, ne, und so weiter, dass Menschen sehr viel immer nur so die drei, vier Rosinen, die sie raffen und begreifen, als die große Theorie dahinter verstehen und sich mit den wirklichen theoretischen Aspekten nicht auseinandersetzen können oder wollen, aber meinen schon, die ganze Psychoanalyse verstanden zu haben, die ja auch jetzt nicht mehr sich nur noch auf Freud bezieht. Wir sind ja jetzt auch 100 Jahre später. Es wäre sehr traurig, wenn man noch eins zu eins Freud machen würde. Also das meine ich ja. Und dass der Film in der Verkürzung und gerade Chodorowski in der Verkürzung immer noch so quasi Essentialist ist und auf diese drei Ausgangsmythen von Freud zurückgreift, das meinen wir mit vulgär. Also ich sag jetzt wir, Lukas, sorry, vielleicht meinst du es gar nicht.
Ich stimme bis jetzt zu, wenn ich nicht zustimme, dann schreie ich aus dem Off rein.
Weil wir auch von jemandem erwarten, der sich mit der Zeit entwickelt, dass er auch die Entwicklung der Zeit mit erzählt, ne? So.
Was würdet ihr euch denn von ihm noch wünschen? Müssen jetzt noch ein Film, noch drei Filme über sein Leben kommen? Der wollte ja noch mal El Topo 2 machen, das hat man dann auch doch wieder nur als Comic veröffentlicht. Was soll der noch was machen und wenn ja, was denn eigentlich?
Ach, ja, gern. Also wenn er seine Trilogie oder was auch immer, wie lang diese autobiografische Reihe da sein soll, weiterführt, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Im Gegenteil, da freue ich mich dann auch noch drauf. Ich bin ja sowieso immer fasziniert, wenn Regisseure in so einem hohen Alter weitermachen, weil das einfach eine Perspektive ist, die wir nicht wahnsinnig oft haben. Also ich merke das jetzt auch bei Clint Eastwood, dass das allein dadurch, dass er eben so eine lange Karriere hat, so ein fast wie so ein Spezialeffekt manchmal ist. Das dachte ich jetzt gerade bei Cry Macho zuletzt, dass das einfach, weil dieser Körper nochmal so anders ist, der sich da bewegt, dass das so eine ganz eigene Qualität bekommt. Und das wünsche ich mir auch von ihm. Also da ist noch genug Leben, da sind noch genug Ereignisse, die verfilmt werden sollen. Und wenn jetzt bald der dritte Teil davon kommt, dann gehe ich da sofort, sobald ich ihn sehen kann, mit Freude rein. Ansonsten fände ich es natürlich auch einfach spannend, wenn er, so, also so doof das klingt, noch mal was völlig anderes machen würde und sich vielleicht noch mal stärker ein Korsett anlegt. Das mag jetzt kontraintuitiv klingen, weil wir sonst so oft... Aber es kommt immer am Ende.
Ganz oft sagst du, warum nicht mal einen Genrefilm? Fragst du dich ja, auch bei diesen Leuten.
Das, ja, aber das... Vielleicht ist das ja auch eine naheliegende Empfehlung, aber ich hatte das Gefühl mit Santa Sangre, dass ihm das enorm hilft, wenn das Chaos bestimmte Bahnen bekommt. Also das ist ja von Künstler zu Künstler extrem unterschiedlich. Während das den Marx Brothers vielleicht schadet, hilft es ihm vielleicht enorm. Wer weiß. Es wäre halt ein Experiment für das Ende der Karriere, das ich gern sehen würde.
Also ich wünsche ihm erstmal echt noch lang, obwohl er schon so alt ist, wünsche ich ihm echt ein fittes, tolles Leben. So viele Drogen, wie er genommen hat in seinem Leben, sieht er echt fit aus. Und er ist ja so ein, also als Künstler, vielleicht empfindet er sich ja nicht genuin nur als Filmregisseur, aber ich fände es natürlich toll, wenn das als Trilogie angelegt ist, dass ich die nächste Lebensphase auch so sehe. Nur, ich dachte mir, es gab jetzt auch nochmal einen Dokumentarfilm, den er gemacht hat. Christian, du meintest, wir sollen den nicht gucken. Ich habe trotzdem in den reingeguckt. Und da war wieder...
Psycho-Magic-Film?
Genau, Psychomagic. Und da muss ich sagen, da ist wieder, da hatte alle Grenzen oder alle Widersprüche, also Widersprüche nicht, sondern alles das, was ich eher ablehne an seiner Künstlerfigur, und seinem Künstlerdasein. Weil wenn ich, oder bin ich vielleicht auch falsch sozialisiert, oder eigentlich bin ich richtig sozialisiert, wenn ich sehe, dass Leute in einem Raum um eine krebskranke Frau stehen und summen und sie meinen, wenn sie unisono summen, die Frau wird geheilt wird und angeblich wurde sie daraufhin wirklich geheilt, da beginnt für mich so eine Art moderner Schamanismus, wo wir in einer Zeit von Verschwörungsmythen leben, den ich gefährlich finde. Wobei ich weiß, dass er jetzt das so nicht meint, aber der Film ist in der Form derartig unkritisch gegenüber jeglichen Art von Schamanismus, dass es mir echt schwerfällt, dem zu folgen. Als Künstler wünsche ich ihm, dass er sich weiterentwickelt, wobei ich sagen würde, und ich habe Cry Macho geliebt, diese Konsistenz, dieses, also genau alles, was Lukas gesagt hat, das, was Eastwood erreicht hat, ne? Also als Legende, die Zerstörung seiner Legende und als Neuschreiben seiner Legende, das kann er nicht erreichen, weil das Oeuvre einfach nicht so groß ist, nicht wahr? Und ja, wobei, Manuel de Oliveira hat mit 104 noch einen Film gemacht, ja. Also da kann was kommen, solange das Geld fließt. Ne?
Ja, er kann ja auch, ne? Oder er macht wieder einen Comic oder sowas. Ich finde auch, also je länger wir diese Special-Formate machen, denke ich auch, Rente ist eigentlich ein schwachsinniges Konzept für solche kreativen Leute. Die sollen, bis sie abtreten, noch irgendwie ihre Sachen machen und wenn es nur Gedichte schreiben ist oder ein Bild malen oder Möbius einen Comic diktieren oder sowas. Ich finde, denen ist doch auch langweilig.
Wobei es gibt so eine Art von Künstler, wo ich sagen würde, er oder sie ist dann auch auserzählt. Und die großen Gegenbeispiele sind ja Ingmar Bergman und Michelangelo Antonioni, die irgendwann aufgehört haben, weil sie gesagt haben, ich habe alles erzählt, was ich zu erzählen hatte. Und sich dann zurückgezogen haben. Und dann gibt es dann immer wieder das eine Projekt, das sie dann machen. Und das ist meist so schlecht. Und wir erfahren dann, ah ja gut, das ist ja besser, dass er oder sie das nicht gemacht haben. Aber ja, wahrscheinlich, also wie Jean-Luc Godard, den man natürlich auch jetzt nochmal zitieren muss, wenn wir schon über alte, vor allem Männer sprechen, der gesagt hat, ne, Künstler haben keine Rechte, Künstler haben nur Pflichten. Die sollen nicht von einem One-Hot-Wonder leben können ihr Leben lang, sondern sie sollen immer nur Geld für das nächste Projekt bekommen. Und dann wieder für das nächste. Ne? Also weil Jean-Luc Godard lehnt es ab, dass jemand einen Hit hatte und davon bis ans Lebensende in drei Villen leben kann. Sondern Künstler müssen immer machen, müssen produktiv sein, müssen von sich erzählen und der Welt um sie herum. Und das wünscht ihn natürlich Jodorowsky, aber ich lese ja gerade eben hat er einen neuen Tweet abgesetzt. Ich übersetze ihn mal. Schmerz ist ein unvermeidlicher Aspekt unserer Existenz. Leiden hängt von unserer Reaktion auf diesen Schmerz ab. Ja, das mal jetzt ein Aphorismus zum Ende des Podcasts, ne?
Ich fand einen Aphorismus, den ich sehr tröstend fand, tatsächlich war aus Endless Poetry, das Alter ist keine Demütigung. Ich weiß nicht warum, aber das hat mich irgendwie dann doch, auch wenn es sicher wie ein Tweet funktioniert oder wie ein Kalenderspruch, irgendwie erreicht. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man ja doch einzeln
Sachen steht mitnehmen. Steht ein Geburtstag an, Lukas, weil meistens...
Weißt du, das Schlimme ist, es stehen immer Geburtstage ein, man wird jedes Jahr älter. Das ist eine große Unverschämtheit, gegen die man irgendwann was unternehmen muss, aber solange behelfe ich mir mit derartigen Aphorismen.
Er wird schon noch mal irgendwann zurückkommen, aber haben es ja auch geschafft. Und das ist ja auch ganz...
Jetzt in so einer kleinen, so, die drei Männer sind traurig, weil sie älter werden. Ja, es passiert. Walt Disney hat sich angefroren. Können wir ja auch machen. Kryogenetik.
Ja, ich denke auch.
Aber ich glaube, das hat nicht funktioniert, oder? Ich glaube, mit seinem Koch kann man nicht mehr viel machen.
Die sechs weiteren Warriors finden, um genau, zum heiligen Podcast-Berg dann aufsteigen zu können. Danke, dass ihr beide mir diese Reise immerhin was ist das, großen Monolithen, der vielleicht dann doch hohl ist oder sowas, Alejandro Jodorowsky unternommen habt.
Oder auch Jodorowsky, wir wissen es nicht.
Doch, wir wissen es, es ist ein spanischer Name.
Im Zweifelsfall war meine Version richtig, würde ich sagen.
Ja, das ist immer gut. Immer Diktatur mit mir an der Spitze ist eh einzige Demokratie-Alternative. Finde ich gut.
Gut.
Ja, vielen Dank, Christian.
Ja, danke,
mir hat Christian. Spaß gemacht.
Danke, dass wir auch zu Wort kommen durften, Christian. Es war sehr nett von dir.
Ja. Ich finde, du hast dich mal wieder ein bisschen arg in den Vordergrund gespielt, aber ansonsten.
Wir hören uns wieder bei den weiteren Formaten, die wir so machen. Unter anderem im Mailback sprechen Lukas und ich nächste Woche über Amos Vogel und den ganzen Subversionskram. Da können wir vielleicht an Chodorowski anknüpfen. Ende des Monats gibt es dann sogar noch ein Special, weil wir ja letzten Monat war ich im Urlaub. Das heißt, wir sprechen über Catherine Bigelow und dann geht's hier immer so fröhlich weiter. Bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Streamen. Ciao.
Tschüss.
Ciao.